Liebe Schattenwesen aus dem Geisterwald und liebe Soldaten des Zwielichts, seid herzlich willkommen beim 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast Das Geheimnis der Bücher, Folge 18. Hallo Jenny.
Hallo Katrin. Es ist wieder so weit, wieder ist ein Monat rum und diesmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass der so Fingerschnips und rum.
Ja. Ich bin aber auch eh irgendwie halb in der Juni-Planung, dann schon in der Juli-Planung und plötzlich, ach ja, Mai. Ach, und dann hat es aber der Mai doch viele Wochen irgendwie. Also es ist strange, finde ich.
Ja, aber die sind ja so schön unterbrochen, weil es ist ja so ein Monat der Feiertage und so, was eigentlich ziemlich geil ist. Und diesmal sind die ja auch relativ gut gefallen.
Vielleicht macht es mich deshalb so fertig, dass ich irgendwie mir schon vorkomme, wie ich bin kurz vor 90 Jahre alt und komme nicht mehr klar mit den Wochentagen.
Ja, das ist aber wirklich so. Ich muss zwischendurch auch echt überlegen, was haben wir jetzt für einen Tag? Und jetzt gerade auch mit dem Pfingstmontag und dann gehst du Dienstag los und denkst du, es ist Montag und jetzt ist aber doch schon Donnerstag und Also das bringt einen mal ziemlich durcheinander.
Und nächste Woche ist ja auch noch so der letzte Tag vom Mai, der ist dann noch bei mir hinter dem Feiertag. Also es ist alles so, es ist ein bisschen, ist immer gut. Also wenn mir jemand was sagt, ich habe eben schon überlegt, auch mit meinen Mitschriften, ich bräuchte oder mit meiner Technik, ich bräuchte hier jemanden, der sich so 2-3 Mal die Woche für ein paar Stunden so insgesamt um mich kümmert. So einen kleinen Zivi oder ne, so. Und vielleicht auch, der mir dann sagt, welcher Wochentag ist.
Ja, genau, das wäre echt cool. Guten Morgen, liebe Katrin. Heute ist Donnerstag. Hier ist dein Kaffee. Wow.
Ja, also falls jemand noch irgendwie was sucht, ne, so für ein paar Stunden in der Woche könnte ich dich gerne gut gebrauchen, damit du mich so ein bisschen hier durchs Leben schubst. Genau, ist auch gar nicht so anspruchsvoll wahrscheinlich, wissen, welcher Wochentag ist, Kaffeemaschine bedienen können. Na gut, hier so ein bisschen Technik, weil eben habe ich gedacht, warum ist der Kopfhörer so laut? Warum? Und Jenny blieb, egal was ich an dem Pegel gemacht habe, bis ich rausgefunden habe, ach, das ist der Lautsprecher, an dem ich hier rumfummel. Das so. Aber, und wie gesagt, es ist kurz nach 8, das ist eigentlich eine normale Zeit für normale Leute, aber vielleicht ist es mir schon wieder zu spät.
Ja.
Weil ich kann ja früh aufstehen, ich kann sehr gut spät aufstehen, aber vielleicht ist dieses dazwischen einfach nicht so mein Ding. Naja.
Aber schön, dass wir jetzt hier sitzen und jetzt momentan alles läuft. Also wenn es dann irgendwann nicht mehr läuft, kriegt ihr das ja auch wieder mit. Wir nehmen euch ja da gerne ungefiltert einfach mit, wenn wir hier Probleme haben. Aber wir hoffen einfach, dass es heute flutscht. Und nehmt euch gerne wieder mit auf einen 3-4 Stunden. Mal gucken, wie weit, wie lang.
Wir gucken mal. Vielleicht können wir auch heute ja mal ein Quickie. Wir gucken einfach mal. Und ich beobachte schon wieder mit einem Auge hier meinen komischen Pegel, der
tu's
sich schon
nicht.
Wieder leiser gemacht hat.
Tu's
ich gucke noch einmal nur. Nein, ich verändere ihn nicht. Also ich stelle ihn immer auf 85% ein und irgendwann wird er dann, oder relativ schnell wird er von alleine leiser.
Ich glaube, du musst da was drüber kleben.
Habe ich schon gemacht, aber dann ich muss ja schon noch sehen, ob es noch läuft. Ich habe immer Angst, dass ich aus irgendeinem Grund plötzlich die Aufnahme stoppe. Aber so sehe ich ja wenigstens, dass noch was zappelt.
Ja, genau.
Und es ist halt totaler Quatsch, auch immer, wenn man sieht, es dann zwischendurch lauter zu machen. Weil das ist so, wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Lautstärkenveränderung, wenn man zwischendurch es lauter macht, es ist besser, am Schluss einfach alles lauter zu machen. Aber ja, also es hat so was. Es hat so einen Suchtcharakter, dass ich denke, ich muss es unbedingt lauter machen.
Das erinnert mich so ein bisschen an hier, wenn man so Filme guckt so und dann guckst du so und die sprechen ganz leise so in den Dialogen und auf einmal kommt so eine Action-Szene, die immer unfassbar laut ist. Ja? Oder wenn du guckst gerade einen Film und dann kommt auf einmal Werbung und die brüllt dich an. Ne? Wo ich dann sage so, wow, okay, können die das nicht auch ein bisschen besser einstellen, dass das einen nicht so
umhaut? Nee, wahrscheinlich ist das ähnlich wie bei mir, entweder alles oder nichts. Genau. Und dieses kleine Gefriemel, das ist zu aufwendig.
Außer du bist dann halt beim Film eingeschlafen, dann wollen die, dass du dann bei der Werbung wieder aufwachst, damit du ja die gute Werbung mitkriegst. Die haben sich ja extra Mühe gegeben, hier die Werbespots
deshalb versuche ich ja nur noch zu streamen, ja. Aber selbst da ist es so, da schlafe ich ja auch hervorragend bei ein. Und ich wache aber auch immer an den gleichen Stellen auf. Deshalb habe ich fast so ein Spiel mit mir selber, das läuft so 2 Stunden auf dem Sofa. Ich schlafe ein, wache auf, versuche die Stelle, wo ich eingeschlafen bin, wieder zu suchen, finde die. Und bin überrascht, dass es doch so viele Szenen sind, weil ich denke, das war ja jetzt eben gerade erst. Und dann schlafe ich wieder ungefähr an der gleichen Stelle wieder ein und wache an der gleichen Stelle wieder auf. Anstatt direkt ins Bett zu gehen und das am nächsten Tag einfach in frisch zu versuchen, mache ich das sehr, sehr lange. Aber
auch wenn es Spaß macht?
Und denke ich, wann sehe ich denn endlich mal die Folge, die ich schon dreimal im Zurückspulen gesehen habe? Ach, guck mal, da machen die das und das.
Sehr geil. Jetzt hätte ich ja auch gerne mal gesehen, wie es normal abläuft, ja.
Ich habe auch versucht, einfach weiter zu gucken und denke dann immer, warum verstehe ich gerade nichts? Und dann denke ich, nee, spul nochmal zurück. Und dann so, das ist alles passiert. Und ich meine, bei diesen heutigen Serien, das ist ja so, da ist ja wirklich jede Szene irgendwie wichtig.
Ja.
Da kann man ja auf, also man kann sich überhaupt nicht mehr entspannen beim Fernsehen gucken. Früher habe ich dabei auf dem Tablet gespielt, gestrickt. Lauter so Sachen gemacht. Ich meine, so bei so normalem linearen Fernsehen, gerade auch bei so Spielshows oder so, da ist ja eh mehr Werbung als alles andere. Und da kann man ja mit einem Auge hingucken. Oder wenn dann kommt irgendein Musikgast, der mich nicht interessiert und so. Aber jetzt bei diesen Serien, ich muss ja immer aufpassen. Mhm. Ich weiß ja manchmal schon von, und ich gucke die hintereinander, ich weiß ja manchmal schon nicht, ach, das war in der letzten Folge, stimmt. Mhm. Wie haben wir das früher gemacht, wenn eine Woche dazwischen?
Mhm. Das frage ich mich auch manchmal, wenn du da ewig warten musstest auf die nächste Folge und dann hast du schon, da ist der Rückblick ja dann immer so wichtig gewesen, ne, was bisher geschah. Ja, dass du wenigstens mal so ein bisschen wieder reinkommst, so nach einer Woche nicht gucken.
Oder manchmal, ich habe jetzt eine Arztserie wieder angefangen, ich weiß gar nicht, so viel Pause hatte ich gar nicht, ein paar Wochen oder so. Und dann dachte ich, wo war ich denn? Dann habe ich zwischen zwei Streamingdiensten auch noch gewechselt. Da musste ich erstmal pro Folge gucken, wo waren wir denn? Und dann habe ich eine gefunden. Ich denke, ja, ach, das war ja so dramatisch. Und so, aber die nächste Folge habe ich auch geguckt, da ging es überhaupt nicht mehr darum. Und dann in der Folge drauf haben die wieder Rückbezug genommen. Ich denke, haben die das jetzt irgendwie falsch sortiert?
Ja, ist ja auch merkwürdig. Oder um die Spannung noch höher zu halten. Aber da hat man es ja schon wieder halb vergessen. Und dann kommt so, ach so, das kam ja auch noch.
Ja, ach, so. Geschenkt. Letztendlich ist es ja so ein Matsch.
Ja.
Hauptsache, man ist gut unterhalten und man ist weg von der Straße und hat was zu tun und langweilt sich nicht.
Richtig. Sehr schön. Langeweile hatten wir, glaube ich, den letzten Monat auch nicht, oder? Hast du einen Drei-Fragezeichen-Moment gehabt?
Nachdem ich ja im letzten Podcast so ganz viele Momente hatte, ist jetzt, glaube ich, dadurch, dass du ja auch sagst, das stimmt, ne, dass nach unserem letzten Treffen war so kurze Zeit, eigentlich, jetzt habe ich wieder meinen Standardmoment, ich habe das Buch gelesen, ich habe das Hörspiel gehört.
Ja, kann ich mich direkt anschließen. Also gut, ich hab noch ein Buch mehr gelesen quasi, weil es ja oft die Empfehlung ging, hier Tag der Toten zu lesen. Mhm. Das habe ich auch tatsächlich gemacht und ja. Ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, weil ich mir sicher bin, wenn das Hörspiel raus ist, dass wir das sicher noch irgendwie mit auf die Liste nehmen. Deswegen will ich gar nicht so viel verraten, aber es hat sich gelohnt, das kann man schon mal sagen.
Das ist ja schon mal gut, finde ich auch. Ich habe noch ein bisschen Bobcast gehört in der Zwischenzeit und da machen die ja gerade keine aktuellen Folgen, sondern beziehen sich auf die Tour. Und ich war ja so ein bisschen sehr neidisch auf die Leute, die in Köln waren und in Hamburg und in Berlin und so. Aber dadurch, dass ich jetzt das Gespräch mit Oliver Rohrbeck zum Beispiel, das haben sie halt in den Bobcast mit reingenommen. Das finde ich nett.
Ja.
Dann habe ich so das Gefühl, ach, so wirklich was verpasst habe ich nicht. Das war lustig. Und ich glaube, wenn du da sitzt und überrascht bist und kriegst noch so ein paar Einzelheiten, aber dann habe ich das jetzt noch nachgeliefert gekriegt.
Ja, das ist toll. Das muss ich noch nachholen. Das habe ich schon total ausgeblendet. Aber schön, dass sie das halt so machen. Ne, für alle die, die es halt nicht dahin geschafft haben, dass die wenigstens auch noch ein bisschen was davon haben.
Und letztendlich wären sie ja doof, weil das ist ja Material, was da schon liegt. Ja. Und warum sollten sie es nicht machen? Zumal sie ja wahrscheinlich, dann machen sie halt ne, zum Beispiel bei den Proben schnell so eine Art Anmoderation, dass man so ein bisschen reinkommt, weil da nochmal ganze Folgen zu produzieren oder so viel auf Halde zu produzieren, das wissen wir ja selber, das klingt in der Theorie so einfach und in der Realität denkt man, ja, wann, wie, wo?
Warum? Ja, warum wäre klar, aber war, ja.
Und da ihr ja, da wir euch ja so erzogen haben, dass ihr jetzt immer am 1. des Monats das auch wollt, wir sind ja selber schuld, dass wir uns selber so, ne? Mhm. Und ich glaube, der Podcast erscheint sogar einmal in der Woche oder alle 14 Tage. So, und dann hast du natürlich eine Erwartungshaltung geschürt.
Ja.
Und wenn die dann nicht erfüllt wird, also ich warte aktuell auch auf einen Podcast, den ich sehr lieb gewonnen habe, Streter Bender-Streberg. Die sind mittlerweile bei fast 120 Folgen und aktuell warte ich auf die. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil die haben sonst, die sind nicht ganz so rhythmisch, aber so einmal im Monat machen sie es schon. Und jetzt habe ich so das Gefühl, das letzte ist schon viel länger als ein Monat her. Jetzt bin ich gerade in Sorge. Mhm. Nicht, dass die sich denken, ach, irgendwie schaffen wir es gar nicht. Und jetzt So.
Ja.
Aber ich höre parallel, ich habe mich, das ist sehr lustig bei diesem Podcast, als ich den entdeckt habe, habe ich den von der aktuellen Folge rückwärts gehört. Mhm. Also ich habe nicht gedacht, ah, das finde ich gut, ich fange ganz vorne an, weil irgendwie dachte ich, da hatten die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 80 oder 90 Folgen gemacht. Da habe ich gedacht, da ist mir der Cut zu groß. Mhm. Also habe ich angefangen, die Folgen wirklich, also natürlich nicht rückwärts, aber die Folge normal zu hören. Und dann, wenn ich bei der Folge 80 war, mit der Folge 79 weiterzumachen. Das ist fürs Gehirn.
Wie lange geht da so
eine
Folge?
Herausforderung. Nur ungefähr zwischen 45 und einer Stunde.
Oh, krass, ungefähr. Doch, ja, wow.
Aber drei Männer reden sehr viel, sehr schnell, sehr durcheinander über Serien, Filme, Spiele, Bücher. Und zwischendurch gibt es immer noch so eine Art Gewinnspiel und dann teasen die natürlich in der einen Folge so und das bitte bis zum nächsten Mal beantworten durch die Fans und die Zuhörer. Mhm. Und also es ist so, also mein Gehirn ist permanent in so einem Schleudergang und jetzt hatte ich irgendwie noch 20 Folgen nach vorne übrig und jetzt habe ich gesagt, so, weil ich auch permanent immer gucken muss in meinem Rekorder, welche Folge springt an und das ist ja, wenn du die von vorne nach hinten hörst, geht einfach immer die nächste Folge an, das ist ja schon praktisch. Und jetzt habe ich mir sehr spät überlegt, ich glaube wirklich bei Folge 20 oder 25, jetzt fange ich ganz vorne an und höre einfach die letzten 25, die ersten 25 Folgen hintereinander. Mhm. Also mein Gehirn ist komplett durchgeschüttelt und jetzt denke ich, für den Fall, dass die nicht weitermachen, habe ich ja jetzt noch 100 Folgen in die Zukunft, die habe ich zwar schon gehört, aber wahrscheinlich habe ich die Hälfte auch schon wieder vergessen.
Ja, man kann es ja auch immer doppelt und dreifach hören, also das ist durchaus auch ein Vergnügen.
Zumal so viel Input ist, dass zwischendurch, es muss ja nur mal irgendwo knacksen oder im Hintergrund etwas lauter sein, dann habe ich nicht gehört, über welche Serie, über welches Spiel sie gerade sprechen, bin komplett lost. Ja. Also da ist so viel drin. Also falls ihr noch mal einen Tipp braucht, also ich meine, die haben ganz viele Zuhörer, aber ich finde ihn auf jeden Fall großartig. Streter Bender Streberg mit Thorsten Streter und Hennes Bender und Gerry Streberg. Und das ist sehr lustig.
Ja, sehr schön. Stell mir auf jeden Fall sehr gut vor, würde ich auch mal reinhören.
Mach das mal. Mhm. Ich kann dir noch nicht mal empfehlen, wo, an welcher Stelle. Aber, und es ist gut, dass man ungefähr weiß, worüber sie sprechen.
Genau.
Gut, jetzt bin ich nicht so ein Computerspielfreund, aber von denen habe ich wenigstens schon mal gehört. Mhm. So. Gut, und jetzt habe ich dir ganz viel bliblablub erzählt. So.
Genau, wir haben aber auch Reaktionen bekommen, wieder für unsere letzte Folge haben sich dann einige gemeldet, zum Beispiel der Michi über Insta aus der Schweiz, der uns irgendwie seit Grüezi miteinander.
Grüezi.
Genau, und der sich sehr über die jede weitere Folgenerscheinung freut und uns seit Anfang des Jahres jetzt auch mit begleitet. Also
Oh, ein ganz frischer Hörer.
Ja, also herzlich willkommen und ganz viel weitere Vergnügen beim Hören. Genau.
Die Christina hat uns eine E-Mail geschickt und sie hört uns, das finde ich sehr lustig, jetzt kann ich wieder meine eigene Schrift nicht lesen, also beim Putzen, das weiß ich noch, aber was ist das andere? Beim Paddeln? Nee.
Vielleicht.
Nee.
Vielleicht paddelt sie zur Arbeit.
Ja, vielleicht, aber ich würde sagen, okay, vielleicht fällt es mir noch ein, auf jeden Fall beim Putzen, aber nicht nur, also es fängt auch mit P an.
Hm. Packen? Beim Kofferpacken?
Paddeln. Beim Pendeln.
Aber
beim Pendeln. Ich glaube, es heißt Pendeln.
Aber sie pendelt vielleicht auch mit dem Boot.
Ja, das ist viel schöner. Das stellen wir uns jetzt vor, Christina, dass du auf so einem Stand-up-Paddling-Board und uns so auf den Ohren hast. Und das ist schön, das will ich ja auch. Sobald der Sommer ist, ich habe ja auch so ein Board. Es war nur noch nicht warm genug. Und dann traue ich mich, glaube ich, nur nichts zu hören, weil ich dann verliere ich wahrscheinlich. Also ich glaube, es heißt Pendeln. Ich überlege noch. Also sie hat auf jeden Fall geschrieben, ihren Männern sind wir als Podcast zu lang, aber für sie sind wir genau richtig.
Yay!
Und sie findet unseren Mix aus alten und neuen Folgen gut. Das ist, glaube ich, generell was, was den, was unseren Usern sehr gefällt, dass wir so, also mit unserer Auswahl der Folgen, dass wir halt nicht nur alte Folgen machen, nicht nur neue, das gefällt uns ja auch,
eben.
Dass wir so ein bisschen
wollen ja auch die Abwechslung
bisschen mischen. Und sie hat es sogar so gemacht, dass sie jetzt teilweise erst das Hörspiel hört, dann unsere Folge und sich dann das Buch kauft und liest.
Oh, cool, auch, das ist auch nicht schlecht, ja.
Also wenn wir einen Auftrag haben, dann haben wir ihn da ja wohl also mega erfüllt.
Ding, ding, ding.
Und sie fand die Puppenfolge gut. mit den sprechenden Puppen und endlich hat sie sich rangetraut und da, Christina, liebe Grüße, ihr war das Cover immer zu gruselig und deshalb wollte sie nicht. Ich meine, das kennen wir ja auch, ja, ne, wenn irgendwie da sowas ist. Ich weiß noch, dass ich habe irgendwann als Kind eine Huibu-Folge geschenkt bekommen auf Kassette und die Cover waren ja so mega gruselig damals mit dem Skelett. Ich glaube, irgendwann haben sie es so ein bisschen aufgebohrt, dass es ein bisschen kindgerechter wurde, aber ich weiß noch, ich bin, glaube ich, monatelang um diese Kassette rumgeschwirrt und habe immer gedacht, nee, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Das ist wahrscheinlich so, ich habe mir da das Schlimmste in meinem Kinderkopf vorgestellt und dann habe ich mich irgendwann an einem Sonntagvormittag, vorm Frühstück, habe ich mich dann getraut und dachte, oh, das ist ja voll lustig. Ja. Genau, also ähnlich muss es wohl der Christina mit den Puppen gegangen sein und sie hat sich auch noch mit unserem Merchandise, den wir mal zwischendurch so, ne, mal reinwerfen, wir kriegen da nichts für, ne, also wir haben keinen Vertrag mit Thalia, dass wir hier die Socken bewerben, sondern wir finden die einfach gut. Also die Socken hatte sie auch schon, sie hat mittlerweile diesen Kalender auch an der Wand hängen mit den Plattencovern, der ist ja auch wirklich, also den kann ich nur empfehlen, Qualität könnte besser sein, aber optisch ist es schon ein Highlight. Sie meint, was wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, sind die Playmobil-Figuren. Da gibt es ja auch 3 Fragezeichen. Hast du da was? Nee,
also da wir also Klemmbaustein-Verfechter sind, jetzt...
Ach, die Legos.
Ja, aber, ihr seid Leguaner. Und anders. Also hier Blue Bricks und so gibt es ja noch viel mehr Firmen. Genau, also da sind wir mit Playmobil so gar nicht ausgestattet, obwohl ich das sehr schön finde, dass Playmobil da 3 Fragezeichen-Dinge hat. Ne? Also das ist schon putzig.
Und guck mal, und was ich hier zufällig gerade auf meinem Tisch liegen habe, ich habe ein aktuelles Playmobil-Prospekt auf dem Tisch liegen. Genau, was noch bis Juni 2024 aktuell ist, weil dieses Jahr wird Playmobil ja 50 Jahre. Auch mit denen haben wir keinen Vertrag. Und als Kind, ich habe mal ein bisschen Lego gespielt, glaube ich, mit meinen Cousins und Playmobil kannte ich nicht. Da bin ich ja erst in letzter Zeit so ein bisschen dran gekommen. Und jetzt lustig, letzte Woche, da habe ich auch das Prospekt her, war ich in einer ganz tollen Ausstellung im Münsterland. Und zwar geht es in einem Museum, haben die eine Playmobil-Ausstellung gemacht, und zwar in der Abtei Liesborn. Leider jetzt, wo der Podcast ausgestrahlt wird, ist die Ausstellung schon vorbei. Mhm. Aber das war ganz lustig, da ging es um 1000 Jahre Klostergeschichte, aber mit Playmobil-Figuren.
Okay.
Da haben sie so verschiedene Dioramen aufgebaut, also so Szenen. Mhm. Und was ich sehr spannend fand, dass seit einigen Jahren auch Mönche und Nonnen zum Sortiment gehören bei Playmobil. Mhm. Ich habe erst gedacht, vielleicht haben die das für diese Ausstellung irgendwie als Sonderedition gemacht, aber nein, es fing mal irgendwie an bei Rittern, als das so ein bisschen Richtung Robin Hood ging, da brauchten sie einen Bettelmönch und das war der erste und jetzt mittlerweile haben sie auch Franziskaner und Franziskanerinnen und Zisterzienser haben sie mittlerweile auch. Also es gibt Mönche und die sehen halt schon ganz witzig aus.
Ja, stell mir gut vor, ja.
Genau. Also nur so viel dazu. Also Playmobil, bis jetzt steht es noch nicht auf dem Regal. Ich habe aber auch viel auf dem Regal. Mhm. Ich bin eigentlich ganz froh, damit noch nicht angefangen zu haben. Aber von Lego gibt es auch die Zentrale. Oder hat das nur mal jemand
nachgebaut? Genau, das war mal ein Fanprojekt. Konnte man ja so einschicken. Und das konnte dann gewählt werden, dass es dann wirklich zum Verkauf herauskommt. Es hat aber leider nicht geklappt. Es gibt aber einige, die das einfach aus allen möglichen Klemmbausteinen, die sie so haben, nachgebaut haben. Also es gibt da einige, also braucht man nur mal das Internet ein bisschen wälzen. Da kann man sich das angucken. Auch ich glaube auch von anderen Klemmbausteinfirmen, die wollten das eben auch mal in ihre Sets etablieren. Das ist aber auch noch nicht so weit gekommen. Eine andere Sache, dann mal viel detaillierter als Lego jetzt zum Beispiel, ne? Also
es ist halt sehr teuer. Also man kann nicht einfach sagen, jetzt entwickeln wir da mal was und dann machen wir mal irgendwie 500 Figürchen. Also wenn, muss man dann halt auch in großem Maßstab denken, um das überhaupt zu konzipieren und nachher so einen Auswurf irgendwie zu haben. Und selbst jetzt irgendwie bei der Ausstellung haben wir auch darüber gesprochen, ob sie nicht vielleicht irgendwie für diese Ausstellung extra einen Mönch oder eine Nonne konzipieren, der dann nur dazu gehört. Aber dann müsste man irgendwie, damit es sich halbwegs trägt, irgendwie 30.000 Figürchen irgendwie kommen lassen. Und die muss man ja in so einem Shop auch irgendwie verkaufen. Ja. Und die kann man ja nicht einfach verschenken, weil dafür ist es natürlich relativ teuer, sowas überhaupt mal in Auftrag zu geben. Also, bastelt doch einfach selber, das ist doch auch schön.
Eben, genau. Ich habe ja auch überlegt, also bei dem, was wir an Klemmbausteinen hier haben, könnte ich mir wahrscheinlich auch 3 Zentralen basteln und wär mal ein Projekt. Jetzt, wo ich die nächste Wand zu Hause angemalt habe, fertig, kann ich jetzt eigentlich mal ein bisschen was bauen.
Hast du Platz? Das ist ja ein Luxus, meine Platz zu haben. Mhm. Krass.
Könnte man eigentlich mal tun. Vielleicht muss ich mal, aber ich bin da immer so unkreativ. Ich bräuchte dann schon eine Anleitung, aber man kann sich ja irgendwie was zurecht basteln.
Ja, so in 3D kann ich auch nicht wirklich gut. Deshalb finde ich ja aktuell Malen nach Zahlen immer noch toll. Da macht es halt einer für mich und ich darf es dann ausmalen. Ja. Und jetzt selber noch so Sachen zu konzipieren, habe ich auch im Malkurs gelernt, so ist schon ganz gut, wenn noch neben mir eine steht und die sagt, ah, dann mach doch nochmal links und mach nochmal rechts und das Ergebnis ist ganz gut. Aber es ist halt schon eher was, so was Geführtes.
Ja,
so.
Genau.
Aber eigentlich, ich finde das ja auch im Sport gut, wenn mir einer sagt, ob ich links hüpfen muss oder rechts hüpfen muss und in welche Richtung ich mich drehen soll. Also man muss schon so viel im Leben selber entscheiden. Manchmal ist es ja auch schön, wenn einer sagt, mach so.
Genau.
Geil. Dann hat uns noch Tobias auch eine Mail geschickt. Der ist auch sehr begeistert. Das ist schön, Tobias, dass du das begeistert bist. Und zwar, wir überraschen ihn wohl auch immer mit den Folgen, die wir dann so aus dem Hut zaubern. Und gerade von der im Reich der Ungeheuer war er sehr überrascht. Die hatte er nicht mehr so auf dem Schirm. Aber er hatte ähnliche Gedanken wie wir. Also so putzen mit dem Smaragd-Collier. Fand er auch diskussionswürdig. Aber er hat sich gefreut, dass wir halt auch, also dass er nochmal erinnert wurde an die Hedra
Flagstaff.
Genau, an Sabine Hahn als großartige Sprecherin, die das so toll verkörpert hat.
Ja.
So, das war so meine Reaktion, die ich noch so auf dem Schirm hatte. Was hattest du noch? Hast du noch was gelesen?
Ja, Malaika, liebe Grüße, hat sich sehr gefreut über ihre Erwähnung und über ihre E-Mail und hat sich auch nochmal sehr lobend geäußert, also vielen Dank. Hört fleißig weiter.
Guck mal,
es
hat geholfen.
Ja.
Das hat geholfen, wenn man sagt so, dass wir uns, also natürlich, du sagst ja immer, wir freuen uns über alles, aber ich sag ja, also über Lob freuen wir uns.
Natürlich. Auf alle Fälle. Also seid nicht scheu, schreibt uns.
Nein, schreibt uns. Und ich habe auch letztens uns noch mal so ein bisschen gegoogelt und mittlerweile tauchen wir halt auch bei den 3-Fragezeichen-Podcasts auch durchaus, also man findet uns auch, wenn man jetzt nur denkt so, wenn man mal guckt, was gibt es überhaupt so an 3-Fragezeichen-Podcasts und so. Und da tauchen wir jetzt auch so auf. Also man nimmt uns wahr. Das ist schön nach anderthalb Jahren, dass wir so mit zum festen Stab gehören. Von denen, die halt noch existieren. Also natürlich kann man die anderen auch weiterhören. Aber von den aktuell Arbeitenden.
Uns kommen ja immer noch wieder auch neue auf. Das merke ich immer mal wieder. Ne? Dann gucke ich natürlich immer, was machen die so. Aber da sind wir noch so ein bisschen Unikate, da wir uns ja wirklich nur auf die Bücher, natürlich mit kleinen Bezügen zum Hörspiel natürlich, aber natürlich mehr auf die Bücher einschießen.
Ja, wie schön, dass halt Dinge, die mehr Arbeit erfordern,
macht ja sonst
als
keiner.
Zum Alleinstellungsmerkmal werden. Nee. Womit wir eigentlich jetzt schon nach einer halben Stunde Aufwärmgeplauder bei der aktuellen Folge sind, um die wir uns kümmern.
Richtig.
Was hätten wir denn da im Angebot?
Wir haben den Eisenmann uns vorgenommen. Ja. Cool, ja. Also da kommen wir ja gleich mal, ich habe es gerade in der Hand, eigentlich gleich mal zum Cover kommen.
Ja.
Was ich echt ziemlich cool finde, ja.
Ich auch.
Tatsächlich, weil ich mag allein schon die Farben. Das ist ja sehr orange und gelb gehalten. Der Eisenmann natürlich so in seiner Eisigkeit.
Also Eisigkeit, schön, in seiner metallischen Eisigkeit.
Metallischen Eisigkeit. Aber auch ziemlich lieb aussieht, finde ich. Also man ist so, also ich muss echt sagen, ich finde ihn nicht bedrohlich. Ne? Also ich finde, also so seine Erscheinung, er ist sehr groß und ne, also man merkt ja, dass er da wahrscheinlich auch so über 3 Meter gell, groß ist und dann, aber er erinnert mich so ein bisschen an Frankensteins Monster.
Ja,
und
total.
Den finde ich ja auch überhaupt nicht bedrohlich, weil der mir auch eher so, naja, der sieht natürlich schrecklich aus, gell, also Frankensteins Monster, gell, mit seinen zusammengenähten Gliedmaßen und so, ne, aber irgendwie ist er ja doch auch ziemlich liebenswürdig und das kommt
das
irgendwie
stimmt.
beim Eisenmann auch raus. Ich meine, seine Augen sehen mir nicht böse aus, da müssten sie wahrscheinlich irgendwie rot funkeln, wenn der böse wäre oder nochmal irgendwie verengter sein, dass er richtig böse schaut oder so.
Und er guckt uns auch an.
Ja, er guckt uns
also
an.
So. Und mit dieser hohen Stirn, deshalb dachte ich halt auch sehr an Frankensteins Monster oder an Herman Munster. Da fehlen jetzt nur noch so
Knöpfe an
der Stirn.
Richtig.
Aber ansonsten, das ist also auf jeden Fall so eine imposante Erscheinung. Ne?
Ja.
Er ist in der Halbtotalen, also man sieht irgendwie so seinen Oberkörper und den Kopf und die Beine haben sie sich irgendwie gespart, weil das wäre, also dann wäre er auch nicht so groß und imposant, wenn man den Rest auch noch sehen
würde. Genau, und das ist auch, also, dass das wie so die Perspektive so, ne, normal großer Mensch, ne, so und wie riesig er ist, ne, man guckt den so an und denkt sich so, wow, was ist das? Und er guckt wirklich so runter, so, na, Was machst du denn hier?
Du kleiner Erdenmensch.
Genau. Na, und bedrohlich wird es dann nur durch das Schild im Hintergrund. Ne? Das ist ja wirklich dieser Totenkopf mit diesem Warnzeichen, also hier, Lebensgefahr, irgendwie Giftgeschichte. Ne? Also man merkt schon,
es sieht auch ein bisschen angefressen aus, dieses Schild. Ne?
Also genau. Sehr so, ja, wirklich verseucht. Also, oder auch die Farben. Es ist so ein bisschen... Ich muss also schöne Grüße an Hanno. Es ist so ein bisschen so ein leichtes Gruselgrün angedeutet in diesem Giftding da, ja. So ganz leicht grünlich, ne? Also wo man dann denkt, okay, wird es vielleicht auch tatsächlich unheimlich, ne? Also ist so ein bisschen dieser Gruselfaktor, ne? Was ist dieses Eisen, ich will es nicht Monster nennen, aber dieser Eisenmensch oder Eisenmann, ne?
Ja.
Aber er ist halt auch gleich drauf, ne? Also man hat dann wirklich auch gleich eine Idee, ne? Der Titel Eisenmann und dann kommt eben auch der Eisenmann, ne? Einfach bam. Aufs Cover.
Deshalb glaube ich, dass diese Folge halt auch spätestens durch das Cover und den Titel und so wie die Folge ist, einen sehr hohen Wiedererkennungs- und Erinnerungswert hat. Also ich glaube, auf jeden Fall hat man das schon mal gehört.
Ja.
Während andere Sachen mit Insel der Insel der Toten, Höhle des Dämons, Rache des das ist so auch alles cool, aber so der Eisenmann.
Ja.
Ist einfach mal so bam.
Ja, genau. Das ist einfach in your face, ne? So Eisenmann und dann auch das Cover. Also das hat man auch gleich vor Augen. Also ich glaube, jeder, der das gesehen hat, also ich glaube, jeder kennt das. Also ich glaube, keiner sagt, was ist denn der Eisenmann? Na, also ich glaube,
selbst wenn man keine Details,
ja.
Selbst wenn man jetzt nicht mehr alle Details weiß, auch ich wusste nicht mehr alle Details. Also ich fand die Folge, ich wollte die gerne machen, aber so der Schluss, da war wieder viel im Nebel. Aber ansonsten, also natürlich sind da so ein paar Dinger drin, wo man nicht denkt irgendwie, das ist austauschbar.
Ja.
Also da sind wirklich, ja, deshalb.
Also ich fand es auch sehr interessant. Also ich hatte die Folge einmal erst gehört vorher. Buch hatte ich ja noch gar nicht gelesen. Und ich hatte die Folge nur einmal beim Durchsuchten, als ich ja wieder auf die ganze Drei-Fragezeichen-Geschichte kam. Wusste also gar nichts mehr. Ich wusste nur, okay, Eisenmann. Und ich wusste, okay, es kommt auch ein Eisenmann vor, ne? Also der wirklich wie auf dem Cover da so ist. Aber ich wusste sonst überhaupt nichts mehr über den Fall, worum es geht, was die Auflösung ist, nichts. Und dann habe ich mir dann das Hörspiel angehört, nachdem wir beschlossen haben, dass wir den machen. Und das habe ich so nebenbei beim Kochen oder was weiß ich, habe ich das gehört.
Pendeln, putzen,
paddeln. Beim Pendeln, putzen, paddeln und so. Na, kochen wahrscheinlich auch nicht. Meine Mama lacht jetzt bestimmt, wenn sie es hört. Hallo Mama. denn das Kind kann nicht kochen. Aber egal, beim Versuch des Kochens. Und dann kam ich nicht rein in die Folge und dachte, hä?
Oh.
Was ist das? Und mein Mann hörte mit und meinte dann auch so, um was soll es da gehen? Also wir kamen irgendwie gar nicht so richtig drauf klar und dachte, nee, okay, ich mache jetzt aus. Und ich nehme erstmal das Buch und höre dann das Hörspiel nochmal. Und und dann war das alles ganz anders. Also da komme ich dann später beim Fazit noch drauf. Aber das war total kurios. Das hat mich aber nochmal so richtig angefixt, wo ich dachte, jetzt will ich es aber wissen. Ja, ob ich es in dem Moment besser verstehe, wenn ich es lese. Ja, weil ich habe erstmal überhaupt nicht reingefunden ins Hörspiel. Und
da bin ich gleich gespannt, wenn wir dann an die Einzelheiten gehen. Lass uns nochmal von außen drauf gucken. Es ist die Folge 172, sowohl als Buch als auch beim Hörspiel. Also mittlerweile sind wir da sehr auf einer Linie. Ist von 2013 das Buch, also ist auch schon wieder 11 Jahre her. Davor war das Tuch der Toten. Nicht das Buch, ne?
Nee,
das Tuch der Toten und Dämon der Rache. Also da, wo sie da am Anfang diese lustige Sache im Heißluftballon machen.
Und der Heizombie, ja, genau.
Mit dem Heizombie, den ich aber auf dem Cover, also das ist so, es ist natürlich ganz anders, aber auch da ist, ne, da sieht man diesen Heizombie auch auf dem Cover. Der ist
Cover.
So ähnlich dargestellt von der Größe her, hier wie unser Eisenmann.
Genau.
Also da Silvia Christoph wirklich Respekt. Also so
toll.
Hauptaugenmerk der Folge schon aufs Cover gebracht, weil manchmal sind ja Sachen auf dem Cover, wo man denkt, hä?
Warum? Hä? Ja, nee, das ist auch ziemlich, ziemlich gut, ne? Also ja, richtig.
Genau, und Autor ist Ben Nevis, den hatten wir ja schon, und zwar bei welcher Folge?
Todesflug.
Genau, also wenn ihr noch Einzelheiten zu Ben Nevis wissen wollt, könnt ihr euch auch unsere Episode Todesflug nochmal anhören. Aber nochmal kurz, also es ist ja ein unbekannter Autor, also es ist ein Pseudonym. Wir wissen nicht, wer wirklich dahinter steckt. Es gibt diverseste Theorien, wer es sein kann, außer dass es ein Berg in Schottland ist, der auch Ben Nevis heißt. Und Ben Nevis ist noch sehr aktiv, also die Yacht des Verrats, Folge 200. 23 ist von ihm da, wo Bezug genommen wird auf der Doppelgänger. Mhm. Also die ist gerade ganz frisch. Und ganz neu erscheint die Folge 230, der dreäugige Schakal. Der ist auch von ihm. Mhm. Der ist aber noch nicht raus.
Die sind noch nicht raus. Nee, das ist im nächsten Schwung jetzt. Die wurden aber schon angekündigt, mhm. Ja.
Genau. Deshalb konnte ich das schon wissen.
Sehr schön.
Und dreäugig sind ja auch irgendwie öfter mal Sachen, oder? Ich kenne den dreäugigen
Totenkopf
und gefühlt, also drei Köpfe, drei Augen, mhm. drei, ist öfter mal, ne?
Ja.
Im Universum der drei Fragezeichen. Mhm. Jo. Ich glaube, dann haben wir im Vorfeld alles mal gesagt zur Folge Eisenmann.
Genau. Gelesen habe ich noch, dass der Fall auch in Kolumbien erschienen ist. Es stand irgendwo da mit in dem,
ja?
in dem Wiki-Fandom hier für drei Fragezeichen.
Habe ich auch gelesen, dachte, okay, aber nicht verstanden.
Ja, ich würde sagen, also ist das jetzt so, also klar, vielleicht würde mich aber auch mal interessieren, warum. Also erst einmal, warum das wichtig ist zu erwähnen und warum das jetzt, sag ich mal, ein Fall ist, der jetzt genau in Kolumbien erschienen ist und warum die anderen nicht, ne? Also was hat das jetzt damit auf sich?
Es spielt auch nicht in Kolumbien, nee. Sonst könnte ich es ja noch verstehen.
Genau, also wenn das jemand weiß, jetzt müssen wir unsere Hörer-Schwarmintelligenz fragen, also wenn jemand weiß, warum der in Kolumbien erschienen ist und also ob es da wirklich den richtigen Grund gibt, da sind wir ganz Ohr.
Sagt uns ansonsten das. Wieder was für unseren Sack irgendwie unnützes Wissen. Wenn dich Günther Jauch mal bei 1 Million Euro fragt, welcher drei Fragezeichen-Fall wurde auch in Kolumbien, ist auch in Kolumbien erschienen, kannst du ohne Alternativen sofort sagen,
ich nehme die Million.
Der Eisenmann.
Genau, geilo. Ey, das ist fetzig. Das wäre echt cool.
Ja, ansonsten braucht man es, glaube ich, nicht wissen, außer es steckt eine super Geschichte dahinter.
Ja,
also,
würde mich sehr interessieren, ja.
Für Erklärung.
Richtig. So, und würde ich sagen, steig mal ein. Also in die 20 Kapitel. Ich finde es schön, dass es eine runde Zahl ist. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber meine Nummerierung gibt das so an.
Ich war sehr überrascht. Es kam mir auch sehr, also als ich drauf geguckt habe, weil seitdem gucke ich ja auch auf Kapitel. Aha. Und 142 Seiten kam mir jetzt relativ lang vor. Und ich habe so überlegt, ab wann wird es denn so lang? Weil so in meiner Erinnerung dachte ich, oh, Insel, Recherche, Aufklärung, fertig. Mhm. So. Aber kommt noch. Mhm. Also, ja?
Genau. Also, da sind schon alle 20 auch da notwendig, sage ich mal. Genau.
Und für dich, es gibt ja auch ein paar kurze.
Ja. Richtig. Die, na, also, ich gucke ja immer, ne, so wie, was die so versprechen, die Namen der Kapitel, da ist okay. Also, es war. War jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, oh, da, zu dem Kapitel muss ich unbedingt hinlesen, weil da passiert, also meines Erachtens irgendwas ganz
obwohl später kommt ja, da waren es nur noch zwei.
Ja, das genau. Also das
hat mir ganz gut gefallen.
Ja, genau. Das war dann so eins, wo ich auch so dachte, so, okay, was ist mit dem Rest? Ah, dann mal schnell hin, ne? So. Ja, genau. Und mit dem giftigen Geheimnis geht's ins erste Kapitel.
Genau, wir machen Tag am Strand.
Oh, herrlich.
Das ist eigentlich schön.
Ich mag solche Einstiege.
Das ist auch im Hörspiel fängt es genauso an mit so einer tollen Wasseratmo. Ja. Und das mag ich halt schon. Also es ist so, ist ganz gemütlich, bis Peter anfängt zu nölen. Er möchte nach Hause, er möchte nur noch ein Basketballspiel im Fernsehen gucken, er will heim und Justus sagt, nö, er will noch mal ins Wasser und Bob meint, nö, wenn mich hier keiner wegträgt, ich will schlafen.
Ja, genau. Und das kann man echt so nachvollziehen. Also der Peter ist da ein bisschen stressig. Wenn du dir gerade so einen schönen Strandtag machen willst, dann willst du dann auch nicht wieder los, obwohl du da immer so Hummeln im Hintern hast, kann man Peter irgendwo auch verstehen, ne? Der dann sagt so, ich habe jetzt genug am Strand rumgelegen, ich will jetzt noch irgendwas machen. Ne? Und,
Es wird aber langsam wohl auch spät und es wird langsam kühl und so. Und Peter guckt dann halt mal so in der Gegend rum und guckt dann zur Insel, die gegenüber liegt, da liegt Mora Island. Und er denkt über das giftige Geheimnis dieser Insel nach. Und die aber jetzt eigentlich ganz harmlos da liegt. Wir erfahren aber ganz kurz, dass im Zweiten Weltkrieg da wohl Bioerreger ausprobiert wurden.
Ja, das ist ja schon erstmal eine Ansage, ne? Und dann, aber Justus ist ja ganz cool, nee, das ist alles entseucht, jetzt ist es alles nicht mehr so schlimm. Und dann stachelt Peter ihn so ein bisschen an, gell? Sagt, naja, wenn das so ungefährlich ist, dann schwimm doch rüber, du Großkotz, ne? Und das hat er sich lieber zweimal überlegt, das zu äußern, weil Justus ist natürlich, okay, dann mache ich das, zack, und dann schwimmt er los.
Das ist krass, ne? Also krass. So, ich glaube, er will ihn auf jeden Fall ärgern, weil Peter nach Hause will und Justus nicht. So, und was macht man dann? Dann springt man doch einfach auf und meint, ich schwimme mal eben zur Insel.
Ja, es ist total auch ungewöhnlich so auch für
Für Justus. Es sind 760 Meter, das weiß er, Justus, das hat er sich genau angeguckt. Und er sagt, ach, in 40 Minuten bin ich hin und zurück geschwommen.
Das ist auch echt verdammt lange, also ich möchte nicht so lange
schwimmen. Also ich, im Meer. Also also er muss sehr schnell schwimmen, würde ich sagen, weil es hört sich jetzt nicht viel an, 760 Meter, aber er muss es ja auch wieder zurückschwimmen. Also das sind dann schon 1500 Meter. Das sind, also ich schwimme immer 50 Bahnen im 25-Meter-Becken. Das sind 1250 Meter. Und ich kann dir schwer sagen, wie viel ich brauche, aber auch so um die 40 Minuten. Aber es ist halt ein Becken, da ist ja keine Strömung.
Genau.
Und so gut, jetzt muss ich zwischendurch, je nachdem, wie viel Rentner ich noch so umschwimmen muss oder warten muss beim Wenden, ne? Von daher kann da auch mal eine Verzögerung kommen. Aber letztendlich ist es schon ganz schön optimistisch. Wir wissen zwar, Justus Jonas ist ein wirklich guter Schwimmer, aber trotzdem ist es, naja.
Es ist einfach das,
also ich habe mir nur dran
geschaut,
es ist halt bescheuert.
Es sind nicht die Bedingungen Schwimmbad, ne, so, und da bist du mal schnell, wenn du nicht mehr kannst, kannst du an den Beckenrand schwimmen.
Eben.
Ne?
Also, und da paddelt auch keiner mit einem Boot neben dir her und passt auf dich auf, richtig, wie das normalerweise so bei diesen Freischwimmgeschichten halt ist. Du weißt nicht, kommt da noch irgendwie ein Fisch vorbei, ein Hai, genau.
Und 760 oder 50 Meter sind wirklich echt verdammt lang. Also ich glaube nicht, dass man das so, also ich habe mal, ich mich auch mal unterschätzt, ich habe mal so Intervall-Lauftraining gemacht und dann musste ich immer 400 Meter rennen, dann gehen und so. Und dann habe ich erstmal festgestellt, wie unglaublich viel auf gerader Strecke 400 Meter sind, ja. Wo ich so dachte, ja, und dann, wenn du dann nochmal 300 drauflegst, also fast das Doppelte, bei tösender Strömung und Wellen und, ne, also das ist schon. Ist schon kühn, Justus Jonas.
Und es wird halt dunkel. Also mal jetzt abgesehen davon, dass wir jetzt noch nicht das Wetterphänomen haben, was gleich kommt. Aber alleine in dem Moment, wo es dunkel wird, also man, und da kann ich Justus auch nur verurteilen, weil das macht man einfach nicht. Nee. Genauso, wenn es dunkel wird, muss man aus den Bergen raus, weil dann ändern sich einfach alle Bedingungen. Und dann hast du nämlich plötzlich das, da musst du halt irgendwie, ne, die Rettung anrufen und die Küstenwache oder in dem Moment die Bergwacht und so, dass die dich da irgendwie rausholen. Und es sind genau solche unvernünftigen Menschen, die genau solche Rettungseinsätze immer provozieren, auch ein Justus Jonas, der einfach, also mit dem würde ich sehr schimpfen,
auf jeden
wenn
Fall.
Ich Tante Mathilda wäre.
Ja, der würde erstmal schön Ärger kriegen. Und es ist halt auch so, dass die ja auch protestieren, die zwei, ne? Also auch Bob sagt, sag mal, hackt's, ja, aber dann so schnell können sie gar nicht gucken, ist der drin? Und die haben ja da auch nichts, um ihm irgendwie zu unterstützen, außer dann hinterher zu schwimmen, was ja nun keinem was bringt, gell? Mhm. Und auf jeden Fall sehen sie ihn da auch schwimmen und so, und dann scheint er ja doch irgendwie mit der Hand zu winken, und dann sehen sie ihn plötzlich nämlich nicht mehr, weil dann auf einmal der Küsten.
Genau, sie haben zwar ein Fernglas, das ist das Einzige, was sie so haben, dass sie ihn halt mit dem Fernglas beobachten.
Toll.
Außerdem sehen sie noch so ein kleines Bötchen, genau. Und dann sagst du nämlich, es kommt Nebel auf. Das kann halt an der Küste auch immer passieren. Und Nebel, also wenn ihr schon mal richtigen Nebel erlebt habt, ist halt Mist. Man sieht halt nichts mehr. Ja. Also nicht nur die Jungs am Strand, sondern auch der Justus. Und wenn der diese Insel nicht mehr sieht, dann kann der braucht ja nur so ein bisschen links oder rechts vorbei. Also das ist halt
mega. Dann ist er irgendwo irgendwo und dann Krampf und dann tot. Ne? Also oder kann er einfach nicht mehr. Ne? Also das lebensgefährlich, wirklich tatsächlich lebensgefährlich, einfach Fakt, ja, so, und zum Glück, aber wie soll es auch anders sein, gell, sie sind jetzt natürlich in absoluter Aufregung, und dann sehen sie diesen Mann, der da mit dem Boot da anlegt, auf den, und als er dann wirklich da am Ufer ankommt, dann rennen sie erstmal zu ihm hin und sehen auch, okay, er hat ein Motorboot und ein Schlauchboot, genau, und rennen erstmal zu ihm hin, und dann ist das Kapitel erstmal zu Ende, und wir haben einen wahrscheinlich hilfebrauchenden Justus im Wasser, im Nebel, und als verzweifelte Bob und Peter am Strand, toll. Super.
Genau, und ähnlich ist es im Hörspiel halt auch. Justus schwimmt halt hin, da auch schon schön unterschwellige Musik. Das gefällt mir total gut, auch wie das atmosphärisch so aufgebaut ist. Und also das mag ich sehr. Jetzt sind wir sehr schnell über diese Insel hinweggegangen. Wie du siehst, ich habe, siehst du, ist es fett gedruckt?
Ja.
Ich habe noch ein bisschen Recherche in Sachen Insel. Ist vielleicht ein bisschen früh, weil es kommt ja später noch, aber ich denke, ich mache das einfach mal, sonst vergessen wir es, wenn es okay ist.
Na klar, natürlich. Mora Island.
Also Mora Island, es wird ja nur gesagt, oh, da haben die mal Bioerreger ausprobiert. Also habe ich mal recherchiert in Sachen Bioerreger. Und also biologisch geführte Kriege sind viel älter, als ich bis jetzt so dachte. Also schon die alten Römer. haben ihre Feinde mit menschlichem Kot beworfen, in der Hoffnung, damit irgendwelche Krankheiten bei denen auszulösen. Die Assyrer haben im 6. Jahrhundert Brunnen ihrer Feinde vergiftet. Aus dem Mittelalter weiß man zum Teil, dass mit Pest infizierte Leichen über Stadtmauern katapultiert wurden. Seite vertauscht, ich dachte schon. Aber hier ist, also wenn bei mir was durcheinander geht, der Drucker hat wieder komische Sachen bei meiner Tabelle gemacht und teilweise meine Notizen ein bisschen durcheinander gewirbelt. Also, die haben dann halt gedacht, ne, wenn wir da Pestleichen drüber schmeißen, dann könnte es ja sein, dass die Seuche sich schnell in der Stadt, die wir einnehmen wollen, ausbreitet. Das Blut leprakranker Menschen galt lange als Gift. Hat man auch gerne benutzt. Im 17. Jahrhundert soll ein polnischer General Artilleriegeschosse mit dem Speichel tollwütiger Hunde befüllt haben.
Wahnsinn, ja.
Im 15. Jahrhundert hat der Spanier Pizarro pockenverseuchte Wolldecken an die amerikanischen Einheimischen verschenkt. Das soll sehr bei der Kolonialisierung geholfen haben. Also die waren schon pervers und erfinderisch. Die Deutschen sollen im Ersten Weltkrieg ein eigenes Programm zur Erforschung von Kampfstoffen gehabt haben und zum Beispiel tausende Pferde und Rinder der alliierten Truppen mit Milzbrand infiziert haben. Und da haben die Nazis dann im Zweiten Weltkrieg gleich noch weitergemacht und waffentaugliche Erreger in KZs getestet. Die Japaner haben übrigens sowas Ähnliches mit ihren chinesischen Kriegsgefangenen gemacht. Da haben die Pest und Meningitis mal ausprobiert, wie es so funktioniert. 1941 setzten die japanischen Streitkräfte mit Hilfe von Flugzeugen etwa 150 Millionen pestinfizierte Fliegen über Städten der Mandschurei frei. Das hat dann teilweise auch zu solchen Ausbrüchen geführt. Also eigentlich haben es alle gemacht, ne? Großbritannien produzierte bis 1945 5 Millionen mit Milzbrand verseuchte Kuchen und hat erwogen, sie über Deutschland abzuwerfen. Das haben sie dann nicht gemacht, aber sie haben Tests gemacht. Und zwar haben sie die schottische Insel Grünar verseucht, da kommen wir dann auch später noch drauf, da ist dann die Verbindung zu uns. Ja. Die war bis zu ihrer Entgiftung 1990 unbewohnbar und da ist es so, das britische Kriegsministerium hat 80 Schafe zwischen Juli 1942 und August 1943 auf dieser Insel, die war unbewohnt zu dem Zeitpunkt auch, ausgesetzt, die hatten Milzbrand, diese Schafe, die sind dann dort gestorben und die Sporen von diesem Krankheitserreger, die sind dann in den Boden eingedrungen und haben diese Insel langfristig verseucht. Und so wurde die Insel dann zum Sperrgebiet und jährlich sind die dahin, haben Bodenproben genommen und haben geguckt, ah, tut sich aber wenig, also Milzbrand war sehr langanhaltend da. Dann wurde der Druck aus der Öffentlichkeit immer größer in den 80er Jahren und dann hat man angefangen mit der Kontaminierung. Das heißt, Vegetation an den verseuchten Stellen wurde mit Herbiziden, also mit Unkrautvernichtungsmitteln bearbeitet und abgebrannt. Dann kamen 280 Tonnen Formaldehyd gelöst in Meerwasser dahin und wurden 3 Monate lang immer in den Boden eingeleitet. Und das hat wirklich zu einer Verbesserung der Ergebnisse bei den Tests geführt. Und also so entseucht man dann, weil das habe ich mich schon gefragt, die sagen nur entseuchen, sagen aber nicht wirklich, wie die das machen. Also Formaldehyd in den Unkrautvernichtungsmittel da rein, alles abbrennen, dann kann es vielleicht besser werden. Und dann haben sie neue Tests gemacht und haben gesunde Schafe auf die Insel gebracht und die sind dann nicht mehr krank geworden. Das war dann ein Zeichen dafür, aha, so. Es gibt aber immer noch Zweifler, die halt sagen, na, ob der Milzbranderreger wirklich komplett weg ist, na, wir sind da unsicher. 1990 wurde die Insel dann feierlich wieder als bewohnbar erklärt und den Erben zurückgegeben. Und interessanterweise ist die Insel 2022 komplett abgebrannt. Man weiß nicht, ob der Brand gelegt wurde oder ob es natürlich ist. Auf jeden Fall, also jetzt ist die Insel halt, also da ist jetzt auch Schrott. Und um den Reigen noch voll zu machen, also auch die Russen haben an Krankheitserregern geforscht, an biologischen Waffen. Saddam Hussein hat daran geforscht, das Apartheidsregime in Südafrika hat es eingesetzt, also eigentlich bis heute. Und auch die Amerikaner haben ein eigenes Biowaffenforschungsprogramm initiiert. als letzte Großmacht übrigens im Zweiten Weltkrieg sind die da eingestiegen, um nochmal den Bogen zu schlagen, jetzt wieder zu unseren drei Fragezeichen. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt über so ein Zeug. Also
das
auf jeden Fall.
Interessant und auch schrecklich. Es ist einfach nur schlimm.
Es ist schrecklich, es ist interessant und es ist halt leider sehr effektiv. Mhm. Und deshalb haben es halt alle gemacht und es ist auch alle irgendwie eingesetzt. Mhm. So. Aber also alleine an dieser Insel sieht man ja, wie lange es dauert, um so ein Ding, was man mal hoch freigesetzt hat, auch wieder einzufangen.
Ja. Richtig, das ist ja auch das, was ja Peter immer zwischendurch auch, auch im ganzen Buch eigentlich immer wieder zu bedenken gibt. Ne? Also das ist ja einer dieser Zweifler, wo er sagt, ja, ja, alles schön und gut mit der Entseuchung, aber wie sicher kann man da sein? Ne? Und ja, Justus ist ja einfach wieder von seinem Tatendrang und seiner Neugier gepackt, ne, und will sich einfach diese Insel da mal angucken und ja, begibt sich gleich doppelt in Gefahr sozusagen, gell? Weiß ja nicht, ob der mit der Insel noch alles okay ist, ob da überhaupt wieder jemand wohnt oder so, weiß ja keiner, und dann auf dem Weg dahin begibt er sich ja auch noch mal in Gefahr, ne? Gefahr.
Richtig, also von daher ein sehr spannendes Startkapitel.
Total.
Mit sehr viel drin.
Ja.
Und
jetzt wollen wir natürlich wissen, wie es weitergeht, ja. Und die Gefahr im Nebel, die, so heißt das Kapitel, das hat auch Justus gerade zu erleiden. Und jetzt sind natürlich Peter und Bob, ne, die kommen sofort zu dem Bootsmann und sagen hier, also wir brauchen ihre Hilfe, unser Freund, der ist gerade darüber geschwommen und der ist aber so gleich total, ja, das ist mir doch egal, das ist doch sein Problem, der ist verloren, ist er halt tot, so, gell, und diesen.
Ein ganz sympathisches also, Kerlchen, ne, der Typ.
Weißt du gleich Bescheid, ja. Und dann schaffen sie es aber doch, ihn zu überreden, sagt, was zur Insel, nee, und da ist der Eisenmann und das ist ja auch total verseucht da und so, also wir kriegen schon so ein paar Sachen gedroppt von ihm. Und er sagt, ich bringe euch nur an die Insel ran und dann könnt ihr das Schlauchboot, weil sie sich auch natürlich Sorgen machen, ja, wie kommen wir dann wieder zurück? Und dann will er ihnen das Schlauchboot geben, das da, wo er auf dem Wasser herumgetrieben ist. Und sie erkennen da auch schon die Initialen DM, fragen eben, ob das ihm gehört. Nee, das trieb wohl im Wasser. Und genau, und bringt sie da erstmal rüber und verschwindet dann auch so schnell, wie er gekommen ist.
Ja, er verspricht ihnen noch, aber ja, weil sie ihn drängen, die Küstenwache zu informieren, weil die Jungs auch sagen, ja, aktuell vermisst uns halt auch keiner, wie immer, denke ich nur.
Naja, sie wollten ja auch einen Tag am Strand machen, gell? Ich meine, da meldest du dich jetzt nicht unbedingt ab, ne? Hat ja auch keiner geplant, dass hier noch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion auf der Insel stattfindet.
Das ist richtig. Also er lässt sie, er schmeißt sie quasi auf der Insel raus, lässt ihnen das Schlauchboot da und sie fangen an, nach Justus zu suchen.
Genau.
Und da muss ich sagen, das Hörspiel da an der Stelle auch sehr schön gemacht, also auch der Ang da sehr schön unsympathisch verkörpert.
Toll,
und dann diese Sucherei auf der Insel, wie Bob und Peter nach Justus suchen, also das ist schön,
toll.
Das haben die richtig super gemacht.
Und auch die Musik, ich muss wirklich, also im ganzen Hörspiel, die musikalische Inszenierung, die Zwischenmusiken, geil. Also da kommt so auch so ein Thema vor, was ich sehr mag. Das kommt öfter mal in den Hörspielen mal intensiver und mal weniger intensiv vor. Das mag ich sehr. Also das ist atmosphärisch wirklich richtig super.
Gut, dass du die Musik ansprichst. Ich habe auch das Gefühl, aber ich habe auch das Gefühl, dass es auch ein Thema gibt, was nur, also was wirklich Eisenmann-Thema ist.
Mhm.
Was nicht in ganz vielen Sachen wieder vorkommt, was schon sehr prägnant für diese Folge ist. Also gerade die Musik finde ich auch großartig komponiert und eingesetzt.
Ja. Genau, sie rufen halt auch dann wirklich schön nach Justus, also im Buch und auch im Hörspiel. Ne? Also man merkt dann auch ihre Verzweiflung an, ne? Und dass sie wirklich, dass es eigentlich drängt, ihn jetzt zu finden, weil sie hoffen natürlich, dass er auf der Insel ist, weil es wäre natürlich jetzt echt fatal, wenn er eben es nicht zur Insel geschafft hat und irgendwo auf dem offenen Meer rumtreibt. Ne? Also wie schlimm das eigentlich jetzt ist, dass sie jetzt nicht wissen, wo ist denn der jetzt? Ja? Hat das jetzt geschafft oder nicht?
Genau, die Insel ist nicht riesig, aber sie scheint ordentlich bewachsen zu sein. Und da kriegen wir noch so eine Info halt auch aus dem Buch. Die kontaminierte Erde wurde halt abgetragen und neu aufgeschüttet. So nebulös wird das da formuliert. Und seitdem wächst da halt alles wieder wie Hulle. Und sie gehen Richtung Inselmitte.
Genau. Ne? Und, dann,
und hören dann plötzlich so ein seltsames Atmen.
Ja, was ja wieder total gruselig ist. Ne? Und ich glaube, Peter stolpert doch dann irgendwie. Und dann hat er das Gefühl, er wird irgendwie angegriffen und haut da irgendwie dagegen und merkt auf einmal so, ah, aua, das ist ja aus Metall. Und dann sind wir auch schon.
Ja, er fühlt sich halt angegriffen, genau. Und da sind wir bei so einem Wesen aus Metall und ich denke mir, hui, das ist gut.
Und das ist gerade auch erstmal zu Ende. Also, das ist auch wieder so ein schöner Cliffhanger, ne, wo du sagst, so, wow, was ist denn da jetzt auf der Insel? Und was ist da so metallisch und warum atmet das? Also, das ist schon so, ah.
Und da geht dann das nächste Kapitel Eisenmann direkt weiter. Sie erkennen, da steht so ein 3 Meter großer Eisenmann.
Da ist er, unser Covermann.
Genau, und der steht da einfach mal in der Landschaft so rum, so ein 3-Meter-Koloss.
Also Wahnsinn, aber irgendwie.
Der macht aber nichts. Also der bewegt sich nicht, das war halt nur so in der Situation.
Genau, der hat sogar seinen Kopf verloren. Also sie sehen halt wirklich, wie der so aussieht, ne? Also wirklich aus Rohren und Blechen zusammengeschraubt. Also wirklich richtig, ganz detailliert und ne, aus ganz vielen verschiedenen Metallsachen. Und sein Kopf ist aber irgendwie abgefallen und kullert da so rum.
Was aber nur so ein Kasten ist, ne? Also genau. Ich glaube, also. Wenn wir jetzt so schön verführt sind durch unser Cover, also so sieht der Eisenmann nicht wirklich aus. Der hatte halt einfach so einen viereckigen Kasten als Kopf. Genau. So.
Ja, also hat er keine Augen aber oder irgendwas wahrscheinlich. Ne? Also das ist wahrscheinlich eher.
Oder nur grob drauf gemalt.
Genau, oder das ist eben der Eisenmann dann später aus den Geschichten. Genau.
Aus den Geschichten, die noch kommen.
Auf jeden Fall ist es so, dass gerade während sie sich da mit dem Eisenmann da beschäftigen, hören sie so aus dem Hintergrund, das ist im Hörspiel sehr, sehr schön auch inszeniert, ja, wie das so aus dem Off so langsam so kommt, hey, ihr Schattenwesen, das hast du so schön als Einstieg genutzt, sehr gut, ja, denn jetzt wird eine ganz besondere Figur eingeführt, ja, jetzt kommt ihr Schattenwesen, was wollt ihr hier, ja, jetzt lernen wir Drago kennen.
In gelber Badehose, das wissen wir nur aus dem Buch. Also ein junger Typ in gelber Badehose und genau. Er kommt daher und stellt sich als Drago vor.
Genau, und erzählt eben von Schattenwesen und sowas, ne, wo die sich erstmal so denken so, hä? Hat der vielleicht zu lange in der Sonne gelegen oder was ist hier los? Aber sie halten sich gar nicht so lange auf, ihn jetzt irgendwie komisch zu finden, sondern sagen gleich, ja, wir sind hier Bob und Peter und wir suchen unseren Freund, ja, wahrscheinlich Justus, also er hat sie schon rufen hören nach Justus. Und er sagt dann, ja, ich habe da vorhin, also wenn hier noch einer von euch rumläuft, ich habe mich schon gewundert, warum ich hier vorhin so ein Steinfragezeichen gesehen habe. Und da sind die natürlich erstmal, oh geil, der ist hier, weil dann hat er das ja auch gelegt und dann finden wir ihn garantiert und dann machen sie sich auf den Weg und dann finden sie ihn auch relativ schnell, wie er da irgendwo frierend.
Sie gehen, genau, zähneklappernd, ja. Das ist so laut, dass sie erst so ein komisches Geräusch hören und ich denke mir, endlich mal ist es mal realistisch, weil sonst sind ja irgendwie, Kälte ist ja irgendwie sonst, finde ich, nie ein Problem. Die Leute landen auch immer im Wasser und denen ist, ja, die tun immer so, als wäre ihnen kalt, aber ich glaube, wenn ich nur nasse Füße kriege, dann ist eigentlich der Ofen schon aus. Und der hat halt nur eine Badehose an, der arme Justus. Und es wird halt dunkel, es ist nebelig und so. Und irgendwann lässt dann auch schnell die Wärme vom Schwimmen halt, ne?
Ja.
Und dem ist mal richtig arschkalt.
Ja, und das ist auch richtig schön im Hörspiel, hört man das auch schön, ne? Dass er da.
Ja, das macht er toll.
Also wirklich die Zähne klappern, hört man, ne? Und die Stimme ist so richtig zittrig und das ist klasse, ne? Und man merkt auch, dass das Justus wirklich auch demütig ist und sagt, scheiße, ich hab wirklich verkackt.
Gut, dass ihr mich gefunden habt, genau.
Richtig.
Und gut, also er hätte ja vielleicht auch Hilfe von Drago bekommen, wenn er ihn gefunden hätte, weil da muss man natürlich auch dazu sagen, Drago wähnte sich alleine auf dieser Insel. Mhm. Also für den ist die Situation auch nicht ganz so einfach, wenn da plötzlich irgendwie Leute über seine Insel latschen und er plötzlich irgendwie Zeichen sieht, die er da nicht hingelegt hat. Also
auch gruselig, ne? So, weil vor allen Dingen, er ist ja auch der Meinung, dass er sagt ja auch, das kommen eigentlich nie Leute her, weil die natürlich alle noch von dieser Verseuchung da abgeschreckt sind, ne? Weil ja immer noch da steht, auch betreten auf eigene Gefahr. Und ne, die meisten beugen sich der Gefahr nicht, ne? Sondern gehen eben nicht auf die Insel. Hat er nicht damit gerechnet, dass da so 3 fixe Jungen auf einmal da auf seiner Insel auftauchen hier.
Aber Drago ist nett, er nimmt sie mit. Und sagt so ins Reich des Lichts oder so irgendwie.
Genau.
Er nimmt sie auf jeden Fall mit in sein
Schloss
des Lichts.
Genau.
Und die sagen, ja, ist schon gut, weil jetzt zurück und ist halt blöd.
Richtig.
Und dann kommen sie halt zu einem alten Bunker. Also es sieht jetzt nicht so schlossartig aus. Und Peter erinnert sich direkt mal, hier könnte auch der Rubbish George wohnen. Das ist so. Den kennen wir ja, so ein befreundeter Wohnungsloser von ihnen. Haben wir uns überhaupt noch nicht beschäftigt, ne? Rubbish George?
Ich glaube, der war noch nie, also in unseren Besprechungen war der noch keine Figur gewesen. Da sind sie immer gut vorbeigekommen, der alte Stadtstreicher.
Genau, du sagst Stadtstreicher. Wir hätten ja auch, also wenn wir uns überhaupt mal mit so einer Figur, heute sagen wir Wohnungsloser, man sagte früher Obdachloser. Es gab, also wenn wir im 3-Fragezeichen und mehr so im TKKG-Kosmos sind, da sind wir auch bei Penner, Tippelbruder. Und so, aber, oder wenn man es etwas feiner ausdrückt, Kluschar, nicht sesshafter.
Obwohl ich jetzt denke, ich glaube, das ist jetzt wieder so eine Zeit, da weiß ich gar nicht, ob der Rubbish da George schon sein Hausboot hat. Irgendwann wird er ja wohnhaft auf einem Hausboot. Also hier bei Skateboard Fieber, da wohnt er am Hafen. Da hat er irgendwie so ein ziemlich günstig irgendwo ein Hausboot abgestaubt.
Ist das nicht nach dieser unsäglichen Folge SMS aus dem Grab, wo er ja auch zu einer richtig handelnden Figur und nicht nur zu einem Tippgeber oder Beobachter wird? Ich glaube, ab da kriegt er so ein bisschen mehr die Kurve.
Ja.
Aber es ist auch nur in meiner Erinnerung, vielleicht stimmt es auch gar nicht.
Nee, doch, es könnte aber hinkommen. Wo ich jetzt nicht weiß, von wann SMS aus dem Grab ist, das kommt mir immer noch länger, viel länger hervor irgendwie die Folge.
Ich glaube, die ist in den 120ern, aber ganz sicher bin ich mir nicht, weil die ist ja... Vielleicht muss ich mir die nochmal anhören.
Ja, das würde sich vielleicht auch.
Um die mache ich ja immer so einen großen Bogen.
Ich habe die einmal gehört, glaube ich, und ich fand sie jetzt gar nicht so schlecht in meiner Erinnerung, glaube ich.
Ich glaube, die habe ich, also das, da sind, glaube ich, auch für mich noch Dinge zu entdecken, weil die SMS ja wirklich aus dem Grab kommt. Also da sind sie ja auch sehr weit, also da sind sie ja wirklich in Ägypten
unterwegs. Aber wäre echt vielleicht mal sollte spannend, ich das noch mal überhaupt den Rubbish George mal auch mal mit hier zu besprechen. Ich glaube, auch ein ganz spannender Charakter. So insgesamt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall sieht es halt bei Drago ein bisschen so aus wie bei Rubbish George, findet jedenfalls Peter, der scheinbar der alte Pingel.
Ja, so. Der ist auch wie ein bisschen, ja, genau. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spärlich. Steht irgendwie nur so eine Liege drin, ne, und alles so ein bisschen aufs Notdürftigste, aber eben auch eine Staffelei und diverse Materialien und Metallteile und Drago kommt eigentlich auch ziemlich schnell damit um die Ecke, dass er eben auch ein Künstler ist und wie hat er sich bezeichnet? Ich habe es vergessen aufzuschreiben.
Schriftschmied.
Schriftschmied, genau, richtig cool. Also habe ich vorher auch noch nie mir Gedanken drüber gemacht und auch noch nie gehört, dass man auf Tapeten oder Leimwände Dinge schreibt, ne? Und das dann quasi als Geschichte. Finde ich geil.
Finde ich auch total geil, aber ich weiß ja nicht, was du für eine Schulzeit hattest. Aber so, also in meiner Schulzeit haben wir halt alte Tapeten permanent genommen, um irgendwie darauf in Projekten zu arbeiten. Weil das war halt das Material, was da war. Und da konnte man, und da hast du sehr viel Material, wenn du so alte Tapeten hast. Also das waren jetzt bei uns keine Stofftapeten, sondern ganz normale irgendwie olle Raufaser oder keine Ahnung.
Ja doch, die hatten wir auch tatsächlich,
also,
ja doch.
Also auf Tapete als Untergrund zu nehmen, ist jetzt nicht so, also wir waren da nicht wirklich, obwohl wir haben auch künstlerisch gearbeitet und da irgendwelche Collagen draufgeklebt und so. Also ich kenne Tapete also schon als nutzbaren Untergrund.
Ja, ja, das ist
aber insgesamt,
aber
also dieser
eine,
Typ.
Eine Geschichte drauf natürlich. Zu schreiben, ne? Zu sagen, ich schreibe da jetzt wirklich ein Werk auf diese Tapete und verschönere das dann auch noch mit so Metallelementen. Das fand ich sehr, also von der Vorstellung her sehr geil. Also ich würde sie gern sehen. Also ich
auch.
Möchte es gerne
und es
sehen.
Ist, und er kennt halt auch Rocky Beach und den Schrottplatz, sagt er, weil da hat er nämlich diese Tapeten gekauft.
Geil.
Das finde ich sehr schön, dass wir da den Bogen kriegen.
Ja.
Und ich habe auch noch, falls du möchtest,
ja,
ich habe noch sehr viel in Sachen Tapete recherchiert.
Ja.
Für den Fall, dass du Bildungslücken in Sachen Tapete hast.
Mit Sicherheit.
Und zwar... Also die reden ja hier auch extra von Stofftapeten, sprich von Textiltapeten. Und das ist zum Beispiel Stoffgewebe oder Textilfasern, die auf Tapetenbahnen geklebt wurden. Und meistens ist aber, also Papier ist halt der Träger. Und Tapete heißt übrigens auch lateinisch Decke oder Teppich. Und ursprünglich stammt die ganze Idee aus dem Orient, da stammen ja viele schlaue Ideen her und früher haben halt Monarchen ihre Wände erst mit wertvollen Wandteppichen und textiler Wandbespannung verschönert. Das war allerdings sehr teuer, wir kennen Gobelins zum Beispiel aus dem 15. Jahrhundert und die haben die Adeligen zum Beispiel, auch wenn sie von Schloss zu Schloss gereist sind, immer mitgenommen. Also die hatten nicht an jeder Wand einen Teppich, sondern die haben halt ihre Teppiche halt auch dann irgendwie ihre Wandteppiche mitgenommen. Und im Orient kamen dann auch aber preiswertere Ledertapeten auf. Mhm. Also auch daraus hat man Wanddekorationen gemacht. Die waren dann zum Beispiel geprägt oder vergoldet. Und also erstmals hört man auch im 11. Jahrhundert in Spanien durch die Mauren davon. Da wurde dann auch Pergament immer beliebter. Und im 14. Jahrhundert kamen dann Wandbehänge aus Stoff auch aus Italien. Und die ersten Tapezierversuche gab es dann Ende des 15. Jahrhunderts am Mittelrhein. So. Mhm. Und Im Christ College in Cambridge findet man zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Tapete aus dem Jahr 1509, die aus ausgemusterten Dokumenten besteht, deren Rückseite bedruckt war. So, haben sie auch wieder verwertet. So. Und im 16. Jahrhundert kamen dann handbemalte chinesische Papiertapeten nach Europa. Das war ein mega Erfolg. Und dann begann man halt auch in Frankreich und England die ersten Papiertapetenmacher, die haben dann ihre Arbeit aufgenommen und die Tapete wurde halt immer beliebter, später dann auch industriell hergestellt und immer preiswerter, aber bis in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war es immer noch so, dass die Tapete eher ein Luxusprodukt war. Also man hat vorher eher die Wände gestrichen und hat sie dann mit Ornamenten bemalt. Das war vorher so gang und gäbe, wenn man überhaupt sich um seine Wände gekümmert hat. Und erst in der Wirtschaftswunderzeit in Deutschland kam dann so die Tapete für jedermann. Und Fakt ist halt, ne, Raufaser kennen wir alle, ist halt sehr verbreitet, ist halt ein überstreichbarer Wandbelag. Das ist halt sehr praktisch. Also eine normale Tapete ist nicht zwingend überstreichbar. Raufaser halt schon. Da hat man so Altpapier oder Holzteilchen mit reingenommen, je nach Körnung, ob du jetzt eine feine oder eine grobe Raufaser hast. Und die wurde übrigens erfunden von dem Wuppertaler Unternehmer Hugo Erfurt.
Ach, Erfurt.
Falls sich mal einer fragt. So. Und der Hugo, der hat die Raufasertapete erfunden.
Danke, Hugo.
Auch das können wir uns mal merken. Und seitdem, ich meine, heute hat jeder noch, also man kommt ja wieder zum Streichen und Rauputz kommt man ja wieder zurück, aber so die Raufasertapete hat, glaube ich, in vielen Haushalten sehr viel zum Wohnen beigetragen. So viel in Sachen Tapetenrecherche.
Mega geil. Und vor allen Dingen, krass, wenn man sich das so vorstellt, gell? Also als das noch nicht industriell hier in großen Massen hergestellt wurde, wenn ich mir überlege, handbemalte Papiertapeten aus China. Ja, ich sage, wow, was müssen die da gemalt haben? Wahnsinn.
Ja.
Das ist schon krass. Ja, und es ist natürlich eine coole Idee, dass der Drago sich da die Tapeten beim Onkel Titus gekauft hat. Da hat ihn Justus tatsächlich auch schon mal gesehen. Also der konnte sich dann auch erinnern. Und die Tapeten, wie wir es erfahren war auch, die hat einem Dr. Thomas Mitchell gehört, der Leiter der Bioerregerversuche war. Und wo sie sich natürlich auch denken...
Auf dieser Insel.
Auf der Insel. Genau. Und wo sie auch sagen, oh, da waren die Tapeten ja auf der Insel und dann sind die doch verseucht. Nein, die hat er erst, also nicht auf der Insel gehabt, sondern auf dem Festland. Also die sind safe. Genau.
Und die sind aus seinem Nachlass, aber die waren halt von ihm.
Genau.
Und... jetzt müssen wir auch noch dazu erklären, also wer schon mal Tapeten abgerissen hat oder so. Also diese Tapeten waren wohl nie an irgendeiner Wand, sondern so, die waren halt noch auf der Rolle.
Genau,
so.
Und er hat die dann, erzählt er da auch schon? Nee, das macht er erst im nächsten Kapitel, wo er dann genau über sein Kunstwerk erzählt. Ne? Wir wissen aber, dass er eigentlich natürlich nicht auf der Insel wohnt, ne? Das erzählt er noch. Er wohnt eigentlich in Pacific Palisades, was nicht weit von Rocky Beach ist und... ja.
In einem Schlösschen.
In einem kleinen Schlösschen, genau. Und aber er erzählt so ein bisschen, also Justus hört das so ein bisschen raus, ne, weil er ja immer sagt, naja, so ganz so geil ist es da ja gerade nicht. Und ich muss mich da so ein bisschen auf die Insel flüchten. Und dann bohrt Justus natürlich nach. Also der kommt langsam so wieder, nachdem er im Schlafsack sich aufwärmen konnte, wieder auf Betriebstemperatur gekommen
ist. Geil, du sagst es, der taut wieder auf, auch im Hörspiel, ne? Dass er immer besser, also die Gedanken fangen auch wieder an, richtig zu fließen.
Das finde ich so schön, weil Justus ist wirklich erst so total ruhig und von dem kriegst du nicht so viel mit und so. Ne? Und so langsam merkt man, wie er wieder zurückkommt, so zu seinem alten Ich und dann auch schon wieder so ein Fall wittert. Ja? Und das ist eigentlich ziemlich
Und an
cool.
der Stelle ist auch so lustig, dass halt auch Drago die anderen fragt, so redet der immer so. Und vor allen Dingen Drago, der ja auch selber so eine komische Art Sprechens hat. Und auch, ich finde, da haben sie auch einen guten Sprecher gewählt. Auch im Hörspiel ist der super, also er hat sowas... Also er rollt das R so, er hat so einen Singsang, den ich noch nie gehört habe. Konstantin Graudus gibt ihm seine Stimme. Der ist, ich kenne den so aus deutschen Fernsehserien.
Ja, der kommt mir auch sehr bekannt vor. Also ich wollte eigentlich nochmal nachrecherchieren, wo ich ihn vielleicht noch herkennen könnte. Aber er kam mir wahnsinnig bekannt vor. Und ich finde ihn sehr, sehr, sehr gut, so als der exzentrische Künstler. Mhm. Und doch so ein bisschen auch, ja... fantasiemäßig, so ein bisschen Gaga.
Ja.
Super.
Aber ist gemacht. Halt Künstler, ne? Ja. Also ich finde, diese Künstlerpersönlichkeit ist.
Das kommt sehr, sehr gut raus. Ja. Und das ist natürlich geil, ne? Also da hast du einmal diesen exzentrischen, er ist in den Sphären so irgendwo, und Justus, der sich so eloquent ausdrückt, ja, dass er das dann auch als seltsam empfindet. Zwei seltsame Vögel unter sich, schön.
Genau, und Drago erzählt dann halt, also noch nicht so genau, was er macht, aber er sagt, er macht Endzeit-Science-Fiction. Mhm. Und dann kocht er erstmal einen Kaffee.
Genau. Und genau, Justus sagt ja auch, ja, also ich sehe hier, irgendwas stimmt hier bei dir nicht, vielleicht magst du uns das ja mal erzählen. Dann steigt man ins vierte Kapitel, ein toter Vogel. Und Drago bekommt erstmal die Karte und sagt, ja, wir sind jetzt zufällig hier nicht nur drei Jungs, die mal auf deine Insel kommen, wir sind auch Detektive, und du kannst uns gerne mal erzählen, wo der Schuh drückt oder wo der Schuh brennt. Hat er das nicht mal zu Mandy gesagt, wo brennt der Schuh? Der Justus, ja, in irgendeiner Folge, oder? Ich komme gleich drauf.
Wer ist Mandy?
Das war in Mann ohne Kopf.
Ich bin lustig.
Genau, da lassen sie sich von der Mandy in den Club rein. Dann hat er dann irgendwie gefragt, wo brennt der Schuh? Ja, auf jeden Fall bekommt er die Karte, und Drago erzählt, dass bei ihm eingebrochen wurde, aber nichts gestohlen wurde anscheinend, aber alles verwüstet wurde. Und während er so ein bisschen, dann erzählt er auch noch nicht alles, soweit ich weiß, entdeckt Peter dann die Kunstwerke auf den Tapeten, und Drago erklärt, was er da eigentlich macht.
Genau, und es ist nicht so, dass seine Sachen, seine Kunst einfach auf irgendeiner Datei gespeichert sind, sondern dass die wäre ja dann unendlich vervielfachbar. Und er möchte halt, dass seine Geschichte einmalig und einzigartig ist, seine Kunst. Und deshalb hat er das U-Book erfunden.
Das Unique Book. Also ich finde es geil. Ich finde es so gut. Und ich glaube, du hast ja da auch wahrscheinlich ganz, ganz große leuchtende Augen gekriegt, ja, bei so einer coolen Kunstsache, ja.
Und ich frage mich, also wahrscheinlich gibt es das auch in echt, aber es ist halt schon, Sachen nur einmal zu machen, das auch zu teilen, also dass halt es in mehrere Teile aufgeteilt wird, das ist halt schon großartig, und das ist halt so vom Kunstgedanken, finde ich halt so toll, dass es halt nicht unendlich vervielfachbar ist, und dass man es halt, also Peter fragt ja sogar, ob er es anfassen darf, und Drago sagt, ja, mach ruhig, dafür ist es auch, weil auf diese Tapete ist nicht nur Schrift, sondern da sind auch Metallteile eingearbeitet und so, und ich denke mir, also gerade auch Kunst anzufassen ist sowas Besonderes. Ich war jetzt letztens in Düsseldorf in der Tony Craig Ausstellung, Please Touch heißt das, und Craig macht halt Skulpturen. Und wenn du so Skulpturen, also sehr große Skulpturen, und da hat man oft, wenn man die sieht, schon das Gefühl, oh, ich möchte es gerne anfassen, wie, ob das sehr glatt ist, wenn er mit Kunststoffen arbeitet oder aus Holz. Und die war jetzt extra so konzipiert, diese Ausstellung, dass man diese Kunst anfassen darf und soll.
Toll.
Und es ist einfach so unfassbar. Also ich hatte auch im ersten Moment, weil ich halt weiß, Kunst darf man in der Regel halt nicht anfassen, erst so ein auch so ein bisschen eher so eine Scheu da halt anzugehen, und manche Leute um mich rum so patsch, patsch, patsch,
endlich,
ja. Und ich denke, aber gut, es soll ja auch so sein, und dann auch so Rundungen zum Beispiel zu fühlen, oder ein Objekt hat mir sehr gut gefallen, das war aus ganz vielen Würfeln aneinander, also, und dann gab das so eine Oberfläche, und das waren diese weißen Kunststoffwürfel mit den schwarzen Augen, die auch so einen ganz besonderen Klang haben. Ich glaube, das ist ein Kunststoff, aber es sind halt keine Holzwürfel zum Beispiel, und das gefiel mir halt total.
Oh, mega. Gut. Das ist auch schön, dass auch Peter fragt, ne, und dass er das auch erlaubt.
Ja.
Ne, und dass er eben auch, also dieser ganze Gedanke, und dass Drago auch sagt, ja, ich habe das hier, es ist eine Geschichte, die ist siebenteilig, und es darf aber nur jeder ein Werk besitzen. Und die müssen sich dann finden, um die ganze Geschichte zu erfahren. Und wo auch die Jungs dann auch sehr angetan sind und wirklich sagen, ja, cool, sie bringen die Menschen zusammen, ne? Also welche, die sich so überhaupt nicht kennen, ne? Und dann wird ja Kunst ja in vielen Sparten gekauft, ne? Ist ja nicht so nur das gut Betuchte jetzt auf Kunst stehen, ne? Sondern aus jeder, sag ich mal, Schicht, und auch jeder in irgendwelcher Art interessiert, ne? Könnte ja dann da so zusammenkommen von jung bis alt, und das wäre ja total spannend, wenn diese sieben Leute dann am Ende sich dann irgendwie mal zusammenfinden und dann diese Geschichte erfahren, ja? Also geiler Gedanke, coole Idee.
Geiler Gedanke, ist natürlich extrem aufwendig, wenn man das zu Ende denkt. Aber auch ich war sehr angetan von dieser Kunstidee. Und also dann hast du halt wirklich ein Unikat.
Ja.
So, es lässt sich auch nicht einfach nur fotografieren, weil es halt so dreidimensional ist. Und
ja. Auch mega cool. Allein wenn man auch gar nicht irgendwie die anderen Geschichtsteile vielleicht findet, ne? Weil das ist ja schon eine ganz schöne Mammutaufgabe, dann wirklich auch gerade auch bei 6 weiteren Teilen, die man ja dann finden müsste, ne? Ist es irgendwie cool, wenn du nur so einen Ausschnitt einer Geschichte vielleicht auch hast und dann so ein Unikat einfach da zu Hause hängen hast. Geil.
Und dir vielleicht die Geschichte selber am Anfang und am Schluss dazu dichten musst. Aber auf jeden Fall hast du was sehr, sehr Besonderes. Da ist natürlich auch, da habe ich mich auch gefragt, was kostet das wohl? Aber gut.
Das ist wieder drei Fragezeichen-Universum. Da rückt Drago nicht
aber
raus.
Aber wie will man das beziffern? Und gut, jetzt lebt Drago, glaube ich, auch eher bescheiden. Aber gut, er lebt halt von seiner Kunst.
Genau, und dann erzählt er aber noch, dass er eben, ne, nicht nur, dass da eingebrochen wurde, sondern es ging eigentlich damit los, dass er einen Brief bekommen hatte, wo eben drin stand, dass er seine letzte Stündlein geschlagen hat. Also es fragte ihm irgendwie jemand nach dem Leben und hat auch einen toten Vogel auf sein Bett gelegt, also ekelhaft, ja, und dann auch mit eindeutiger Morddrohung, ja, so ein bisschen, gell. Also, ja, und dann kam der zweite Einbruch, ne? Und dann war es ihm dann doch ein bisschen zu heiß und dann hat er sich auf die Insel abgesetzt.
Genau, weil er hat auch natürlich die Polizei informiert. Die sind aber gekommen und haben gesagt, ja, Einbrecher. Die haben sich da nicht wirklich was von angenommen und haben ihm nicht wirklich geglaubt. Was natürlich auch nicht so ein guter Move ist von der Polizei. Dass, naja, und deshalb hat Drago gesagt, dann gehe ich halt auf die Insel. Mhm. Ich kenne die Besitzerin, die hat mir angeboten, hier zu wohnen.
Genau.
Und
da kann er dann in Ruhe seine Kunst machen und ist erstmal weg vom Schuss, ja, so.
Und es passt natürlich auch ganz gut, weil dieser Eisenmann auf dieser Insel, also da ist er natürlich auch schon in der richtigen Umgebung, um kreativ zu sein, würde ich mal sagen.
Richtig, so. Richtig. Und am Ende finden sie noch heraus, sie fragen dann auch, ne, also wegen, ne, sie haben, wissen ja noch, auf dem Schlauchboot stand DM. Und da fragt dann Bob noch geistesgegenwärtig auch, ob sein Nachname mit M beginnt. Und dann sagt er, ja, ich bin Martinez, ich bin Drago Martinez. Und dann sagt er, aha.
Martinez. Das macht er schon.
Das ist schon geil.
Das macht er schon wirklich gut.
Drago Martinez.
Und ja, also auch dieser Name ist so sprechend, finde ich. Und auch Drago finde ich einen geilen Vornamen.
Geiler Name, ja. Er passt halt auch so in diese mystische Drachenwelt und so, gell? Also er flüchtet sich ja gerne in diese Fantasiewelt und sowas, ne? Und da ist der Name schon sehr sprechend. Und genau, und da wissen sie also, okay, das muss halt auch sein Schlauchboot gewesen sein, weil er ja auch sagt, ja, ich habe da ein Riesenschiff vor Anker liegen hier an der Insel.
Ja, und sein Luxusliner, wie er das umschreibt.
Ja, genau. Und sein kleines.
Und da kriegen wir langsam so eine Ahnung, so das, was Drago sagt und das, wie die Realität ist, passt nicht unbedingt so eins zu eins in unserer Variante so übereinander. Mhm. Aber für Drago, ich meine, man kann sich die Sachen ja schönreden. Ja,
total, da ist er Meister drin. Genau. Und dann kommen wir ins Reich des Königs und Drago erzählt ein bisschen mehr über seine Geschichte Eisenmann, die er da auf die 7 Teile zimmert. Ne? Das ist eben wirklich um die Maschinen und so eine fiktive Situation, ne? Also die Menschen und die Maschinen leben quasi zusammen, also die Menschen verfügen über die Maschinen und haben sich die so ein bisschen als Helfer, gell, doch so als Sklaven eigentlich, also geschaffen.
Ja, beziehungsweise die Menschen haben Sklaven und die Sklaven kümmern sich um die Eisenmänner. Und da ist dann halt auch so ein Machtgefüge. Und irgendwann, wie das ja so oft ist, entwickeln die Maschinen dann halt auch so ein Eigenleben. Und die Eisenmänner werden aber auch gebraucht, weil diese ganze Welt, dieses ganze Königreich ist irgendwie atomar oder irgendwie mit komischen Erregern verseucht. Das Wasser kann man nicht mehr trinken und deshalb braucht man halt die Eisenmänner, weil sonst die Menschen oder die Sklaven halt auch sterben würden, wenn die da in dieser feindlichen Umgebung sind. Und dann ist es doch auch so, dass die Eisenmänner, es soll eine zweite Generation an Eisenmännern geben. Dafür braucht man die erste Generation, die wird dann eingestampft und irgendwie daraus werden neue gemacht. Da die aber jetzt schon oder dieser Eisenmann schon ein eigenes Bewusstsein hat, flieht er und entdeckt dann irgendwie mit Hilfe eines Schlüssels einen unterirdischen großen Raum. Und da entdeckt er dann das Geheimnis dieser Welt und dieses Geheimnis auch des Königs, glaube ich.
Genau, weil
ne?
Der ist nämlich nicht rechtmäßig an der Macht. Der hat da ein böses Spiel getrieben und hat da so ein bisschen auch ich glaube, mehr Hintergründe erfahren wir dann später erst noch, glaube ich. Gell, was dann so richtig
nee, wir erfahren,
war auch schon, dass er seinen Bruder betuppt hat, ne? Und den
ich glaube schon.
Ins verseuchte Gebiet geschickt hat.
Und wir erfahren halt auch, dass das Eisenmann dann in dieser unterirdischen Welt langsam Dinge verändert, auch zum Besseren verändert, wahrscheinlich, selber dann aber stirbt. Und wie es dann wirklich ausgeht, weiß man nicht, weil die Geschichte ist am Ende offen.
Genau, also
sozusagen.
Er ist ja gerade noch dabei, dass ja. den siebten Teil von Eisenmann auch gerade herzustellen. Ne? Also den hat er noch gar nicht zu Ende gebracht, sozusagen. Das, weil sechs Teile gibt es schon. Und wir erfahren jetzt auch, an wen er die verkauft hat. So, jetzt kommen ein paar Personen, die uns jetzt hier serviert werden, weil er berichtet jetzt, wen er schon Teile verkauft hat.
Genau, lass uns noch kurz, bevor wir da hingehen, noch kurz gucken, wie das im Hörspiel ist. Es ist sehr ähnlich gemacht. Da erzählt dann auch Drago in seinen Worten, wie die Geschichte von Eisenmann ist. Und da ist so eine ganz charakteristische Orgelmusik. Also es ist total stimmungsvoll und atmosphärisch und es ist toll. Und das, da sind wir auch wieder bei so einer Geschichte in der Geschichte, ja. Was mich so ein bisschen an unser Vampirabenteuer erinnert hat.
Genau, da muss ich auch oft dran denken. Weil ich auch so dachte, so jetzt immer in der Geschichte, dann hat der Peter da so ein bisschen das vorgelesen, er erzählt über die Geschichte und man hat ja jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, okay, es gibt so Parallelen, ne? Also okay, da ist die Welt verseucht, da ist die Insel verseucht, ne? Also er lässt ja reale Sachen einfließen in seine Eisenmann-Geschichte, ne? Er baut sich den Eisenmann da auf der Insel, die Insel ist auch verseucht, das Königreich ist verseucht, ne? Also es gibt so Parallelen, wo man wieder merkt, okay, Drago nimmt das aus der echten Welt und transportiert es auf seine Werke. Ne?
Ja, und das ist echt, also das ist spannend und schön gemacht und das liebe ich auch so an diesem, also sowohl an dem Buch als auch an dem Hörspiel, weil das einfach schön umgesetzt ist.
Ja, ganz genau. Und Drago erzählt dann, wem er schon was verkauft hat und auch welchen Teil, also er hat ja nun schon 6 fertig. Und hat Teil Nummer 1 an einen Arthur Pepper wohl verkauft. Das ist Inhaber einer Internetfirma. Dann hat Teil 2 Cecile Gesero, eine Schauspielerin, die allen gut bekannt ist, vor allen Dingen Peter. Also der gleich sagt, was? Die geile Schauspielerin? Dann Teil 3, genau, hat einen Fred Osborne erstanden. Ein Lehrer aus Marina Del Rey. Ich liebe diese Stadt. Ich liebe einfach nur, wie die klingt. Marina Del Rey. Geilo. Würde ich auch wohnen, wenn ich könnte. Und Nummer 5 ging an einen Wayne Short, einen Rechtsanwalt, der aber nur als Mittelsmann wohl fungiert und das für jemanden gekauft hat. Und Bild 4 und 6 sind tatsächlich bei Drago noch in der Wohnung und Bild 7 wartet noch auf Fertigstellung. Und bei den allen... Weiß man da jetzt schon, dass bei den allen auch eingebrochen?
Nein,
das weiß man nicht.
Nee.
Er weiß nur, er hat es an die verkauft und keiner weiß quasi voneinander, weil er halt hält das ja geheim, also dass jetzt auch keiner von dem anderen weiß, gell, eigentlich. Ja.
Genau. Und also sie sind halt beim Frühstück, als sie das am nächsten Morgen miteinander besprechen und bekommen jetzt von Drago den Schlüssel zu seiner Wohnung. In
im Schloss.
In Pacific Palisades. Und sie sollen sich doch da mal umschauen, weil Drago ihnen jetzt mittlerweile auch den Auftrag erteilt, da mal hinter die Einbrüche bei ihm zu schauen. Und also Kontakt mit Drago aufzunehmen ist natürlich, funktioniert ja nicht, der hat ja auch kein Telefon da auf der Insel, aber er sagt, im Notfall würde er sich auf dem Schrottplatz einfinden und sich auf die Art und Weise bei ihnen melden. Ich frage mich jetzt gerade nur, wie will er denn da hinkommen, wenn die Jungs das Boot nehmen?
Genau, das habe ich mir auch.
Hast du auch gedacht?
Logiklücke. Aber auf der anderen Seite ja auch nicht, weil er kommt ja nie. Also wahrscheinlich hat er sich das auch gedacht. Ja, ich komme dann zum Schrottplatz. Aber er taucht ja nie auf.
Also er hat ein paar Zeilen später erklärt es sich doch.
So.
Er bringt sie ja mit dem Boot.
Ach, stimmt. Oh Gott.
Und dann fährt er mit dem Boot wieder weg.
Na klar.
Und ich dachte, ach so.
Gut, ja, das macht natürlich
so funktioniert es natürlich auch. Aber ich dachte erst, ich habe einen Fehler gefunden. Das ist unlogisch.
Nein, Ben Nevis, Hut ab. Du hast auch daran gedacht. Chapeau.
Stimmt. Aber schön, dass du das auch gedacht hast.
Geil. Ja, das kam jetzt so gleich so. So ins in Kopf, so ich dachte, wie soll das gehen? Ja, na klar.
Ja, was, ich hatte echt so ein Moment. So, jetzt habe ich dich.
Erwischt, nein, doch nicht, schade. Genau, und sie machen es tatsächlich auch so, also im Kapitel 6 unter Verdacht, also sie fahren zu Dragos Wohnung, die sich dann leider doch nicht als Schlösschen entpuppt, aber wer hätte das gedacht? Also hat er wieder ein bisschen aufgelascht, der Gute. Und sie gehen halt dort rein, dort sehen sie auch Werk 4 und 6, wie versprochen. und gucken sich gerade so ein bisschen um und auf einmal, das ist ja auch so richtig schön typisch, gell, bist du gerade irgendwo reingegangen, diesmal ja nicht widerrechtlich, sondern mit Schlüssel, ist wichtig.
Ja.
Aber auf einmal macht sich jemand an der Tür zu schaffen, als würde er jetzt einbrechen wollen. Das ist natürlich ein bisschen bedrohlich. So, ich sage, ah, okay, jetzt will jetzt hier jemand rein. Verdammt, lass mal schnell verstecken. Jetzt kennen wir die Wohnung nicht. Gut, ich gehe hinter den Vorhang, ich gehe ins Bad.
Es gibt auch nicht so viel, wo man sich verstecken kann, weil das Ding ist halt,
na, ne? Ist ja Künstlerwohnung,
du sagst, wa? Hinterm Sofa, hinterm Vorhang, da war dann auch schon Feierabend.
Genau, und dann ist es so geil. Also im Hörspiel finde ich es natürlich mega geil, weil du ja sofort hörst, wer da vor der Tür steht, ja, oder auch reinkommt. Im Buch ist es noch ein bisschen spannender, finde ich, weil die ja auch erstmal sich versteckt haben, die Leute reinkommen, erstmal nicht so viel erzählen und dann plötzlich mit vorgehaltenen Waffen die Jungs quasi gestellt werden in der Wohnung von der Polizei.
Ja, und vermummte Cops, ja. Also ich denke mir so, was SDK für ein oder was, meine Fresse, ja. Und wir treffen halt Kotta.
Ja.
Der sofort von Justus halt diverse Infos fordert.
Justus, Jonas. So,
und er sagt halt auch, ne, Drago Martinez wird wegen mehrerer Einbrüche, Vortäuschung einer Straftat und so verdächtigt, Freiheitsberaubung mit Waffengewalt und so. Und wir denken so, was?
Drago doch nicht.
Und es geht halt um Einbrüche bei seinen Kunden und er steht da sehr, sehr im Fokus.
Ja, aber ist auch geil, gell? Also als Begründung, nur weil er die Werke verkauft hat und dann bricht er wieder ein. Was soll das für ein Motiv sein? Also ich verkaufe doch nicht meine Werke und dann breche ich bei den Leuten wieder ein,
ja,
um dann ich was fand's zu
auch
machen.
Unlogisch.
Also weiß nicht, die Polizei kommt nicht so gut weg in der Folge.
Nee, und man fragt sich auch, was macht der überhaupt da? Das fragt sich Justus halt auch außerhalb seines Reviers. Und er sagt, ja, ich mache Vertretung.
Das ist Standardausrede Nummer eins, gell?
Wie geil. Wo ich denke, ja, vielleicht fürs Hörspiel oder fürs Buch.
Genau. Ne? Ist ja schon immer schöner, wenn Kotta dabei ist und nicht irgendein fremder oder Kershaw.
Ja.
Ich denke mal, es wäre Kershaw gewesen. Aber das hätte noch mal ein bisschen Reibereien gegeben. Aber wir brauchen schon den Kotta, der ist schon auch
wir
wichtig.
Brauchen den Kotta, der will jetzt auch halt mal Infos haben. Und aber die Jungs sagen halt nichts. Also er will vor allen Dingen wissen, wo ist denn Drago Martinez? Und sie,
Ja davon aus, Kotta, dass sie schon wieder, ja, was habt ihr jetzt für eine Begründung für euren Einbruch? Also er geht ja auch davon aus, dass sie widerrechtlich schon wieder in der Wohnung sind. Wo Justus sagt, Edgebatch, ich habe hier aber einen Schlüssel. Ja, aber den habt ihr ja von Drago Martinez bekommen. Wo ist der denn? Oh ja, der hat uns auf dem Schrottplatz besucht. Und wir können mit ihm auch nicht in Verbindung treten, weil er will ja uns aufsuchen.
Und wo der jetzt gerade ist, das wissen wir nicht. Das ist ja auch keine Lüge. Das ist wieder so eine Justus-Jonas-Erklärung. Das finde ich schon ganz geil. Und da kommt Kotta halt auch nie drauf. Nee. Ne? Da fragt der Nina.
Nee, das ist so geil. Aber ich mag sowieso auch immer diesen Schlagabtausch zwischen Kotta und Justus. Und wenn auch Kotta so ein bisschen ins Denken geht und auch genau weiß, okay, ich weiß genau, wenn ich jetzt hier nachbohre, die sagen mir eh nichts. Ich muss das irgendwie ein bisschen geschickter anstellen, ne? Weil unter Druck. Und jetzt sag mal, weiß er sowieso, dass ein Justus Jonas ihm lange nicht alles erzählt, sondern nur in den richtigen Momenten dann auch was preisgibt. Und wenn er vor allen Dingen was davon hat, ja.
Ja, aber Kotta fordert auch, okay, also wenn sich Drago Martinez auf dem Schrottplatz meldet oder erscheint, dann will ich sofort, dass du mich anrufst.
Na klar, ist schon
genau.
Verstanden, Inspektor.
Also Kotta hat schon erklärt, also warum sie auf Drago Martinez gekommen sind, weil da sind überall in allen Einbruch-Locations waren halt überall seine Fingerabdrücke und der Einbrecher war als Eisenmann maskiert. Kann man natürlich auf die Idee kommen, dass es eine Verbindung zu Drago Martinez gibt. Also ganz so weit hergeholt ist es ja dann
ist tatsächlich
vielleicht doch
nicht weit hergeholt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, also dann wäre Drago echt ein beschissener Gangster. Also warum verkleide ich mich dann wie jemand, der wo es absolut auf mich geht? Mhm. Also müsste es sehr bescheuert sein. Also dass man da vielleicht nicht eher an jemanden denkt, der da also das auch so aussehen lassen will, dass es er ist. Ist ja dann viel wahrscheinlicher, als wenn, weiß ich nicht, ich mich als absolut alle Indizien auf mich gebe. Aber gut, es gibt aber so doofe Verbrecher, also warum auch
eben
nicht, gell?
Und ich glaube, die Polizei kann nicht von der Warte ausgehen mit, das ist aber zu offensichtlich, das machen wir nicht.
Ja.
Weil ich glaube, die offensichtlichen Sachen.
Und vor allem, wenn seine Fingerabdrücke da sind, das ist immer schon auch, sag ich mal, das Totschlagindiz eigentlich dafür. Und da fängt ja auch Justus an zu zweifeln, Drago hin oder her, wie der so einen ersten Eindruck gemacht hat. Natürlich auch doch auch recht harmlos und so, aber doch auch mit seiner ganzen Abgehobenheit, also im Sinne von, ich fürchte mich in meine Fantasiewelt, wie gefährlich ist der vielleicht dann doch in seiner ganzen Fantasie-Schose, wo er vielleicht doch sagt, na, inszeniert er das vielleicht? Also da fangst du schon langsam an, so ein doppeltes Spiel zu überlegen, ne?
Genau, von daher, also.
Aber ja, jetzt muss erstmal ein bisschen recherchiert werden. Jetzt kommen wir an viele unterschiedliche Schauplätze. Natürlich ist die erste Herangehensweise, jetzt erstmal die Leute zu überprüfen, die involviert sind. Sie wissen ja von diesen drei Leuten, die da jetzt schon Werke gekauft haben und müssen jetzt natürlich anfangen, mit denen irgendwie mal ins Gespräch zu gehen. Und sie überlegen als erstes, jetzt erstmal zu dem Anwalt zu fahren, aber bevor sie da hinkommen, treffen sie einen Mann. Also nachdem sie jetzt aus dieser ganzen Polizeigeschichte raus sind, ne, jetzt sollen sie ja gehen, kommt ihnen ein Mann entgegen und die unterhalten sich ja noch so und der schnappt nur so Gespräche auf, so von wegen, ja, eingesperrt und festgenommen und der, was, Drago, ist der jetzt endlich weggesperrt? Ist der jetzt verhaftet? Also, wer will das wissen?
Ja, so ein ganz komischer Typ, der da irgendwie vom Leder zieht und dann, der will aber über sich selber nichts sagen und haut dann irgendwie ab, verliert aber dabei eine eigene Visitenkarte von sich und erscheint Finanzberater zu sein.
Genau, John Sanders. Genau. Und
der taucht auch im Hörspiel nicht auf. Also wenn ihr jetzt gerade verwirrt seid und denkt, was ist das für ein komischer Mann? Der taucht im Hörspiel, den haben sie rausgekürzt.
Ist aber auch vollkommen okay, in Ordnung. Aber der kommt den etwa erstmal so vor die Füße gestolpert. Mehr merkwürdig einfach nur. Und das nehmen sie aber erstmal so hin.
Sie überlegen aber auch, ne? Also sie überlegen halt wirklich, ob nicht Drago vielleicht doch seine Finger im Spiel haben könnte. Genau, ne? So vielleicht, weil der ist ja auch so ein seltsamer Typ.
Ne? Also es wäre jetzt auch nicht weit hergeholt, ne? Durch seine ganze Fantasiewelt und so, ob er das nicht doch selbst inszeniert hat. Und
Ich habe mir übrigens gerade was gebastelt. Ich muss kurz mal unterbrechen, um Jenny das zu sagen. Ich habe jetzt eine Falltechnik mir überlegt, damit ich, weil meine Tabellen sind durcheinander geraten. Also ich habe links immer die Sachen zum Buch und auf der anderen Seite habe ich mir dann die Sachen im Hörspiel an der gleichen Stelle hingeschrieben, wo sie dann zeitgleich sind. Und das hat mal wieder irgendwie, es ist beim Ausdrucken aus irgendeinem Grund falsch formatiert worden. Und jetzt ist also, irgendwann habe ich einen Zeitverzug. Ich habe eben mal schnell, bevor ich mit Jenny angefangen habe, zu gucken. Und also die Schlussbemerkung vom Hörspiel ist irgendwie auf Seite 16 und die Schlussbemerkung vom Buch ist auf Seite 20 unten. Also irgendwann habe ich dann einen Seitenverschub von 3,5 Seiten. Aber jetzt habe ich gerade überlegt, dass ich, also eben hatte ich 3 Seiten parallel in der Hand und hatte schon Knoten im Kopf. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich habe jetzt so eine Faltgeschichte. Nur um euch da mal auf dem Laufenden
zu halten.
Und Jenny macht das alles aus dem Kopf?
Naja, nicht wirklich. Ich habe auch ein paar Notizen, aber so Stichpunkte. Genau.
Nehmt mir meine Notizen weg und hier sitzt nur noch ein brabbelndes Bündel und sagt, verstanden, Inspektor.
Geil. Verstanden, Inspektor. Den gab es ja. Gut, Wien war ja im Hörspiel dabei. Im Buch nicht.
Genau, ich habe gedacht, ich dropp das an der Stelle schon mal, weil da können wir, der kommt ja später sogar nochmal.
Auch nochmal, ne? Richtig. Na, am Ende dann, am Showdown.
Aber lass uns kurz einmal über Goodwin sprechen. Also der war bei dieser Überfallgeschichte in Dragos Wohnung, bei dem Sondereinsatz, da war auch Goodwin mit dabei. Können wir mal kurz über Goodwin sprechen?
Ah, oh, ja, Goodwin, die gute, wie heißt es denn? Fällt mir das Wort nicht ein.
Also das ist immer so ein komischer Assistent. Und ich wusste, bevor ich das wusste, was hinter dieser Geschichte steckt, habe ich immer nur gedacht, warum redet dieser Mensch? Wer ist das? Warum ist der da? Warum haben die einfach den untalentiertesten Sprecher ever genommen? Hat der da was gewonnen? Und vor allen Dingen, warum kommt der mehr als einmal vor? Und der sagt halt ja auch nie viel, immer nur, Inspektor. Aber selbst da, das ist so. Und ich meine, ich bin ja auch Sprecherin, aber wie man so uns inspiriert sprechen kann, habe ich mich halt immer gefragt und habe mich immer aufgeregt.
Das ist der geilste Running Gag überhaupt, glaube ich.
Ja, aber ich habe mich immer nur geärgert, bis ich erkannt habe, dass es ein Running Gag ist. Weil
André Mininger der Goodwin ist. Da darf doch mal der Hörspielskripte-Schreiber und Inszenator. auch mal ran. Der wollte eben auch mal was übernehmen, der Gute.
Ja, aber er kann es so gar nicht. Vielleicht liebt ihr auch alle Goodwin und ich bin die Einzige, die sich einfach selbst durch ein Ja-Inspektor so geärgert fühlt, weil ich denke, jetzt gib dir Mühe. Jetzt tu so, als wenn du das meinst.
Oder als wärst du motiviert. Ich weiß auch gar nicht, ob er da mal, da ist er bestimmt mal dazu gefragt worden. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, was er da geantwortet hat, weil ich glaube, das ist ja schon auch viele schon beschäftigt hat. Also, und ja, auch immer sein kleines Snippet nur da bringt, gell? Und ich weiß gar nicht, ob es irgendwo eine Folge gibt, wo Goodwin noch mal mehr zu sagen hat, aber das
Oh, bitte nicht.
Fände ich auch sehr schade, weil es eigentlich gerade cool ist, dass er wirklich nur sein, ja, Inspektor, verstanden Inspektor, ja.
Und ich meine, so kann man sich ja auch im Gedächtnis halten. Er hat ja also wirklich den wenigsten Text, also da hat ja selbst Blackie mehr Text.
Oh, über Blackie müssen wir auch
in den
sprechen
Folgen
noch, ja.
Hm? Aber ja, vielleicht ist es so der Effekt vom Seidenbacher-Müsli-Werbespot-Onkel.
Ja.
Wo man sich ja auch aufregt und denkt, warum ist es so, wie es ist? Ich finde es furchtbar, aber ja.
Ja, wie gesagt, jede Publicity ist gute Publicity. Und jeder kennt Goodwin, ne? Und es ist einfach Goodwin.
Gut, dann finde ich mich damit ab und denke über dieses Phänomen weiterhin nach, dass man, auch wenn man das nicht kann und einfach nur Minimaltext hat, trotzdem alle deinen Namen
kennen.
Ja,
richtig. Verstanden, Inspektor. Faden.
Entschuldigung.
Auf zu Mr. Short, dem Anwalt.
Wir gehen zum Rechtsanwalt, genau. Gut, dass du da noch die Übersicht hast.
Lernen eine ziemlich unfreundliche Dame kennen, ja, die natürlich gleich so typisch Vorzimmerdame, ne, die wollen dann dahin und dann, nee, der ist nicht da oder empfängt euch jetzt nicht, was glaubt ihr eigentlich, ne, da. So, ich meine, das ist ja irgendwie, ne, meistens irgendwie klar, gell, dass man nicht gleich durchgestellt wird zur Person, die man sprechen möchte und Justus aber, ja, es geht aber um Leben und Tod, also er ist ja wirklich sehr, sehr drängend. Das interessiert sie nicht, die Bohne. Und ja, genau. Aber er kommt dann auch raus, Mr. Short, und sagt, ja, was ist denn hier los? Genau, und dann reden sie ja mit ihm über das Werk, das er erworben hat und wollen natürlich wissen, in wessen Auftrag er dann quasi gehandelt hat. Aber er sagt dann natürlich ganz richtig, also nicht so wie die meisten, die dann sagen, ja, das war der und der und der wohnt da und da. Mhm. Ja, ich muss aber natürlich erst mal fragen, ob ich das überhaupt preisgeben darf.
Genau, ich muss meinen Klienten schützen.
Genau, also der...
Und da weiß ich halt, da habe ich halt nicht ganz verstanden im Buch, kennt er ihn wirklich nicht oder sagt er, ich darf nichts sagen, weil ich meinen Mandanten schützen muss? Also das habe ich da nicht wirklich verstanden. Nachher wird klar, ich glaube, er kannte ihn wirklich nicht.
Mhm. Also der Meinung bin ich auch, ne? Also wenn wir dann später dann herausfinden, wer es dann ist und so. Hat er damit gar nichts zu tun, aber auf der anderen Seite, das wollte er dann wahrscheinlich in dem Moment nicht preisgeben, ne, dass er einfach den gar nicht kennt, ne, und hat sich dann eher
genau
für diese
aber
Variante,
er kennt die drei Fragezeichen.
Ja, fand ich cool.
Das finde ich total nett.
Fand ich total cool, ne, als er dann sagt, ja, wir sind die drei Fragezeichen, nee, das sagt er ja noch nicht mal, gell, sondern er sagt das selbst, ihr seid die drei Fragezeichen, ne, also sagt ja keiner von denen und gibt auch keiner die Karte hin, sondern er sagt, na, ihr seid doch die drei Fragezeichen, von euch habe ich schon gehört.
Und ich kriege ja auch Klienten durch euch,
genau,
weil ihr immer so tolle Sachen auch macht schön weiter. Und dann geben sie ihm nämlich die Visitenkarte und das fand ich echt ganz
sympathisch.
Sie
bekommen die Karte von ihm, weil er, also das will ja die Deborah gar nicht erst so rausrücken und gibt dann Peter die Visitenkarte und sagt, ja, kümmert euch mal lieber um eure Hausaufgaben. Also der kriegt kriegen die Karte vom Büro.
Wenn ich hier aufschreibe, es gibt eine Visitenkarte, ist das natürlich, da weiß man natürlich nicht mehr, wer jetzt eine kriegt, sondern es gibt nur eine.
Genau, es gibt nur eine Visitenkarte. Das ist süß. Genau, ne, weil sie sollen ihn, glaube ich, dann nochmal anrufen, ob er jetzt dann sagen darf, wer es ist oder so. Ne? Sie sollen sich nochmal bei ihm melden. Und dann werden sie rauskomplimentiert von der blöden Ziege da, die dann sagt, ja, kümmert euch mal lieber um eure Hausaufgaben, ihr Grünschnäbel.
Macht sie dann im Hörspiel auch.
Genau.
Und da richtet sich ja Peter auf. Genau, da sagt der nämlich im Hörspiel blöde Kuh und im Buch ist es Bob,
und im Buch ist Peter noch so süß. Mal gucken, ob ich die Stelle jetzt so schnell finde, weil der sagt da so was Niedliches. Warte mal, da ist er auch total, also da, ich finde Peter sowieso da ganz, warte, das finde ich bestimmt.
Aber Bob ist auf jeden Fall not amused und findet die Sekretärin, also kriegt sich gar nicht mehr
ein. Ja, aber da sagt er, ja, was will die uns hier von der Schule erzählen? Die war bestimmt selbst total dumm in der Schule. Also der ist ja wirklich richtig, richtig böse. Ach genau, es geht irgendwie darum, dass sie dann sagt, ja, macht mal lieber eure Schulaufgaben, anstatt hier Detektivspielchen und so. Und Peter sagt, aber die machen leider entschieden mehr Spaß. So ganz betont freundlich so. kannst uns gar nicht so doof. Also das ist irgendwie, fand ich süß, dass er da so zum Augenzwinkern. Ja, das,
genau, und im Buch ist es so, während sich Bob halt über die Sekretärin aufregt, hat Peter im Buch einen etwas anderen Part. Der hat nämlich auf ihren Schreibtisch geschaut und jetzt weiß, dass der Anwalt gelogen hat, denn Drago Martinez' Namen stand auf einem Klebezettel auf ihrem Schreibtisch.
Genau. Na, und also hat er schon auch mit, wenn er vorher gesagt hat, hier Drago kenne ich nicht, ne, habe ich nie gesehen und so. Klar weiß der vielleicht wirklich nicht, über, also für wen er das quasi gekauft hat, aber er hat auf jeden Fall mit Drago ja gesprochen und da auch sich getroffen und das Werk ja an sich gebracht. Also so scheint es laut Klebezettel. Ne? Mhm. Und dann hat er noch den, nee, das ist, war das noch nicht, nee, alles klar. Genau, hat er den Klebezettel gesehen. Und stand das dann schon da mit dem Codenamen? Nein. Genau,
nein.
Alles klar.
Jetzt überlegen Sie, was machen wir jetzt? Und dann überlegen Sie, Sie fahren weiter zu dem Lehrer, weil das liegt strategisch
besser. Oh, über den habe ich gar nicht geredet, ne? Also den habe ich ganz vergessen.
Nö, den hattest du vorhin in deiner Aufzählung mit drin.
Sportlehrer?
Ja, ja.
Also Highschool,
Biolehrer.
Highschool-Biolehrer? Komm, jetzt auf Sportlehrer.
Highschool, nee, ich glaube, er auch Sport.
Ach so.
Sport, Bio,
ja, das ist ja meistens die Kombi. Ja, wirklich, also bei uns an der Schule waren ganz viele Biolehrer auch dann Sportlehrer. Das ist irgendwie, scheint eine relativ häufige Kombi zu sein.
Der wohnt auf jeden Fall gar nicht so schick, dieser Lehrer.
Mhm.
Und der ist auch nicht
da. Ach doch,
der
wohnt doch im Marina Del Rey. Stimmt.
Genau, und Marina, der, was du ja so schick findest, ist scheinbar auch schick, aber nicht da, wo der wohnt. So, auf jeden Fall ist er nicht da und macht nicht auf, aber so eine Heavy-Metal-Frau macht die Tür auf.
Genau, und dann...
Und wimmelt sie sehr unfreundlich.
Genau, und die ist ja wirklich richtig fies, ne? Also die beleidigt den Justus ja in einer Tour, das ist, glaube ich, im Hörspiel gar nicht so schlimm, ne? Aber da hier Schwabbelbacke und dann sagt sie auch, du Cockerspaniel, das ist eine schöne Anspielung auf Hitchcock, gell?
Ah, ja, stimmt.
Das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Dachte, alles klar, süß. Hat der Ben Nevis ein kleines Easter Egg da reingepackt, ne? Weil man ja Hitchcock ja auch so ein bisschen so ein Cocker
Spaniel-ähnliches
Aussehen da andichtet. Und es war ja auch im Gespensterschloss ja so, ne? Wo dann Justus ihn da so imitiert hat. Genau, und sie sehen halt, dass die Wohnung echt sehr unaufgeräumt ist und es nach verschwitzten Klamotten riecht. Ich weiß nicht, warum das jetzt wichtig ist und warum auch das Kapitel so heißt, ehrlich gesagt.
Nee, weil es taucht in der Form, also die Frau taucht nochmal auf. Aber warum ist jetzt irgendwie, vielleicht wurde das weggekürzt, dass vielleicht irgendwie sie später nachher merken, hier riecht es ja nach verschwitzten Klamotten und daher vielleicht auf die Idee kommen.
Ach so, nee, das hätte man dann aber nochmal einbinden müssen, gell? Oder
ja,
vielleicht, also
vielleicht ist
wenn jetzt vorher, sage ich mal jetzt, weiß ich nicht, schon eine Verfolgungsjagd gewesen wäre oder wäre irgendwo schon mal aufgetaucht oder hätte mit denen schon mal irgendwie jetzt was zu tun gehabt und dann hätte es nach verschwitzten Klamotten gerochen, so nach dem Motto, er ist da und hat gerade sehr geschwitzt, weil er... weggerannt ist vor dem.
Heavy Metal Musik gehört hat.
Genau, dann nochmal, aber deswegen, also es hat mich sehr verwirrt. Mich verwirren sowieso manchmal die Kapitelüberschriften zu dem, was dann in dem Kapitel vorkam, weil meistens eigentlich das, worauf sich das, der Kapitelname bezieht, dann erst im nächsten Kapitel vorkommt. Also das war irgendwie ein bisschen.
Das stimmt.
Wirr. Ja.
Wie hättest du denn das Kapitel sonst bezeichnet?
Tja, wie hätte ich es sonst genannt?
Ich vielleicht kleine Pleite-Serie,
ja.
Weil sie ja weder beim Anwalt noch bei dem Lehrer irgendwie großen Ermittlungserfolg haben und Bob ja auch damit droht, irgendwie, wenn das so weitergeht, dann hänge jetzt mal den Detektivjob an Nagel.
Ja, genau. Ne, oder
und Peter ist schon ein bisschen in Vorfreude.
Ja.
Auf
ja, der freut sich, dass es hier geht. Also ist er wirklich, sagt er ja sogar, das könnte mein Tageshighlight, nein, mein Wochenhighlight werden, ja. Genau, und dann machen sie sich also auf nach Beverly Hills. Filmreife Flucht, ne? Das passt natürlich, ne? Beverly Hills und Filmreif, ne? Das ist eine schöne Kapitelüberschrift und sie wollen zu Cécile Gisero. Auch ziemlich geiler Name. Und,
schön, da hat man doch gleich so ein
total,
Bild auch.
Ich
also ich folge
muss,
da auch Peter.
Wenn ich jetzt das Hörspiel vergleiche, ich habe sie mir tatsächlich älter vorgestellt. Auf der anderen, also erst so, im ersten Moment, so wenn ich den Namen so Cécile Gisero höre und so, meine gut, dass Peter dann so auf sie abfährt, dann konnte sie natürlich jetzt nicht so wirklich alt sein, gell, weil er ja wirklich sie richtig anhimmelt, wo ich sage, gut, es muss eine junge Schauspielerin sein, weil er wird jetzt nicht, ne?
Och,
also ja, es kommt immer ganz drauf an, ne? Aber ich hatte irgendwie... Weiß ich auch nicht, was ich für ein Bild hatte. Und dann kam ihre Stimme.
Ich hatte aber auf. Ja, aber die Stimme, die ist ganz schön, aber ich hatte mir jetzt irgendwas was Besondereres vorgestellt.
Ja.
Also vielleicht, keine Ahnung, aber auch bei der, wie der Name klingt, aber vielleicht bin ich da auch mitten im Klischee. Keine Ahnung. Hätte ich mir schon eher was latinerhafteres ja, vorgestellt?
Tatsächlich. Also hätten sie hier, ich weiß nicht, wer die Eva Longoria spricht, die hätte ich mir jetzt gewünscht, sage ich mal an der Stelle. Ne? Die hätte auch so vom Alter her auch das sehr gut getroffen. Genau, aber auf jeden Fall kommen sie ja gar nicht erst zu ihr, weil sie hören, nee. Wie es dann plötzlich, da, ja halt, stopp und ja, da ist ein Dieb und also sie sehen da jemanden flüchten. Und Peter, auch wenn er es nicht sagt, macht einen auf den schnapp ich mir und rennt hinterher und stürzt aber und verletzt sich an der Schulter. Im Hörspiel ist es...
Wird er nicht sogar von dem fliehenden Eisenmann-Einbrecher sogar irgendwie ausgenockt?
Er wird niedergeschlagen, genau. Also er stürzt ja erst, dann fällt er quasi auf die Schulter und dann kriegt er von dem noch eine an die Schläfe und wird tatsächlich ohnmächtig, ja. Der Arme. Also mal kein Bob Hashimi die Faust.
Nee, aber ich muss auch sagen, dass die Verfolgung auch im Hörspiel sehr atmosphärisch ist. Und ich leide da auch sehr. Also das muss wohl ordentlich wehgetan haben, dass Peter da.
Ja, und der ist ja dann auch wirklich da kurz weggetreten. Also im Hörspiel ist er natürlich da gleich wieder da, ne? Aber dann ist er kurz echt ausgenockt im Buch. Ja. Und hat sich auch ziemlich derb an der Schulter verletzt. Im Hörspiel ist es tatsächlich das Knie, habe ich dann mal so mitgekriegt. Ne? Also direkt hat er um das Knie verbunden. Ja.
Ach, es ist gar nicht die Schulter?
Nee, im Hörspiel nicht.
Das habe
ich. Im Hörspiel höre ich dann das Wort Knie und dachte so, hä? Ich hatte doch gerade erst die Schulter gelesen. Ja, genau. Und dann gehen sie aber rein. Also da kommt ja noch Anthony, das ist ja der Wachmann, Bodyguard von Cecile. Mhm. Und bringt sie rein und sie ist
auch ein ganz netter, ja,
total.
Ne?
Total nett. Finde ich auch total sympathisch und ja, lobt auch Peter und sagt, Mensch, das bist ja voll mutig hier im Einbrecher hinterher. Das ist auch Cecile bedankt sich dann nochmal sehr und sagt, Mensch, das ist aber heldenhaft, was du hier machst. Und verarztet ihn.
Und deshalb verarzt ich dich.
Genau.
Jetzt?
Und auch Peter, der muss ja abgehen, gell? Oh, jetzt wird er auch noch verarztet von Cecile, die gelernte Krankenschwester ist, jawohl.
Ja, und wo wir schon bei Klischees sind, ne, so, okay, wir haben unangenehme Sekretärinnen, wir haben verschwitzte Heavy-Metal-Nachbarinnen und wir haben wunderschöne Schauspielerinnen, die auch noch Krankenschwester sind.
KrankenschwesterInnen. Ja. Und genau, und sie erzählt dann ein bisschen von den Einbrüchen. Also auch bei ihr hat mehrfach versucht, jemand einzubrechen und sie weiß auch, dass Drago verdächtigt wird, aber sagt auch, dass sie sich das nicht vorstellen kann, weil ja Drago einfach, man traut ihm das nicht zu. Ne? Die kennt aber auch die anderen alle nicht. Also sie fragen ja auch, kennen sie so und so, kennen sie so und so, kennen sie so und so. Und aber man hat das Gefühl, so keiner kennt irgendwie den anderen so richtig.
Doch, Pepper kannte sie.
Ach, Pepper kannte sie, das habe ich irgendwie überlesen.
Pepper kannte sie über ihn, über Arthur Pepper ist sie auch an Drago rangekommen.
Ah.
Aber das ist so ein bisschen, also da sagt sie zwar, sie kennt ihn, aber nachher sagt er ja irgendwie, er kennt sie irgendwie nur aus dem Fernsehen oder aus dem Kino. Also so,
ja, er will nicht mit der Sprache ausrücken, ja.
Nicht so wirklich, aber sie erzählt halt auch, ne, dass, also das muss wohl ein ganz dramatischer Einbruch auch gewesen sein, weil sie, also erstmal war die Alarmanlage scheinbar kaputt und der Wachmann war auch nicht da. Und dann wurde sie ja wohl von diesem schweigenden Eisenmann-Einbrecher irgendwie noch mit einer Waffe bedroht und eingesperrt.
Oh, das ist schon eine Hausnummer, ne? Das ist ja, da wird ja Drago bezichtigt, das gewesen zu sein, ne? Mhm. Ja, also dieser, ja. Freiheitsberaubung und Waffengewalt und so. Na, und der Anthony hat
sie... Aber ihr ist auch nichts passiert. Ja. Der Anthony, genau, der konnte sie dann halt befreien. Und während sie so drüber sprechen, macht Justus auch schon mal Fotos vom Bild. Er hat sie auch gefragt. Und dabei fallen ihm auch seltsame Linien auf der Rückseite auf.
Ja, aber er hat dann nur so eine fixe Idee, das einfach mal von hinten anzugucken. Gell? Da war doch vorher keine Rede von. Gell? Einfach nur mal, ich guck mal und dann, ach komisch, ach, das sieht ja aus wie ein Alpha. Ne? Also da hat er dann schon auch das umgedreht und sich das angeguckt und fotografiert. Und das ist eben wie der altgriechische Buchstabe Alpha aussieht, die Linien, die da drauf gemalt sind. Das fällt dann schon auf.
So, ich bin, während du weiter erklärst, bin ich hier mit meiner neuen Falltechnik beschäftigt.
Ja, und auf jeden Fall haben sie erstmal alles zusammengetragen, was sie da bei ihr herausfinden können. Und im nächsten Kapitel finde ich total süß, wie das startet. Peter riecht nach Krankenhaus. Die hat ihn wahrscheinlich so komplett mit Salben und hier Tinktur eingeschmiert und den Arm verbunden und so. Und ist auch ziemlich benebelt. Also da hat sie immer noch ein paar Schmerzpillen gegeben. Also der scheint gerade so ein bisschen im Zizar-Zauberwald zu stehen. Also jetzt wahrscheinlich ja erstmal wegen der Medikamente und weil er wahrscheinlich noch so, oh, Cecile. Und sie wollen dann natürlich noch den Mr. Pepper aufsuchen, der in Rocky Beach wohnt. Und als sie dann da vorbeikommen, hat er aber gerade Besuch von jemandem und die streiten sich da. Und da sagt er, ja, sie, das wird noch ein Nachspiel haben und die Bombe wird platzen. Und der ist halt auch sehr energisch, der Typ, der dann geht. Und
genau, wenn ihr nur das Hörspiel kennt, kennt ihr diesen Typ nicht. Also auch da fahren sie zwar zu Pepper, aber da gibt es diesen Mann, der sich als Journalist rausstellt, beziehungsweise von Pepper so benannt wird, den gibt es da an der Stelle nicht.
Ja.
Dafür spielt im Hintergrund schön der Flötenschlumpf.
Geil.
Und wir gehen rein und auch Pepper berichtet, dass bei ihm eingebrochen wurde.
Genau, und sagt aber noch, ja, das ist so ein Journalist, der gerade da war, der will irgendwie ein Buch über mich schreiben und der ist total hartnäckig und total nervig und aufdringlich und genau. Und sagt eben auch, ja, es gab Einbrüche und es wurde irgendwie eine alte Kamera gestohlen, ja, also, oder? Habe ich mir das ausgedacht? Oder
Nee, es wurde nicht gestohlen.
Er sagt nur, ja, ich habe ja sowieso nur so eine alte Kamera hier rumliegen und was will der überhaupt klauen, so rum war es, genau. Und
genau, also auch das Bild ist noch da.
Genau, und er verdächtigt auch Draco nicht, ne, weil er ja auch sagt, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und ne, Cecile kenne ich nicht und auch die anderen sagen mir nichts.
Ja, also irgendwie ist das, also es ist irgendwie seltsam. Und ich finde nicht nur, also ich finde, Pepper geht noch, der gibt sich am Anfang eigentlich auch ganz sympathisch und so. Ich finde eher, dass es da so ein bisschen kippt, dass ich da die drei Fragezeichen irgendwie ein bisschen
total
frech finde, wie die sich so in seinem Haus umschauen
total
wollen, mit so einer Anspruchshaltung, so wir dürfen das und wir müssen das und jetzt lassen sie uns doch hier mal.
Total. Und Peter sieht dann auch noch diesen Kalender, ne? Also der, so ein selbstgeklebter Kalender, wo dann für Feuerfisch von Octopus draufsteht, das merkt er sich wohl. Und dann wollen sie sich das Kunstwerk angucken. Und da fragt, ganz verständlich, fragt Justus, darf ich das fotografieren?
Aber mehr mit so, also er setzt es schon voraus, so ich fotografiere das jetzt.
Ja,
mal,
und sagt
ne?
er,
so.
Nee, das gehört nicht zur Philosophie und zum Konzept des Künstlers, was ich super finde, weil der will nicht,
auch,
dass das vervielfältigt wird. Und dann finde ich das dann doch irgendwo im Internet wieder. Und ich habe
das nehme ich ihm in dem Moment
total
auch ab, dass er sagt, so da kommt doch nicht irgendjemand von euch und fotografiert mein Kunstwerk.
Richtig, hat er jegliches Recht. Nein zu sagen.
Finde ich auch.
Und das macht Justus und natürlich dann auch erstmal nicht, aber dann wollen sie sich die Rückseite angucken und dann sagt er, ja, das mache ich aber selbst, ich möchte das selbst abhängen, auch vollkommen verständlich, ist ja nun auch sein Werk.
Ja, weil er sagt,
bezahlte.
Bob, hilf mir mal eben,
genau.
Erstmal sagt Justus ja auch, aber lesen darf ich es doch wenigstens. So, und ich denke nur, selbst das,
ja,
ey, raus aus meiner Bude. Und dann will er die Rückseite sehen und sagt schon zu Bob, komm, wir hängen das jetzt mal ab. Und dann sagt Pepper halt, stopp. Meinetwegen könnt ihr euch die Rückseite angucken, aber ich nehme mein Bild auch selber ab, wenn ihr da mit euren Patschefingern.
Vollkommen richtig. Und dann sagt Justus, ja, jetzt fotografiere ich, das ist ja nur die Rückseite, knips. Ich sage mir, du Alter, mach dich hier raus. Also, da hätte ich dann auch achtkantig rausgeschmissen. Ja, also
Und das will Pepper auch machen. Und das
finde ich auch gut
an der Stelle, weil so benimmt man sich einfach nicht. Also die spielen sich auf, als hätten sie ein Recht, dieses Bild zu sehen und da vor Ort zu sein. Aber das ist immer noch Peppers Haus. Also.
Ja. Der ja komplett unverdächtig in dem Moment ja ist. Gell? Also es ist ja einfach nur ein Typ, ne, der das Bild hat. Und die benehmen sich da wie die Axt im Wald. Also das fand ich auch sehr unangenehm, wo ich dachte, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Ja.
Es ist im Hörspiel aber auch so.
Ja.
Also auch da ist Justus auch so der. Also ganz frech, also ein ganz frecher Bursche.
So richtig, frecher Lümmel. Wie redest du denn mit mir, du frecher Lümmel?
Ja,
genau, also wirklich, das ist sehr unangenehm, ne? Aber eine wichtige Sache kommt noch raus, weil Justus nämlich auffällt, also Moment, ich habe die Geschichte gelesen, das ist nicht der Anfang der Geschichte, das muss Bild Nummer 5 sein. Drago hat aber gesagt, dass er Bild 1 gekauft hat.
Und ich bin verwirrt und denke, ich habe nicht richtig aufgepasst. Ich habe dann nochmal zurückgeblättert. Mhm. Pass auf, und da steht auf Seite 42, 43, dass Drago mit seiner Aufzählung, da fängt er nämlich mit Pepper an. Und zwar ein Kunstwerk, hat Arthur Pepper erstanden. Er hat sich für das allererste Bild interessiert. Bild 2 ging an Cecile Cesaro. Nummer 3 hat ein Fred Osborne erstanden. Das nächste Objekt über einen Mittelsmann, Anwalt Wayne Short. Ich verkaufte ihm Bild 5, Bild 4 und Bild 6 sind noch in meiner Wohnung. Und an Nummer 7 arbeitet er noch. So. Okay. Aber er sagt, also irgendwie, also sagt ja nicht das erste, aber gut, aber scheinbar.
Ja, aber so, wenn man das andere hat, so aus Ausschlusskriterium, ja, ne, also muss es Bild 1, sage ich mal, gewesen sein.
Das stimmt.
Und das ist dann schon mächtig verdächtig, ne, also warum hängt jetzt auf einmal Bild 5 bei ihm in der Wohnung, wenn er eigentlich Bild 1, ja, aber sagt, ja, da muss ich Drago vertan haben, ich habe Bild 5 gekauft, so fertig, macht euch jetzt hier vom Acker.
Und spätestens da denke ich, ah, mit dem ist doch nicht alles so koscher. Obwohl, jetzt war ich ja gerade auf seiner Seite und dachte, ah, Mist.
Aber jetzt hat er nochmal sich verdächtig gemacht, ne? Wo ich sage so, hä, ich denke nicht, dass Drago da derjenige ist, der sich vertan hat. Also das ist schon, sehr, sehr verdächtig.
Das stimmt.
Genau, und jetzt haben wir natürlich Fragen über Fragen, weil wir haben jetzt so viele Leute gesehen und befragt und eigentlich so gut wie nichts Handfestes herausbekommen, außer dass wir noch mehr Fragezeichen haben. Peter unter seiner Verletzung leidet, was ich sehr süß finde, dass Bob echt Mitleid hat und dadurch hat es aber echt ganz schön erwischt. Ne? Also man merkt so, dass die so miteinander da ganz niedlich sind, finde ich.
Ja, und er klagt halt auch, das finde ich auch ganz lebensnah eigentlich, dass er jetzt nächste Woche nicht beim Basketball teilnehmen kann, da ist noch ein wichtiges Spiel und er sich auch noch so aufregt, dass halt das Leben nicht so ist, wie immer im Film. Ne? Da steigen, also das ist ja auch so, ne? Die Leute zerlegen sich da, wer weiß wie, und stehen halb tot, also die müssten eigentlich schon dreimal tot sein, die wurden schon dreimal in der Schreddermaschine geschreddert und trotzdem ist da immer noch sehr viel Leben drin. Ja. Und ich merke das ja schon, also ich stoße mir mal den Zeh irgendwie am Bett und bin eine halbe Stunde nicht ansprechbar.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen wehleidig. Aber so, es ist oft in diesen Filmen, Büchern, Serien echt übertrieben, wo ich mir denke, so verdammt noch mal, da tut auch mal was weh.
Ja, und ich finde es auch schön, dass das tatsächlich da noch mal Anklang findet, ne? Und er dann wirklich auch dann auch langfristig ja dann auch was davon hat, in Anführungsstrichen, also was Negatives, kann das Basketballspiel nicht machen, ne? Das ist...
Und da bin ich sehr bei Peter und auch da geht mir Justus schön weiter auf den Keks, weil er meint ja irgendwie tröstend irgendwie, er könnte ja einspringen, wo ich mir denke, was soll denn der Spruch jetzt?
Ja, so geil, aber das hilft Peter ja super und sagt, ne, dann lieber ohne mich und ein Mann weniger, dann haben wir, glaube ich, mehr Chancen als mit dir.
Ja, aber was soll das überhaupt? Also Justus ist ja nun mal kein Ersatz. Nee. So.
Und was, ja, wie also, hochnäsig, das passt aber dann wieder zu seinem Forschen, ich mache jetzt hier einfach das Bild und ich kann für dich auch Basketball spielen, du Loser, ja, also es passt ja wieder irgendwie zu Justus, gerade wie er gerade drauf ist, ja. Also wir haben mal wieder einen unangenehmen Justus-Moment, ja, tatsächlich.
Ja. Aber Peter fasst weiter zusammen und auch da bin ich sehr bei ihm. Es ist undurchsichtig, es sind sehr viele seltsame Verdächtige, inklusive des seltsamen Auftraggebers. Ja. Also sie müssen jetzt erstmal in die Zentrale und ihre ganzen Sachen sortieren. Das finde ich super. Wieder gut.
Und es ist so schön, weil jetzt gehen wir in die Zentrale, du kannst dir richtig vorstellen, wie die da sitzen. Da finde ich Blackie ein bisschen im Hörspiel, ein bisschen sehr... anders. Geil, ne? Also ich finde ihn sehr sehr prominent. Also er kommt sehr so auch von der Seite, wo ich denke, ja klar, Blacky ist immer da, aber er klingt mir sehr nicht so
ist
sehr
das
nach Blacky.
Oder dass er immer sagt, ich will Cola, ich will
es
Cola.
Später. Aber jetzt geht es aber eigentlich gerade, nee, ich glaube, die Cola kommt später, genau, das stimmt, wo sie da ist und auch um die Cola. Aber es ist in dem gleichen Kapitel tatsächlich. Aber
was aber neu ist, sie haben einen Flipchart.
Ja,
also sie haben, weißt du, vielleicht in meiner Zeit hätten sie vielleicht auf alte Tapete geschrieben. Jetzt haben sie ein Flipchart.
Ja, sehr schön. Ne? Jetzt können sie da schön alles drauf. Und das finde ich ja so cool. Das mag ich ja auch immer in solchen Filmen. Das mag ich auch, wenn drei Fragezeichen, wenn die so ihre Ergebnisse zusammentragen und dann wirklich anfangen, das aufzuschreiben. Also das würde ich ja auch machen. Ne? Verdächtiger das. Und dann kommen die Informationen dazu. Dann werden irgendwelche Pfeile gemacht und irgendwelche Seile gespannt und sowas. Ja? Das finde ich ja immer cool, auch bei so Krimis. Aber sie haben halt einfach wahnsinnig viele Verdächtige jetzt.
Ja, und es gibt halt auch viele Bilder. Ja. Und deshalb muss man jetzt überlegen. Und vielleicht gibt es hier auch so einen Code, der dahinter steht. Und da fühle ich mich schon an Folge 9 erinnert, die seltsamen Bilder, ne, mit den Bildern vom schrumpfenden Haus.
Richtig. Und tatsächlich, wir haben sie ja auf allen Rückseiten dann solche Schriftzeichen, also hier diese Buchstaben oder Linien und sowas, ja, auch gesehen. Und sie gehen jetzt noch davon aus, dass Drago sich geirrt hat und wirklich Pepper Bild 5 statt 1 hat. Und dann der unbekannte Auftraggeber dann von Short, also Bild 1, haben muss. Und dann ist es noch so, wenn sie es nochmal alles zusammentragen, also es gibt einmal diesen undurchsichtigen Pepper, dann haben wir den John Sanders, den Finanzberater, der irgendwie Dragos Wohnung beansprucht, weil er sagt, das ist meine und hat somit eigentlich ein starkes Motiv, ihn aus der Wohnung rauszuekeln, ne, wo es ja immer noch auch so um diese Morddrohung da geht und Dann müssen sie noch ein bisschen mehr über noch andere Leute erfahren. Also wer ist die Besitzerin der Insel? Wie sieht es nochmal mit dem Anwalt aus? Der Mann im Boot, wer ist das? Dann denken sie über nach, dass in den Werken auch ein Code stecken könnte. Bild 1 haben sie nun leider nicht gesehen. Jetzt überlegen sie nochmal ganz intensiv, ob nicht Drago alles inszeniert, mit den anderen allen dazu, als Art Action-Art. Krasser Gedanke, ja, finde ich aber irgendwie cool.
Wäre ein gutes Motiv.
Total.
Ne?
Wenn, ja, wenn du so sagst, so klar, der ist jetzt so ein exzentrischer Künstler, der sich da einfach jetzt, wo die da kommen, aber das wäre natürlich ein bisschen sehr weit hergeholt, weil das müsste der ja auch dann alles geplant haben, die drei Fragezeichen irgendwie da zu der Insel zu locken, und das ist alles eigentlich ein bisschen sehr weit hergeholt.
Hat es aber auch alles schon
sagen,
gegeben,
nicht das erste Mal.
Ich, so. Genau, und Justus will auch überhaupt diese Eisenmann-Geschichte jetzt mal aus dem Gedächtnis, weil er ja alle Tafeln, die es gab, oder alle Bilder gelesen hat und mithilfe der Fotos versucht, das zu rekonstruieren. Und auch die Rückseite versuchen sie dann irgendwie mal irgendwie zusammen zu puzzeln, von der ja, glaube ich, Peter vermutet, ob es nicht eine Schatzkarte ist.
Genau, also
es
sieht ja zumindest dann auch so aus, als sie es dann zusammen gepuzzelt haben. Aber das machen sie, glaube ich, doch auch erst später.
Etwas später.
Weil jetzt müssen sie noch ein bisschen
halt
recherchieren.
Das geht ins nächste Kapitel,
ne? Also
über.
Sie müssen dann noch mal ein bisschen gucken. Genau, der Bob soll noch mal recherchieren in der Los Angeles Post über den Journalisten.
Der bei Pepper war, den wir ja jetzt aus dem Hörspiel nicht kennen. Genau, was war denn da dran? Und er kommt auch dann am Anfang des Kapitels direkt wieder und sagt, ja, ich habe was rausgekriegt. Da ist wirklich ein Journalist an der Geschichte dran. Es geht wohl um einen Bruderzwist und um die Familienfirma.
Genau, weil nämlich der Senior Pepper, der ist gestorben und der hatte Firmen. Und der Arthur Pepper und sein Bruder sollten eben jeweils die eine Firma bekommen.
Das eine war eine Sicherheits-, so eine Security-Firma, glaube ich.
Genau, das andere so eine Internetfirma.
Und das andere war eine Internetfirma, genau.
Genau. Und die eine Firma ist auch deutlich erfolgreicher, also diese Internetfirma ist deutlich erfolgreicher als diese Sicherheitsfirma. Und dann geht es so ein bisschen schon, sag ich mal, um Missgunst und so unter den Brüdern. Also das hat er schon so ein bisschen herausgefunden, der Journalist. Und Peter darf dann seine Erkenntnisse, die er mit Justus zusammen hat, vorstellen, wo sich scheinbar Justus erst in den Vordergrund drängelt, aber dann doch Peter den Vortritt lässt. Also das ist ja auch so ganz neckisch da. Oh, ich dachte, ich darf das machen. Ja, darfst du ja auch. Und aber Justus schaltet sich trotzdem immer wieder ein.
Ich sag's trotzdem
genau,
dauernd
und,
alles selber.
Wo Bob dann auch sagt, ey, hallo, Peter darf erzählen. Genau, und es ist so eine Art Schatzkarte wohl ist, und diese griechischen Buchstaben ja immer wieder auftauchen. Sie kommen aber auch gar nicht weiter. So, Justus verrennt sich da so ein bisschen auch in gewisse Theorien, wo dann auch Bob sagt, hier, du kannst jetzt noch so drüber nachdenken und dir hier was zusammenkonstruieren. Wir wissen es nicht. Wir müssen Drago fragen. Alles andere ist jetzt nur Spekulation.
Danke, Bob. Mhm. Würde ich an der Stelle nämlich auch sagen, so, was sollen wir da jetzt weiter, ne, rumstochern? Ja. Fragen wir doch einfach den Drago. Und dann kann Bob nämlich erzählen, dass er außerdem noch ein bisschen recherchiert hat, was mit diesen Giftexperimenten im Zweiten Weltkrieg auf der Insel war. Und dann spricht er auch, es gab zwei Inseln, Grüna, von der ich vorhin in Schottland sehr lange am Anfang berichtete. Also springt gerne an den Anfang mit der Recherche, was die da halt gemacht haben, mit Milzbrand infizierte Schafe auf die Insel, ganze Insel verseucht, jahrelang besser nicht betreten,
genau.
Und so. Und also das ist ja auch, die hat es ja wirklich gegeben,
ja.
Diese Insel in Schottland oder bei Schottland. Aber die gleichen Sachen haben sie halt auch auf Moira Isles gemacht. Und das war geheim. Und das hat Bob rausgekriegt, mehr aber auch nicht.
Mhm.
Aber auch da ging es um Milzbranderreger.
Genau.
Und
genau, sie wollen.
Auch Bob erzählt was von toten Schafen.
Genau.
Aber mehr kriegt er nicht raus, was ich aber auch gut finde, weil das wäre ja auch mega Quatsch, wenn die Regierung was geheim hält und Bob geht mal kurz ein bisschen
genau.
recherchieren und sagen,
ich weiß,
ich weiß jetzt alles, scheißegal. aber, also da kommt man, als selbst die drei Detektive kommen da nicht einfach mal eben so ran. Er weiß aber, dass Dr. Thomas Mitchell diese Versuche auf der Insel geleitet hat. Also das ließ sich wohl rausrecherchieren.
Genau, so. Genau. Und
der ist aber schon seit den 80er Jahren tot.
Richtig. Und da weiß man jetzt auch erstmal nicht mehr drüber. Und bevor sie überhaupt weiter sich Gedanken machen können, kommt der typische Tante-Mathilda-Ruf, ja? Justus, Peter, Bob! Und die sagen schon gleich, oh nein, jetzt müssen wir schon wieder arbeiten, wir müssen irgendeine LKW abladen. Ah. Und dann kommen sie dann...
Aber nein, es gibt wohl Pizza,
yes.
Wo ich erst gedacht habe, was für ein geiler Trick von Tante Mathilda, sie so rauszulocken.
Sehr geil, oder? Und dann alles.
Aber es war kein Trick.
Nö, es war einfach nur total lieb. Gesagt, wir haben Pizza und jetzt und die haben auch die ganze Zeit noch nichts gegessen und freuen sich halt. Und das ist halt auch schön, dass die jetzt so zu fünf zusammensitzen und noch mal ein bisschen was über den Tapetenkauf erfahren, weil Titus sich tatsächlich auch noch erinnert, dass er die an Trago verkauft hat und dass eben auch noch weitere...
Auch an den Kauf erinnert er sich, dass auch eine junge Frau ihm die Tapeten verkauft hat.
Ja, genau. Selbst das weiß er auch noch. Genau. Und dass dann der Trago die gekauft hat, weil da kann er sich so gut dran erinnern, weil... nee, das kommt auch noch nicht.
Doch, und dass noch zwei Leute danach nachgefragt haben, nachdem er die Sachen schon an Drago verkauft hatte, gab es noch zwei Nachfragen.
Ja, aber erfahren sie dann, glaube ich, nachdem sie sich dann erst nochmal unter... Nee, doch, das sagte da schon richtig. Weil jetzt werden sie ja nochmal unterbrochen, bevor sie noch weiterreden können. Außer, dass Peter sich noch an einen Klebezettel erinnert, den er bei Deborah gesehen hat. Also hier Shorts-Sekretärin.
Da bin ich so ein bisschen ausgestiegen.
Ja, das kam so und in Peppers, unvermittelt kam das auf einmal.
Und in Peppers Kalender war halt auch ein Eintrag.
Genau, wegen Firefish. Und da stand bei der Deborah nämlich auf dem Klebezettel Firefish 19 Uhr telefonieren und so mit dem Herzchen. Und genau, und dann schließt er irgendwie da drauf, dass die wahrscheinlich ein Verhältnis haben, also Pepper und Deborah. Also, dass das ein Paar ist.
Ich bin ganz froh, dass wir von draußen verdächtige Geräusche hören auf dem Hof. Und scheinbar lauscht der Eisenmann und erschreckt die Tante. Also, weil diese Zettelgeschichte, also mir ist da ein bisschen zu viel mit aufgeschrieben.
Ja, richtig. Das kam auch so unvermittelt. Und dann ist es schön, dass es unterbrochen wird und Justus dann rausgeht und dann von zwei Polizisten gestellt wird, die dann erstmal Justus für einen Einbrecher halten und sagen, ach Justus, du bist ja nur, ja klar, ich wohne ja auch hier. Und dann sehen sie aber, dass dann noch jemand rumschleicht, der kann aber entkommen und dann finden sie halt heraus, dass Cotta eben doch da welche abgestellt hat, die den Schrottplatz bewachen, weil der ja immer noch glaubt, dass der Drago da irgendwie ja mal auftauchen könnte, damit sie den Ding festmachen können. Und Justus ist so ein bisschen pinzig, weil er denkt, ja, da hat er tolles Vertrauen in uns, der Cotta. Und genau.
Aber wir können doch Cotta auch verstehen, oder? Also einem Justus Jonas würde ich ja auch nicht über den Weg trauen. Und wenn ich noch ein paar Beamte zur Verfügung hätte, dann würde ich die da vielleicht auch irgendwie...
Und letztendlich ist es ja auch gar nicht schlecht, dass die da sind, ne? Wie wir ja dann später noch erfahren.
Das stimmt. In der Zeit klingelt das Telefon. Genau. Tante Mathilda ruft Justus und danach sagt sie auch, ich will jetzt antworten, was ist hier überhaupt los? Und ist sehr schön, ne? Der Hörer liegt im Wohnzimmer neben dem Apparat. Das kennen wir heute gar nicht mehr, weil alle denken, was für ein Apparat, warum rumtragen? Früher musste man sein Telefon, da konnte man das nicht mit sich rumtragen, außer so weit, wie das Kabel halt es ermöglicht hat. Und um zu sagen, so, also da gab es dann auch noch nicht so Sachen wie, ich lege sie mal in die Warteschleife oder so. Dann hat man einfach den Hörer daneben gelegt, bis derjenige, für den der Anruf war, rangegangen. Also den Hörer genommen hat und das Gespräch fortgesetzt hat.
Ja, ist auf jeden Fall sehr schön. Und dran ist der Journalist.
Übrigens, auch dieses Telefon ist sehr fortschrittlich. Es hat zwar noch Kabel, aber es hat schon Lautsprecher, wo ich auch denke, gut, passt auch wieder in die Geschichte. Ich glaube nicht, dass das auch einen Lautsprecher hat, aber vielleicht, gut. Wenn Herr Nevis sagt,
genau,
er ist ein Lautsprecher,
dann darf da auch einer sein. Damit die anderen natürlich auch mithören können, was sich Justus jetzt mit den Journalisten unterhält. Also zumindest, was der Journalist sagt. Und,
das war der Journalist, der vorher bei Pepper war.
Der das Buch über ihn schreiben will, weil der hat nämlich zwielichtige Sachen rausgefunden. Und was will der jetzt eigentlich von den drei? Ach, die sollen sich da raushalten, weil der wittert jetzt nämlich, dass die ihm jetzt zuvorkommen und dann ihm die Geschichte klauen. Ne? Also, dass jetzt vielleicht, weiß nicht, Bob das über die LA Post dann irgendwie rausbringt oder so. Ja, aber der hat wahrscheinlich auch ein bisschen nachrecherchiert, wer die sind. Und er ist bestimmt auf den Trichter gekommen, dass der Bob ja da auch, glaube ich, hier zur LA Post wahrscheinlich Kontakt hat. Könnte ich mir vorstellen, ne?
Und ist halt eine blöde Sache, ne? Also ich ganz so, ich kann es jetzt nur in Ansätzen aus meiner Laufbahn als Journalistin raus, also heute ist das noch anders, wer an welcher Geschichte dran ist, aber wenn du natürlich eine Exklusivgeschichte hast und willst natürlich, du hast eh deinen eigenen Zeitdruck, aber wenn sich da noch andere einmischen und die unter Umständen vielleicht schneller an die Öffentlichkeit gehen, dann siehst du halt alt aus mit deinen Recherchen.
Ja, genau. Also.
Aber Justus ist ja wieder clever. Er will mit ihm einen Deal machen, weil er nämlich einen Schuss ins Blaue abgesetzt hat, der dann doch ins Schwarze getroffen hat. Ne? Er sagt, da geht es doch bestimmt um die Pepper-Erbschaft.
Mhm. Was? Woher weißt du? Was? Sagt, ich verspreche dir, dass ich mit den Informationen, die sie mir geben, sensibel umgehe und das nicht weitertrage, aber ich möchte die gern haben. Was ist da also passiert? Ja, und dann erzählt er halt, dass das Testament wohl gefälscht wurde und eigentlich der Arthur die andere Firma hätte bekommen sollen und das irgendwie so gedeichselt hat, dass er diese gut laufende, rentable Firma bekommen hat und sein Bruder die andere, ne, was ja recht perfide ist, ja.
Und Justus vermutet ja schon, dass dieser Notar bzw. der Rechtsanwalt mit drin hängt, beziehungsweise die Sekretärin.
Genau. Ja, genau, weil ja auch jetzt klar ist, dass Pepper und Deborah ein Liebespaar sind, weil sie bastelt ihm da den Kalender, dann wollen sie dann auch 19 telefonieren. Und genau, und dann wohl auch dann Deborah wahrscheinlich das Bild für den Pepper über Short das zweite Bild gekauft hat, was ja eigentlich ja von Drago nicht gewünscht war. Und sie versuchen, also vermuten jetzt auch schon, dass der Drago beabsichtigt oder unbeabsichtigt das in seine Geschichte eingebaut hat, diese feindliche Übernahme.
Also, genau.
Ziemlich cool eigentlich.
Und damit vielleicht Pepper erpresst. Genau. Also dann hätten wir halt ein Motiv, ein ziemlich gutes Motiv, finde ich. Weil diese Testamentsfälschung und die eventuelle Erpressung finde ich richtig gut. Und wir haben auch noch erfahren, dass dieser Journalist nur 30 Minuten bei Pepper war.
Ja, also was auch wieder, wo Pepper wieder in Frage käme, doch der Einbrecher bei Cecile gewesen zu sein. Weil danach sind sie ja zu ihm gefahren, nach der Geschichte.
Genau, sie legen sich also auf Pepper fest, denn er hat sowohl ein Motiv als auch die Gelegenheit und jetzt auch kein Alibi mehr.
Richtig. Und das passt auch, also diese Analogie, ne? Also es ist wirklich krass, ne? Wenn man dir die Geschichte von Drago jetzt nimmt mit dem Königreich und ne, dass er da auch durch Machenschaften an die Macht gekommen ist und der andere Bruder da im verseuchten Gebiet lebt, also quasi stellvertretend für die nicht funktionierende Firma, ne? Und dann rückt jetzt Drago natürlich auch in einen verdächtiges Licht dahinter stecken zu können, dass er das bewusst eingesetzt hat, um ihn zu erpressen. Ja. Mathilda ist auch sauer, weil die will jetzt einfach nur wissen, was jetzt hier los ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und während sie so überlegen, dass Drago vielleicht doch kein Guter sein kann, sprechen sie mit Mathilda. Hier, da hat doch einer bei dir die Tapeten gekauft und du hast ihm doch so nett geholfen und das so eingepackt. Oh ja, das war so ein netter Mann. Und Onkel Titus ja sagt, ja, da hat dich ja auch mit Komplimenten überhäuft. Ja. Und Mathilda fand das natürlich sehr toll und hat gesagt, ja, du machst das ja aber auch nie, mir so schöne Sachen sagen, Titus. Wir erleben also noch mal ein bisschen ein kleines Scharmützel zwischen Titus und Mathilda. Finde ich ganz sparsam niedlich eingesetzt, muss ich sagen.
Das ist total niedlich. Fand Herr Minninger wohl nicht, deshalb gibt es das im Hörspiel nicht. Das haben sie sich halt komplett geklemmt. Zwischendurch ist auch noch die Überlegung, müssen wir jetzt eigentlich Cotta mit einbeziehen? Wäre vielleicht eine gute Idee. Nee. Justus lehnt das erstmal ab und sagt, nee. Also das machen wir dann, wenn wir die Lösung komplett
haben. Also typischer Justus. Ne? Also ich möchte gern erst alles auf Silbertablett servieren, dann können wir erst die Polizei dazu holen. Da ist er ja sowieso noch ein bisschen verschnupft, weil er ja die Polizisten da stationiert hat. Also da jetzt erst recht nicht, ja.
Ja, ich kann aber auch Peter und Bob schon verstehen, die so ein bisschen warnen und sagen, ja, es wird jetzt aber scheinbar schon gefährlicher, weil, also wenn diese Motive auch stimmen, es geht um Erpressung, es geht um zwei Unternehmen, das ist, also das sind schon durchaus Dinge, für die würden manche Menschen fiese Sachen machen.
Allerdings, ne, und es ist wieder, das passt wieder so zum Anfang, ne, Justus, na, ich springe einfach in das Wasser und schwimme über die Insel, ach, Erpressung, scheißegal, ich will erst rausfinden, was da los ist, ne, also er sieht da wieder mal die Gefahr vor lauter Pistolen nicht, ne, also.
Allerdings.
Und aber da hilft auch keine Polizei. Das hilft, das heißt das nächste Kapitel. Das finde ich wieder sehr schön gewählt von Ben Nevis, ja. Und Peter und Bob schlafen bei Justus und am nächsten Tag haben sie noch so ein paar Aufgaben zu erledigen. Peter muss mal mit Kelly telefonieren, die hat da irgendwie Stress mit einer Freundin. Bob geht nach Hause, weil Mama sagt, du musst mehr lernen, mein Junge. Und haben wir wieder das mit den aufgegriffen von der Sekretärin. Müsst ihr eure Hausaufgaben machen? Und dann fährt Bob mit Peter alleine zu John Sanders, also diesen Finanzberater, der scharf auf Dragos Wohnung ist und auch passenderweise gegenüber von ihm wohnt. Und den konfrontieren sie dann gleich mit was haben sie hier mit dem?
Sie wissen ja, wo er wohnt, weil er die Visitenkarte verloren hat. Und da gehen sie jetzt hin. Genau. Und dann fallen sie da so überfallmäßig bei ihm eigentlich ein. Das ist sehr ungewöhnlich für die beiden eigentlich.
Richtig, aber auch ziemlich gut, weil sie ihn damit gleich sofort aus der Deckung locken und er gleich alles gesteht, was er gemacht hat.
Der Arme steht da in Jogginghose und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und Bob stellt halt den Fuß in die Tür und gibt sich da.
Auch wieder total forsch eigentlich, ja. Und aber gut, er ist so überrumpelt von diesem Auftritt, dass er sagt, ja, okay, ich habe ihm den toten Vogel ins Bett gelegt und ich will doch nur die Wohnung für meine Freundin, weil sie wohnt sie halt gegenüber und Mann, mehr habe ich aber nicht gemacht. Anders eingebrochen bin ich nicht.
Das reicht ja wohl nicht.
So.
Und als sie dann raus sind, lachen sie sich erstmal kaputt.
Das ist süß, ja.
Peter und Bob, weil hat halt gut funktioniert, ne? So da mal forsch und tough mal sozusagen so.
Da darf man sich auch mal feiern, ich mein, gut, für die zwei.
Diese, dieser komische Finanzvogel-Heini war aber auch eher so ein kleines Licht. Aber den können wir jetzt quasi mal, den können wir streichen. Mal vergessen.
Ja, den können wir streichen. Und Justus ist nochmal zu Osborne nach Marina Del Rey gefahren, ich will es nochmal sagen, und hat das Bild sich angeguckt und die Rückseite fotografiert.
Und auch rausgefunden, also er hat wohl das Bild gekauft, weil er ein Buch über Mora als Mora Island schreibt.
Ja, genau. Und interessiert sich da sehr für diese ganzen Biowaffengeschichten da. Genau, das
und über die Insel, und deshalb passt es ja auch irgendwie eigentlich ganz, ganz gut. No. Und und bei Osborne wurde halt auch eingebrochen und auch da waren Dragos Fingerabdrücke.
Ja, genau, es ist schwierig mit dem Drago im Moment und
Scheiße, wir denken doch, Pepper ist unser
Verdächtiger. Ja, und da sind sie zwar auch noch als Hauptverdächtiger noch, auch sind sie auch noch dabei, aber sie vermuten jetzt so langsam, dass da jetzt irgendwie der Drago eben als Erpresser noch mit da drin stecken könnte, aber Hauptverdächtige sind auf jeden Fall Pepper und Deborah. Und dann jetzt heißt es aber jetzt wirklich Butter bei die Fische, jetzt müssen wir ins Schlauchboot, dass sie sich da auf dem Schrottplatz noch irgendwo zusammenklamüsern und fahren endlich nach Mora Island wieder. Nehmen Titos Pickup.
Ja, den auch Justus fährt. Ich war ganz überrascht und musste dich fragen, fährt der? Der fährt doch nie.
Doch, Justus fährt also immer, wenn er fährt, den Pickup von Titus. Ab und zu nimmt er den mal. Oder er fährt halt Motorrad, gell? Also wie jetzt hier bei
aber da schon,
Wo hat er denn das Motorrad, als er dann so lange weg ist? Ist das hier Feuer? Feuermond, feuriges Auge. Wo er da erstmal eine ganze Weile schon weg ist, dann nimmt er das Motorrad und setzt sich da ab. Aber wenn er fährt, also er fährt, glaube ich, nie den MG und nie den VW Käfer. Also nur so ganz selten, wenn überhaupt. Kann ich mir jetzt nicht wirklich erinnern, aber wenn, dann nimmt er den Pickup von Titus. Genau, aber auch ganz, ganz, ganz sporadisch und selten. Ne? Also Justus fährt eigentlich so gut wie nie. Werden dann...
Ah, sie haben übrigens, auch ein Schlauchboot übrigens gefunden, auf dem Schrottplatz. Das ist im Buch ja im Hörspiel ein bisschen anders. Da hat es ein bisschen gedauert, glaube ich, mit dem Schlauchboot.
Mhm. Nee, genau, das haben sie da auf dem Schrottplatz gefunden und packen da alles zusammen und machen sich auf nach Mora Island. Werden von den Polizisten vorm Schrottplatz gesehen dabei, wie sie das Gelände verlassen. Und während sie da gerade im Stau versumpfen, da, es dauert natürlich ein bisschen, bis sie da irgendwie hinkommen, ne, haben sie auch auf...
Nee, in Platz doch noch
genau,
einen
Reifen. Platz zur Reifen, genau. Ne? Und dann müssen sie erstmal den Reifen wechseln und werden da nochmal von den Polizisten gesehen, wo dann auch so geil Bob fragt, sind Sie gekommen, um uns zu helfen? Ja, aber sehe ich so aus, als würde ich jetzt hier euren Reifen wechseln, ihr seid ja bescheuert. Und denen erzählen sie aber praktischerweise, wo sie hinwollen, was sehr wichtig ist.
Und da frage ich mich, warum? Ich habe mir auch extra seltsam Ausrufezeichen in Klammern dahinter geschrieben. Okay, für später wird es nochmal wichtig. Richtig. Aber eigentlich ist diese ganze Reifenplatzer-Nummer eigentlich, also gut, dass die brauchen wir im Buch, im Hörspiel.
Brauchen wir nicht. Und wir, der warnt aber auch nochmal, was ihr wollt auf Mora Island, das ist aber gefährlich und hier Bakterien und so, ne, also seid da mal vorsichtig.
Giftig.
Muss man ja nochmal so zurückholen nochmal, ne, so, ach hier, da war ja mal was. Und genau, und dann machen sie sich auf den Weg. Und nach dem Bunker, das klingt ja schon mal... ungemütlich.
Klingt schon mal gut. Also sie fahren zur Insel, schlechtes Wetter könnte im Anzug sein. Es sieht sehr duster irgendwie aus über der Insel. Schön finde ich ja, dass Bob rudern muss.
Ja, Peter hat verletzte Schulter.
Nach Justus wird gar nicht gefragt.
Ach, der,
der ist ja schon Pickup gefahren und hat da einen Platten
gefahren.
Eben,
der hat schon den Reifen gewechselt und der ist jetzt erstmal raus aus der Nummer. Und wenn dann, wenn er sich übers Wasser bewegt, dann auch nur schwimmend in den Nebel. Also der wird kein Boot fahren. Prinzessin Justus Jonas.
Ja. Und Drago ist auch da und Justus will ihn ordentlich ausfragen.
Genau.
Zuerst zu Sanders, obwohl eigentlich ist
er kommt ja gleich mit Sanders gleich um die Ecke und sagt, hier, das war der mit dem Vogel. Und dann sagt er, ach, alles klar, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Und
ja, aber eigentlich ist die Nummer ja auch durch, obwohl sie müssen es ihrem Auftraggeber schon sagen, was sie so ermittelt haben.
Ja, er konfrontiert ihn ja echt mit allem. Ne? Und er sagt ja auch, der Pepper, der wohl seine falsche Firmenübernahme jetzt vertuschen will, könnte jetzt da natürlich deine Werke klauen wollen, weil ist das jetzt Zufall oder Absicht, dass du das jetzt so als Analogie da reingeschrieben hast in dein Werk? Und dann kommt der Drago so langsam auf den Trichter und sagt, sag mal, denkst du, ich erpresse den? Also er kommt ja selbst auf die Idee, dass Justus ihm das quasi unterstellen will und ist dann auch erstmal ziemlich sauer und sagt, ey, geht's noch? Also das ist ein Riesenzufall, dass das so passt.
Ja, aber das ist also so. Also ich fand das Motiv super, Aber das, also ich finde den Zufall so mega groß, aber es ist wohl wirklich ein Zufall. Also Drago wusste es wirklich nicht. Aber also Entschuldigung, die Sache mit dieser Testamentsvertauschung ist so speziell, dass dann einer was schreibt, erfindet, konstruiert, in dem Fall Drago, und das passt exakt auf sein Leben. Also ich bin ja keine Freundin von zu großen Zufällen, aber gut.
Ja, aber das ist
tatsächlich eine... Aber Drago ist richtig wütend, ne? Und eben wegen dieses Erpressungsverdachts.
Ja, ich meine, wenn du das halt wirklich nicht machst, dann kann man das ja irgendwie auch verstehen, gell? Dass man natürlich nicht für sowas bezichtigt werden will, ne? Aber er muss aber auch denken, dass das jetzt sehr naheliegend ist. Also es muss auch Drago ja einsehen. Und wird er ja auch. Er entschuldigt sich ja dann auch und sagt, oh, sorry, dass ich jetzt gerade hier so ausgeflippt bin. Tut mir leid, ne? Also er rudert ja dann auch wieder ein bisschen zurück, ne? Und sie glauben ihm ja dann auch. Und dann ist auf einmal das Licht wieder weg. Das haben wir vorhin mal vergessen. Also der wohnt ja so spartanisch. Er macht ja seinen eigenen Strom dort auf der Insel. Also er hat so ein kleines Windrad über dem Haus.
Der ist schon voll
autark, ne? Also geil. Ne? Also er, genau, und dann ab und zu verklemmt sich wohl mal das Rad und dann geht der Strom weg und dann muss er das wieder neu justieren. Und das ist auch tatsächlich ja wieder so, das Licht geht weg. Und diesmal will aber Justus rausgehen, sagt, hier komm, das kann ich schnell für dich reparieren. Und so richtig typisch, so, wir stellen uns wieder so Insel und Bunker und einer geht raus und kommt nicht wieder. Ja, so.
Und, ja. Und Bob und Peter reden dann weiter mit Drago, dem langsam so die Zusammenhänge klar werden. Und dann fällt so auf, so, der kommt Justus kommt ja gar nicht wieder. Jetzt geht mal Bob hinterher und sucht und will helfen.
Richtig. Und da waren es nur noch zwei.
Und jetzt, genau, und Peter bleibt dann alleine mit Drago im Bunker und das Licht ist quasi aus, sie haben nur noch eine Taschenlampe und Bob geht halt raus in den Sturm und ja. Mhm.
Genau, und Peter überlegt dann halt noch so ein bisschen und sagt so, das ist ja alles sehr, sehr merkwürdig und bekommt es so langsam mit der Angst zu tun. Und jetzt hat Drago mal wieder einen von seinen berühmten Fantasieanfällen.
Es ist aber auch blöd, ne? Also für Peter ist schon ganz, also es ist schon ein bisschen mulmig. Mhm. Also A, er ist sich ja unsicher. Er ist alleine mit Drago ohne Justus und Bob. Ja. Aber draußen ist halt auch blöd.
Ja.
So, also, beide Alternativen sind halt schon doof. Und deshalb erzählt er so ein bisschen was über seine Begegnung mit der Schauspielerin. Und dann kommt, genau, Drago mit...
Und dann kommt er auch, genau, dann kommt er auf Emma um die Ecke mit, ja, das ist die Insel. Die hat jetzt Justus und Bob verschlungen und sie wird uns alle fressen. Uah, und baut sich da vor dem Peter auf, der natürlich jetzt auch denkt so, was? Versucht er sich mit einer Metallstange zu bewaffnen. Und Drago rudert zurück und sagt, ey, sorry, so ich wollte jetzt gerade nur hier ein bisschen eine kleine Show liefern, aber wie blöd, weißt du, also er kann dann nicht jetzt, aber da geht die Fantasie halt mit ihm durch, gell, er ist halt Exzentriker durch und durch, das passt halt wieder zu seinem Charakter, da diesen Fantasieausbruch da zu haben und rudert aber schnell zurück.
Der arme Peter,
ja, total, er tut mir's richtig
leid. Der kriegt's halt ab, ne, sitzt da mit seiner kaputten Schulter ganz alleine, dann der komische Drago und als sich das gerade auflöst, hören sie von draußen komische Geräusche an der Tür.
Genau.
Und ich finde es schon lustig, dann zerlegen sie erstmal minutenlang ein Regal, um sich zu bewaffnen.
Naja, Rutigen will Weile haben.
So, wartet mal eben da draußen, wir müssen noch mal eben hier was abschrauben.
Genau, Achtung, im Moment noch.
Aber was ich insgesamt gut finde, ist halt so Peters Gefühlswelt, weil er ist halt wirklich in der Zwickmühle, weil eigentlich hat er so eine Angst, der möchte sich eigentlich in seinen Schlafsack verkriechen und gar nicht mehr rauskommen, was ich einen sehr verständlichen Wunsch finde, einfach zu sagen, ey, leckt mich doch alle, ich habe damit nichts zu tun. Aber er weiß auch, seine Freunde brauchen ihn.
Die kommen nicht wieder, also scheint ja wirklich irgendwas passiert zu sein und da müssen sie halt wirklich raus suchen gehen.
Das machen sie auch, ne? Sie gehen dann halt raus und hören plötzlich, wie das Windrad wieder läuft und dann ist es ihnen klar,
das war eine Falle. Genau, die haben die nur rausgelockt und werden auf einmal von zwei Leuten angegriffen. Und Peter kriegt nochmal eine ordentlich auf dem Arm, der ist schon lidiert, dass der Arme kriegt es echt böse ab, aber er kann mit seiner Metallstange die Lampe des Angreifers kaputt hauen. Und die flüchten dann auch wieder und dann hören sie nur irgendwas stöhnen, murmeln und finden Justus und Bob geknebelt und gefesselt. Und befreien die schnell und verbarrikadieren sich wieder im Bunker, also schnell wieder rein. Und ich hätte jetzt eigentlich Schiss, dass die da drinne sind, ne? Also die Leute.
Aber da war auch jemand, weil Peter wird ja noch zur Seite gestoßen, weil scheinbar jemand im Bunker
war. Ja, die wollten
die
rauslocken und dann war ja eigentlich klar, dass die wahrscheinlich da rein wollen, ne?
Und jetzt haben sie sich drin halt verbarrikadiert, prüfen erstmal, wie lange kommen sie mit ihren Vorräten aus, genau. Wer weiß, dass sie da sind und überlegen, wer könnte das denn sein? Pepper? Warum? Und merken, jetzt sitzen sie so richtig in der Falle.
Genau, und sie gehen aber wirklich von Pepper aus und noch ein Komplize, ne? Und also denken auch an Deborah. Und sitzen halt wirklich in der Falle und Drago ist aber hier, was wollt ihr? Ne? Sagt doch jetzt mal, was ihr eigentlich wollt. Was soll das Ganze?
Genau, das erzählen sie ihm aber nicht und sagen so, beruhig dich mal, die stellen ihn erstmal kalt, wir gehen jetzt erstmal alles als 3 Fragezeichen durch. Yes. Wo ich auch denke, das ist jetzt mal so einem Auftrag gegenüber jetzt auch nicht irgendwie so die feine Art, so nach dem Motto, leg dich mal hin und wir müssen hier mal, die Großen müssen sprechen.
Wenn du in so einem Bookerzimmer bist, wo du sagst, dann geh mal bitte da drüber in die stille Ecke. Wir wollen jetzt mal hier kurz unter uns reden. Ne? Also warum? Also warum soll das jetzt Drago, der jetzt nun auch eigentlich als Verdächtiger ja raus ist und mit in der gleichen Falle sitzt, der kann doch da, naja, egal, geschenkt.
Also das ist halt im Hörspiel ein bisschen eleganter gelöst. Da ist überhaupt diese ganze Angreifer-Szenerie nicht ganz so lange und auch diese Geschichte mit Drago und Peter, dass Drago Peter foppt und Angst machen will, das ist halt auch da mal gekürzt. Da ist es eher so, dass Drago mit ihnen zusammen sich auch die Sachen also überlegt und sich halt zusammen die Fotos anschauen. Das machen im Buch jetzt erstmal die 3 Fragezeichen unter sich und überlegen, könnte es Cecile sein, könnte es Saunders sein, könnte es Osborne sein und gucken dazu die Digifotos von der Kamera.
Genau.
Und Peter sieht dann plötzlich auf einem Foto eine Decke und denkt an den Angler vom Anfang, weil da war auch im Boot war auch eine gemusterte Decke.
Genau, und dann überlegen sie und dann zeigen sie noch mal ein paar andere Fotos und Justus war ja bei Osborne und hat dann da auch die Bilder fotografiert und auf einer Spiegelung erkennen sie dann Osborne als den Angler, der sie da mit dem Boot übersetzt hat. Aha, und jetzt kommt alles ins ein ganz anderes Licht. Also Osborne, der ja da über...
Aber warum, fragen wir uns, und was ist jetzt mit Pepper?
Genau.
Und jetzt finden wir auch noch raus, dass die Verbindung zu Drago halt eine ehemalige Schülerin von Osborne war. Und diese ehemalige Schülerin ist auch die Erbin der Insel.
Na.
Eine recht junge Frau, von daher wahrscheinlich eher die Enkelin von...
Thomas Mitchell, ja.
Mitchell. Genau. Also von dem, der da die ganzen Biowaffentests geleitet hat. Und der ja schon länger tot ist.
Richtig, genau. Und das erschlüsseln sie da alles und dass jetzt der Osborne und seine Freundin hier, die Heavy-Metal-Tante, da in Frage kommen, natürlich jetzt den ganzen Zinnober hier zur Verursachung und dann klopft es auch passenderweise schon.
Ja, und es ist aber auch so, dass das finde ich ganz gut beschrieben, dass Justus' Gehirn jetzt erstmal neu programmiert werden muss auf Osborne. So also wirklich so, wir defragmentieren diesen Fall und Justus muss jetzt neu nachdenken, weil wir haben jetzt einen neueren Top-Verdächtigen und darauf müssen jetzt alle Dinge, die wir rausgefunden haben, müssen jetzt gucken, ob die irgendwie auf Osborne passen.
Genau, ob er das abgleichen kann, das ist ziemlich cool, ne? Und da kommt natürlich alles, passt natürlich alles zusammen.
Und es ist so, dass sie jetzt auch mittlerweile, dass auch sie über die Tapeten nochmal fragen, sich überlegen, was war nochmal mit den Tapeten. Und auch Drago erzählt, er hat auch diese Buchstaben und Zeichnungen auf der Rückseite gesehen.
Genau.
Er hat es auf jeden Fall nicht selber draufgeschrieben. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Fakt.
Richtig, es war also schon da, als er die gekauft hat.
Sie überlegen, vielleicht sind es noch andere Bunker. Und wie auf der Insel gibt es noch andere Bunker. Und es muss halt nach den Experimenten auf der Insel gewesen sein, weil die Tapeten halt auch ein Muster aus den 50er Jahren ausweisen. Und daher wissen wir halt, dass diese Tapeten waren nie auf der Insel bis jetzt.
Genau. Es klopft. Und jetzt greift Eisenmann an. So heißt das Kapitel. Eisenmann greift an.
Richtig. Die Eisenmänner wollen verhandeln.
Osborne möchte die Kamera und die Daten. Und im Gegenzug handelt Justus raus, können wir einfach verschwinden, ohne dass sie uns was tut, wa?
Genau, und sonst räuchern wir euch aus.
Das klingt erstmal so wirklich, als würden sie das Ding abfackeln wollen, habe ich mir erst so gedacht. Ja. Und dachte, ist ein bisschen doof, wenn du da was drin haben willst und dann hier die Bude abfackelst. Ja. Also es klingt so endgültig, aber sie wollen sie einfach nur raustreiben. Ne? Sie wollen sie einfach nur aus dem Bunker verscheuchen und gehen dann wahrscheinlich mit Atemmasken dann da rein und holen sich die Kamera.
Aber Justus will nicht so ganz aufgeben und fängt an zu verhandeln. Und letztendlich schlägt er eine Zeit von 20 Minuten raus, in denen sie sich beraten wollen. Und darauf gehen die Eisenmänner ein, wo ich denke, das ist ja doof.
Mhm, total.
ich würde denen doch nicht noch Zeit, ja. Also wie lange müssen die da abstimmen in geheimer Abstimmung?
Genau, machen wir es.
Aber gut, für den Plot ist es halt schon gut, dass sie jetzt halt 20 Minuten haben, um sich darüber auszutauschen, ob sie jetzt rauskommen oder nicht.
Genau, und dann stopfen sie aber erstmal alle Ritzen zu, damit sie halt.
Also Drago soll alles abdichten für den Fall, dass sie irgendwie, ne, damit es nicht klappt so mit dem Ausräuchern. Und die drei Fragezeichen gucken sich jetzt ganz schnell nochmal alle Fotos an und müssen jetzt das Rätsel innerhalb von 20 Minuten lösen. Das ist schon ganz gut, da haben wir nämlich ein bisschen Druck.
Genau. Und sie sichten nochmal alle Bilder und auch die Tapete, die da halt bei Drago noch ja steht, die er gerade noch bemalt. Und dann kommen sie dann irgendwie dann doch drauf, dass mit diesem Alpha-Zeichen der erste Bunker irgendwie ja gemeint sein muss, ne? Und das ist alles ein bisschen.
Und in dem sie zum Glück auch sind, ja. Also.
Genau, weil es auch der größte Hauptbunker halt auf der Insel ist. Und da scheint es, wenn sie sich dann doch alle Formen und Linien angucken, scheint das dann doch wie so eine Art Dreieck, ne, zu sein. Also, dass dann aus allen Ecken. Ist das richtig? Kriegen Sie dann so einen Verbindungspunkt? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Ich habe es aufgemalt, es hat mir auch nicht geholfen. Also okay. Es war ein rechtwinkliges Dreieck, was unten links offen war. Was?
Ja.
Und da war ein Kreuz.
Ja. Und irgendwie haben sie also, durch die Linien, die sich dann irgendwie da treffen, dann bei dem Kreuz, haben sie angefangen, dann da die Wand aufzuhacken, ja?
Genau.
Aber in der Wand, nicht im Boden, oder? Es ist in der Wand, oder?
Es ist in der Wand, Entschuldigung, ja. Ich schmatze ein bisschen, ich musste gerade ein Stück Schokolade essen. Aber ich habe mir auch hingeschrieben, ganz genau verstehe ich es nicht. Auf jeden Fall, vielleicht hilft es ja alle, also sie haben da was und da meinen sie, da wäre es. Und Peter findet auch wirklich einen Hohlraum. Mhm. Und weil ja Drago zwar nichts da hat in seinem Bunker, aber Hammer und Meißel haben wir halt schon. Das ist schon praktisch.
Das ist praktisch. Ne,
fängt
da.
Justus jetzt an, die Wand aufzustemmen. Und jetzt wird es aber auch draußen ungemütlich, weil die denken, was machen die da drin? Ich denke, die wollten sich nur außen austauschen, ob sie rauskommen oder nicht.
20 Minuten lang. Also das hat
was man alles in 20 Minuten machen kann, ihr Deppen. Also
wirklich, ne? Die haben dann so, also irgendwann kommen die ja auch mal auf den Trichter, dass du dann von draußen hörst, so die lösen das Rätsel.
Ach. Genau, aber da kommt jetzt Drago und fängt an, mit denen irgendwie zu reden. Und das haben sie im Hörspiel halt auch übernommen. Da haben sie dieses Ganze mit, ich glaube, da haben sie nur 10 Minuten vereinbart, glaube ich, im Hörspiel.
Ja.
Und da wird aber mit Drago zusammengearbeitet im Hörspiel. Und Drago jetzt fängt auch an, mit denen zu reden und will die Typen sogar schnappen, wovon ihnen die drei Fragezeichen dann irgendwie abhalten.
Ja.
Genau.
Genau. Und Justus findet dann auch tatsächlich in diesem Hohlraum ein Röhrchen, das mit einem X markiert ist. Und dann hat man wirklich Bob, der dann sagt, ach du Scheiße, Justus, du hast da gerade Anthrax in der Hand.
Das ist sehr spannend an dieser Stelle. Total. Auch dieser Danke. Also mega, mega Spannungskapitel, gerade auch durch diese Countdown-Situation. Allerdings, so am Ende haben wir dann was in der Wand gefunden. Und das ist halt Anthrax. Also gute Nacht. Um jetzt euch nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Anthrax, habe ich das schon mal gehört? So, Anthrax ist Milzbrand. Ursprünglich eine Krankheit von Huftieren, wie Rinder oder Schafen, kommt durch das Bakterium Bacillus anthracis. Dadurch wird das verursacht. Die bilden Sporen und unter sehr günstigen Bedingungen kann das halt mehrere Jahrzehnte in der Umwelt überleben. Das ist schon praktisch für so einen Bacillus. Menschen stecken sich durch Berührung mit erkrankten Tieren an oder wenn sie verseuchtes Material wie Fleisch, Wolle, Tierhaar, Knochenmehl irgendwie Kontakt damit haben oder durch Einatmen. Praktischerweise wird Milzbrand nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Allerdings, bei Kontakt kann man dann Hautmilzbrand kriegen und wenn man keine Antibiotikatherapie bekommt, entsteht da eine Blutvergiftung, das führt in 5-20% zum Tod. Oder beim Einatmen, das ist halt auch blöd, dann kriegt man halt meist tödlich verlaufenden Lungenmilzbrand. Deshalb halt auch so praktisch als biologische Waffe. Ne? Mhm. Also setzt man jetzt wirklich durch Bearbeitung, ne? Hochtechnologische Bearbeitung, diese Anthrax-Sporen aus. Das haben die halt in den USA 2001 ist es das erste Mal gekommen, dass Terroristen gemeint haben, sie müssten Milzbranderreger im Rahmen von so Anschlägen per Post verschicken. Und das gab es danach auch in Europa immer wieder so Verdachtsfälle. Da wurden dann plötzlich Rathäuser oder Schulen geräumt, weil dann irgendwie komisches weißes Pulver mit der Post kam. Zum Glück waren das in der Regel, war das nie Anthrax. Ist auf jeden Fall keine spaßige Sache, wenn man das halt kriegt.
Ja.
So viel nochmal kurz. Kleiner Exkurs in Sachen Anthrax.
Ja, und das war
aber dass Justus jetzt mal so ein Röhrchen
also,
in der Hand hat, ist
ich
halt
ich finde
so,
das aber auch, wie das Kapitel dann so aufhört, dass nur Bob dann das so sagt, ne? Und dann wirst du so damit stehen gelassen. Fand ich mega gut von der Dramaturgie, ne? Einfach da jetzt so, oh Gott, ja, jetzt hat er das da in der Hand und was jetzt? Ja, so. So weit, so gut, solange es in Justus Hand ist, ist ja auch erstmal nichts zu erwarten, gell? Aber
und da sind wir jetzt auch im Hörspiel und im Buch wieder gleich. Also nachdem das also da ein bisschen anders war von der Szenerie, das Ende ist auch, Justus hat das Röhrchen mit dem X in der Hand.
Genau. Und da lässt auch gar nicht, also die stellen dann auch von draußen fest, so gut Zeit ist rum, gell, 20 Minuten sind rum. Die sind noch nicht rausgekommen, jetzt wird nicht lang gefackelt und dann fliegt da eben so eine Tränengasgranate auch rein. Ne? Zum Glück hat Frau Schreck Justus das Röhrchen nicht fallen lassen. Auf jeden Fall flüchten sie schnell raus.
Genau, aber es dauert ein bisschen. Bob und Peter müssen die Tür, die sie ja so mühsam verbarrikadiert haben, erstmal wieder aufkriegen. Und Justus will sich jetzt ergeben und Osborn die Kamera geben. Doch der Eisenmann sagt irgendwie, nee, jetzt ist alles anders. Er will sie einsperren. Und dann zeigt Justus so, aber ich habe das Röhrchen mit dem X drauf. Und er droht es jetzt zu öffnen. Jetzt kriegt Osborn Angst. Verstellt sich auch nicht mehr, man hört so seine richtige Stimme und er fängt an zu erzählen. Ja, er hätte doch, er weiß das alles aus einem Brief eines anderen schottischen Wissenschaftlers und mit dem hatte wohl der Doc von der Insel, also der Mitchell, mit dem hatte der Kontakt und eigentlich wollten die nach dem Krieg einfach weiterforschen. Und deshalb hat Mitchell dieses Röhrchen versteckt und auf seinen ollen Tapeten später eine Karte gezeichnet, damit er das Röhrchen wiederfindet. Und als Osborn aber darauf gekommen ist, waren die Tapeten schon verkauft an den Schrottplatz. Und jetzt will der zweite Eisenmann das Röhrchen, aber dann passiert was anderes.
Die kriegt es ja kurz, ne? Also sie hat es dann noch tatsächlich auch kurz, sie nimmt das Justus schon weg. Der verliert das sogar. Die haut ihm,
holt sich das Röhrchen.
Die haut ihm da das Röhrchen runter, was zum Glück nicht kaputt geht. Und sie schnappt sich das dann. Also das ist die Heavy-Metal-Tante. Und genau. Und dann wird es aber ganz schnell, wird sie gestellt von Cotta und Kollegen.
Die Polizei ist da.
Genau. Dann sagt sie aber noch, ich mach das jetzt auf. Nein, ich denke nicht.
Und Cotta sagt so, nein, in der Zeit habe ich sie schon dreimal erschossen, bis sie diese aufgefriemelt haben.
Genau.
Und das ist auch im Hörspiel so, das ist ganz, da ist Cotta sehr tough, da gefällt er mir sehr gut.
Ja, finde ich auch, ne? Und er sagt dann aber auch, ja, weil Justus auch so, hä, wie kommen Sie denn jetzt hierher? Sagt, naja, ich habe dir eine SMS geschickt, du Vogel. Und da hat er nämlich auch dann schon rausgefunden, da hätten sie da schon gewusst, dass Osborn nämlich der
Das wäre ja langweilig
gewesen. Ist, aber das wäre ja voll langweilig gewesen. Er hat nämlich eine SMS geschickt, der Cotta, als sie gerade einen Reifen gewechselt haben, hat Justus auch gemerkt, da ist was am Handy. Er ist aber von Tante Mathilda ausgegangen, hat es gar nicht erst gelesen und genau. Und dann hat sie sich aber auch...
Ist sehr verständlich. Ja. Das kennen wir ja oft, dass dann irgendwas ist und wir denken, es ist was anderes und dann ignorieren wir das und dann denken wir, hätte ich mal geguckt.
Genau, und der Cotta ist deswegen da mit seinen Kollegen, weil natürlich die Kollegen beim Schrottplatz Bescheid gesagt haben, die haben sie jetzt auf den Weg gemacht, dann hat der Polizist, den sie da beim Reifenwechseln getroffen haben, erzählt schön, wo die hin sind und so konnte Cotta natürlich dann mit Mann und Maus auf die Insel kommen und sie retten.
Wie gut, wenn man vielleicht aus Versehen so Brotkrumen streut und immer wenigstens, jetzt keinem offiziell Bescheid sagt, aber wenigstens so unterschwellig noch weiß, wo man zu finden ist. Weil, seien wir mal ehrlich, ohne Cotta wären die ganz schön verratzt gewesen.
Aber total. Aber absolut. Ne? Also das ist tatsächlich wieder mal so ein Umstand, den Justus Jonas nicht bedacht hat, ne? Und dann echt mehr nur Glück als Verstand hat.
Genau. Ich meine, gut, jetzt wussten wir in dem Fall, also selbst die Warnung hätte sie ja, also die Warnung, die
Frau Osborn hätte ihn auch nicht geschickt benutzt, hat. Ja.
Nur das sie wussten halt. Ja auch nachher, dass es Osborn ist, aber es ist schon gut, wenn die Polizei halt dazukommt. Und Osborn saß wohl schon wegen Erpressung mal im Gefängnis. Und auch da hat er wohl schon gesagt, er hätte Biokampfstoffe, die würde er besitzen und einsetzen. Von daher meinte Cotta, lasst mal die Finger lieber davon, aber gut. Mhm. Und Justus sagt, naja, hätte ich es gewusst, wahrscheinlich wäre ich trotzdem rübergefahren.
Naja, auf alle Fälle. Also das ist ja auch in Stein gemeißelt. Na, auf jeden Fall werden die Verbrecher dingfest gemacht und dann wird nochmal alles dann einen Tag später,
eine Woche später.
Nochmal alles mit Drago am Strand besprochen. Das eben der Osborn, ne, dass er da sowieso schon fasziniert war von diesen ganzen, als Biolehrer, gell, war er natürlich da hat er sich damit beschäftigt mit dieser ganzen Geschichte, wollte eben ja auch wirklich da mehr recherchieren über Mora Island und dann wollte er wahrscheinlich, wenn er den Erreger dann gehabt hätte, hätte er ja auch, ja, was wollte er eigentlich damit? Ich meine, selbst hier irgendwas forschen er wollte eigentlich erpressen. Geld damit, er wollte erpressen, ne? Er wollte dann sich daran bereichern und wollte sich mit der Freundin ins Ausland absetzen, genau so war es.
Genau. So, genau, also genau so. Das war auf jeden Fall ein ganz fieser Möb.
Ja, richtig fieser Möb. Genau.
Und?
Ja, und Pepper, der war schon auch interessiert dran eigentlich. Der hatte schon auch die Befürchtung, dass sein Schwindel auffliegt. Der hat tatsächlich auch den Einbruch begangen. Ne? Also der hat wirklich gedacht, der Drago, der weiß hier Bescheid. Der will mich ja auffliegen lassen.
Ja.
Davon musste er einfach ausgehen und wollte sich natürlich dann die anderen Werke habhaft machen, um eben dann seine Sache zu vertuschen. Und hat sich aber gedacht, wenn der Journalist mir aber schon auf den Fersen ist, dann stelle ich mich lieber vorher und gebe das alles wieder zurück und sage, dass das halt einfach nur ein perfider Plan war und hat sich damit so ein bisschen dann auch aus der Affäre gezogen, sage ich mal, oder wieder geläutert.
Ich glaube, der will sich jetzt mit seinem Bruder irgendwie einigen, weil das hat ihm wohl auch schwer auf der Seele gelegen und so. Mhm.
Vernünftig.
Ja, und dann erfahren wir auch, dass die Geschichte auf dem Schrottplatz, da wo sich Tante Mathilde auch so aufgeregt hat, also da dieser Eisenmann auf dem Schrottplatz, der alles belauscht hat, auch das war schon Osborn. Mhm. Denn der hat die ganze Zeit auch nach den Fotos von Cecils Bild gesucht, weil da war er ja nicht rangekommen, da ist er ja mehrmals gestört worden. Das war also das, was ihm fehlte, um das genau rauszukriegen, um halt letztendlich diese Karte zu vervollständigen, um das Antragsröhrchen zu finden.
Genau.
Und deshalb wollte er halt von Anfang an oder seit einiger Zeit halt die Digitalkamera haben, weil er ja wusste, die haben ja auch bei ihm fotografiert.
Genau.
Und so.
Richtig.
Und dann wissen wir auch, ganz ursprünglich, als sie ihn als vermeintlichen Angler getroffen haben, da war er halt auch schon unterwegs, um sich auf der Insel umzugucken. Deshalb hatte er halt auch so Sachen wie eine Schaufel und eine Hacke und so dabei.
Genau. War auch schon super ausgestattet.
Und er hat sie überhaupt erst zur Insel gebracht, das kann man sich ja auch fragen, warum hat er sie da nicht einfach sitzen lassen am Strand? Aber wenn die natürlich nach ihrem verschwundenen Freund suchen, dass die dann halt die Küstenwache alarmieren, die Polizei, und dann wäre vielleicht ein bisschen viel los gewesen auf der Insel. Und das wollte Osborn halt verhindern und hat dann gesagt, ach komm, ich fahre euch schnell rüber. Und
genau, dann hat er ja selbst dann natürlich dann auch nicht die Küstenwache alarmiert, ne? Weil dann wäre das Gleiche ja wieder von vorne losgegangen. Das war auch der Grund, warum er dann auch ja keine weitere Hilfe gesucht hat, was ja zum Glück auch nicht nötig gewesen war, weil Justus ja schon auf der Insel war. Aber wenn man sich das anders mal vorstellt, wenn der jetzt noch im Wasser rumgetrieben wäre, gell, und dann wäre keiner gekommen, dann wäre Justus wahrscheinlich dabei draufgegangen.
Ja, dann hätten wir den Fall gar nicht erst gehabt. Dann
da hätte man Trauerfall gehabt, oh Gott.
Also von daher war das schon ganz gut, dass Osborn sich da rumgetrieben hat. Mhm. Weil stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, weil dann haben wir auf so einen Justus Jonas gerettet. Das ist schon ganz
gut. Ja, das ist schon ganz gut. Sonst wären wir jetzt hier am Ende. Und zwar.
Aber klar wird jetzt trotzdem, also in diesem Röhrchen war halt wirklich Milzbranderreger.
Hm, richtig.
Ist schon eine fette gruselig, Sache.
Ja, das ist schon fett und schon echt auch derb gefährlich und ja.
Wow. Auch Sachen, die man sonst nicht machen sollte, auch nicht in einem Kinderhörspiel.
Nee, das ist genau. Also es ist auch krass, ne? Also was Ben Nevis sich da schon wieder traut, ne? Also das dann wirklich so.
Geil, ne?
Doch was ganz Handfestes zu nehmen, hätte er dann so, sonst stellt sich's ja immer dann als harmlos raus oder so, gell, wo du sagst, oh, das war doch nur Mehl. Ne? Aber nee, es ist tatsächlich echt gewesen und das ist dann schon äußerst bedrohlich. Also es ging schon bedrohlich los und endet bedrohlich und zum Glück geht am Ende alles gut aus. Und
Drago. Es wird ja auch versöhnlich, ne?
Total.
Sie sitzen ja auch mit Drago halt und picknicken am Strand. Genau. Das ist ja eigentlich auch ganz idyllisch. Richtig. Also auf Mora Island, genau. Und Drago schenkt ihm dann auch Eisenmann 7.
Ja, finde ich toll. Und der bekommt einen Ehrenplatz in der Zentrale, wie sie es gehört. Neben Peters Wecker aus dem Nebelberg. Und was haben sie noch schon so für Fundstücke? Der Totenkopf. Vom sprechenden Totenkopf. Ach, da haben wir.
Wenn das so weitergeht, muss irgendwann Blackies Käfig weg, weil kein Platz mehr da ist. Und also sie kriegen nicht nur Eisenmann geschenkt, sondern danach gibt es noch ein Wettschwimmen zwischen, oder nach Mora Isles. Ich glaube, sie sind nicht auf Mora Isles,
sie wollen zur Insel schwimmen, genau.
Justus und Drago, genau. Und Peter holt Eis und Bob guckt einfach auf die Insel.
Auf die Insel, genau, guckt aufs Meer mit seinem Fernglas, sehr idyllisch und muss hoffentlich keinen mehr retten.
Nee, und damit endet dann auch das Buch. Im Hörspiel ist es so ähnlich, auch da machen sie Picknick am Strand und es gibt auch wieder eine schöne Strandatmung und alle, also es wird halt nochmal Osborns Motiv aufgedröselt, diesmal von Peter. Und in beiden Varianten, sowohl im Buch als auch im Hörspiel, können sie nicht klären, ob Osborn jetzt das Schlauchboot von Drago geklaut hat, genau, oder gefunden hat.
Genau.
Aber das ist ja auch, also auch rum wie egal. Nun,
ne? Also eigentlich.
Und am Schluss im Hörspiel gibt es dann halt Eisenbahn 7 als Geschenk und es wird sich bedankt und Schluss.
Ja.
Aber ich finde es im Buch ganz schön, dass sie halt noch ein Wettschwimmen machen und sich Peter noch ein Eis holen.
Ja, hat er sich auch verdient.
Ja. Finde ich auch. Der arme.
Kein Basketball,
der arme Versehrte.
Ja.
Ja.
Sein Belohnungseis.
Ja. Guck mal, mit der Falltechnik bin ich dann doch noch ganz gut
zurechtgekommen. Ja, mega.
Aber beim nächsten Mal muss ich da besser aufpassen. So. Ja, genau, wie findest du es?
Ja, also dafür, dass der Start so holprig war, also mich damit zu beschäftigen, ne? Also dass ich erst das Hörspiel hörte und mir dachte so, was? Hä? Und es kam mir auch am Anfang sehr zäh vor, also als ich das erste Mal gehört habe, ja. Aber ganz komisch, wie sich das dann gewandelt hat, weil, also ich habe am Ende gedacht, oh, was erzählt denn da so lang? Und das kam mir so Infodump, ne, so mäßig vor im Hörspiel. Und dann habe ich es ja ausgemacht und dann habe ich das Buch mir aber vorgenommen. Und das hat sich echt locker, flockig, flüssig lesen lassen. Das fand ich geil. Also da habe ich wirklich, da war ich gleich mittendrin. Also da war ich auch wirklich im Buch. Also da war es nicht so, dass ich dachte, okay, das ist aber irgendwie total komisch und ich verstehe gar nicht, worum es geht, sondern das war sehr konsistent und sehr schnell lesbar. Ne? Also man war einfach drin in der Geschichte. Man konnte sich alles sehr gut vorstellen. Und es war halt auch so diese Kunstidee so toll. Ne? Da war ich wirklich toll, begeistert von Drago, als ich es dann gelesen habe. Und dann habe ich das Hörspiel nochmal gehört und dann war es ganz anders. Ne? Dann habe ich auf einmal gedacht, oh ja, toll, und die Atmo so geil und die Musik war cool. Und ich konnte aber wahrscheinlich in dem Moment, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich halt so viel drumherum gemacht. Ich konnte mich gar nicht einfangen lassen. Und dann hat es mich halt auch nicht eingefangen. Aber wenn man sich dann wirklich nur auf das Hörspiel konzentriert, dann ist man mitgerissen. Ne? Und ja, die Story ist
schönes so Beispiel, geil. Wie du das gerade schilderst, ist ein gutes Beispiel dafür, dass manche Dinge oft eine zweite Chance brauchen. Dass unser erster Eindruck nicht zwingend richtig ist oder sein muss. Und deshalb, als du das vorhin erzählt hast, du wärst gar nicht reingekommen und ich dachte so, ich bin sowohl im Buch als auch im Hörspiel, also gerade das erste Drittel, finde ich, ist super dicht erzählt. Gut, über die ganze Recherche hinten raus kann man sich noch ein bisschen streiten, ob das nicht alles ein bisschen sehr kleinteilig ist oder ob da es einen nicht ein bisschen verliert, weil es ja auch so viele Verdächtige sind. Aber gerade der Anfang mit dem Schwimmen und der Insel und dem Eisenmann und Drago und der Begegnung mit ihm und seiner Kunst, also das fand ich schon cool.
Ja, genau, also das wirkt wirklich gut. Also das war, wäre schade gewesen, weil erst habe ich gedacht, oh, was muss ich mir jetzt hier antun, in Anführungsstrichen, ne? Und dachte, okay, wie zäh und schwer wird das jetzt? Und aber wo ich eigentlich noch so der Meinung war, dass der Eisenmann so im Kanon wirklich sehr gut wegkommt. Ne? Also ich habe mir jetzt noch keine Rezensionen davon also durchgelesen, aber das, was mal so an mich rangetragen wurde über andere Stellen, war durchweg eigentlich eher positiv. Wo ich dachte, hey, das kann doch gar nicht sein. Also dass mir das jetzt so geht. Ne? Also ich fand das dann so ungerechtfertigt für das Hörspiel und dachte, nee, da muss was anderes dahinter stecken. Ne? Und dann hat es dann wirklich an der Art und Weise, wie ich reingegangen bin, gelegen und fand ich dann auch echt spannend, dass das dann sich so umgekehrt hat, ne? Dass man dann sagt, nee, eigentlich was für ein geiles Buch und auch Hörspiel, ja.
Was ich da auch an der Geschichte ganz spannend finde, ist, dass ich die Motive sehr gut finde. Die Zusammenhänge, die sind allerdings ein bisschen arg konstruiert. Ja, also ich glaube auch, damit es eben mehrere Verdächtige gibt. Und der Knackpunkt für mich ist diese Testamentssache, dass die Zufall ist. Ja. Weil das ist mir einfach zu detailliert für einen Zufall. Aber nur so kriegen wir ja zwei Kunden von Drago als Spitzbuben serviert und können uns nicht wirklich entscheiden, wer ist es denn jetzt. Also das, finde ich, ist natürlich toll für die Geschichte, aber blöd für mein Logikverständnis. Mhm. Aber ich finde auch insgesamt diese ganze Location von Mora Island finde ich toll. Ja. Also diese Forschungsvergangenheit zu dieser Milzbrandgeschichte, das ist total super. Drago ist ein sehr besonderer, seltsamer Auftraggeber. Auch mit seiner besonderen Sprache, seiner ganzen Fantasie und seiner Art so. Und diese Geschichte über den Eisenmann, also alleine seine Geschichte in der Geschichte.
Ja.
Und diese, was du eben auch gesagt hast, diese Vorstellung oder diese Konstruktion seiner Kunst, das ist toll.
Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Und es ist halt auch tatsächlich auch ein Novum, ne? Also hat es so auch nicht gegeben. Klar hast du mal viele Verdächtige und klar hast du auch mal irgendwie Motive, die nachvollziehbar sind, aber irgendwie, sag ich mal, weit hergeholt oder so, ne? Aber das ist jetzt so geil umgesetzt, dass man das auch verzeiht, dass dieser Zufall des Zufalls natürlich zu viel ist, also in der realen Welt, ne? Aber dafür sind wir ja wieder in einer Fiktion, in einem Universum, wo auch tatsächlich fast alles möglich ist, ne?
Das ist gut, dass du sagst, das kann man verzeihen, weil die Nummer letztendlich mit der, auf das auf der Rückseite eine Karte ist, die ist in mehreren Teilen und das X markiert den Schatz. Oh, ja, wo ich denke, so, also wenn man sich das jetzt nochmal überlegt, ne, da ist ein Wissenschaftler, der hat ein Antragsröhrchen geklaut, zurückbehalten, wie auch immer, und mauert das in die Wand ein. Und später, Jahre später, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, meint er, er müsste davon noch eine Karte zeichnen auf einer alten Tapete und da sagen, wo das X ist. Ich meine, wenn ich selber in die Wand eingemauert habe, dann weiß ich auch noch ungefähr, wo es ist, oder?
Ja.
Oder bin ich jetzt doof?
Nee.
Aber das frage ich mich eh bei diesen Schatzkarten immer. Warum muss man eine Schatzkarte basteln, die dann keiner versteht und dann für mich selber?
Ja.
Oder für wen anders?
Ja, genau. Also selbst wenn es für einen selber ist, also muss man ja schon wirklich davon ausgehen, dass man es vielleicht irgendwann vergisst, wo man es hat. Ich meine, das kann ich wieder verstehen, wenn man es irgendwo random auf einem riesen Areal vergräbt. So, dann weißt du irgendwann nicht mehr, weil du kannst dich dann irgendwo orientieren. Also jetzt so die Piraten, die auf irgendeiner Insel ihren Schatz vergraben, ne, die vielleicht jetzt nicht wissen, oder ist der Baum dann vielleicht schon mal abgeholzt worden, also wo sie jetzt wissen, okay, es ist Baum X, ne? Also da müssen sie schon mit Schritten, wie weit bin ich jetzt irgendwo dahin gegangen, wo habe ich es jetzt vergraben? Das kann man schon irgendwann vergessen. Aber wenn ich das jetzt in einem speziellen Bunker, da gibt es so viele Wände jetzt nicht, also Wand A 1, 2, 3, 4, so, wo habe ich es dann dahin gemauert, ne?
Der Mann ist Wissenschaftler, also da würde ich, der hat bestimmt auch komplexe Formeln in seinem Kopf und dann weiß der nicht mehr, wo da in der Wand hat das eingemauert.
Genau. Na, also das ist dann schon auch ein
bisschen außer es ist so eine Vergesslichkeit, außer irgendwie er hat schwere Demenz oder es gab doch mal den Film Memento, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt euch den mal an, weil da geht es auch um Vergessen und wie kann man Erinnerungen konservieren und der macht es, glaube ich, doch auch über, also er hat Sachen tätowiert und macht immer Sachen über Polaroid-Fotos. So. No. Und dann muss er immer überlegen, was hat sein Ich von vor einer halben Stunde?
Ja, geil eigentlich.
Bitte sich dabei gedacht und so. Also dann kann ich noch verstehen, dass man so eine Karte zeichnet, damit man weiß, wo ist denn das Antragsröhrchen. Aber alle anderen, würde ich sagen, können sich's merken.
Ja. Nee, das ist dann wahrscheinlich nur effektheischerisch, ne? Also so für die Story, ne? Dass dann nochmal so irgendwie so was zum Puzzeln und noch was zum Recherchieren nochmal da ist oder irgendwas zum Rätselknacken, ne? Und dafür ist es aber sehr schön eingesetzt, ne? Kann man doch durchaus abnehmen auch.
Und insgesamt, wenn ich jetzt auch mal auf unsere drei Fragezeichen gucke, also Peter verletzt sich ja sogar beim Ich schnapp ihn mir und Bob recherchiert gut und hat aber auch immer noch so Hintergedanken. Also beide finde ich gut in dem Fall, dass sie immer noch so gute Dinge zu bedenken geben und auch immer mal die Stimme der Vernunft sind, beide.
Ja.
So, lass uns die Polizei informieren, schwimm nicht zur Insel, solche Sachen.
Genau.
Und Justus in der Folge sehr vorschnell mit vielen Dingen ist und er ist halt der dumme Schwimmer, allerdings auch wieder das Megahirn, der dann so alle vielen Details nachher nochmal irgendwie neu zusammenpuzzelt.
Genau. Das passt irgendwie wieder jeder so zu seiner Art, ne, so zu seinem, also da gefallen sie mir tatsächlich auch, also auch wenn Justus natürlich da manchmal auch total ätzend ist und sehr forsch ist und auch sehr, ne, wieder, also die Bilder einfach fotografiert und sowas, aber das ist trotzdem Justus, also das nehme ich ihm voll ab, ne, er ist halt einfach so, ne, er ist halt wirklich einfach so dieser.
Der glaubt halt, er kann überall reinlatschen und sich alles angucken, weil er ein Recht auf ein Rätsel, weil er das Recht auf das Rätsel hat.
Ja, genau, genau. Und das passt halt so zu seinem ganzen Charakter und zu seiner Person. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, so dieses ganze Ensemble, ja.
Ja, und es gibt halt auch gerade im Buch, aber auch im Hörspiel sehr viele spannende Momente. Also gerade alles, was auf dieser Insel ist und die Begegnung dann auch, obwohl dieser Eisenmann ja nur in der Geschichte unheimlich ist, überträgt sich das aber total gut. Und auch so das Drago ja zwischendurch, dass wir ihn im Verdacht haben, er könnte auch der Böse sein. Und ich muss auch sagen, immer wieder die Polizei, die sich einschaltet und nicht erst am Schluss. Mhm. Also ich muss auch sagen, Kotter macht eine ganz gute Arbeit und rettet ja am Ende dann alle.
Ja, also, richtig. Das ist mal wieder so dieses typische, so der Kotter kommt und ja, ist so der Held der Stunde, ne, so. Weil man nicht weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Und das ist halt schön, ne. Und gerade, weil sie vorher auch so diese Kappelei hatten, ne, so. jetzt macht ihr, stört ihr schon wieder die Polizeiarbeit, aber irgendwie kriegt man auch Informationen durch euch und sie kriegen Informationen von Kotta und am Ende da hilft er ihnen ja doch, ne? Weil es ist ja immer so dieses, ja. Diese, ja, die gehen mir tierisch auf den Keks, aber ich mag sie trotzdem und würde sie bei allem unterstützen, was sie machen, ne?
Und ich, echt ohne Kotta, wenn du das zu Ende denkst, die hätten halt keine Chance gehabt. Dann wären, also, dann wäre ihnen vielleicht noch mehr passiert. Die beiden Eisenmänner hätten das Antragsröhrchen geschnappt, hätten irgendeine Riesenerpressung gemacht. Wer weiß, was da noch.
Die hätten die da eingesperrt, die wären da verreckt wahrscheinlich, weil keiner hätte die gefunden und gewusst, wo die sind. Da wären die Vorräte irgendwann ausgegangen, die wären nicht weggekommen von der Insel. Was hättest du da für Chancen, gell? Also, gruselig.
Also da wären sie aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht gut rausgekommen. Mhm. Und es ging ja jetzt nicht um irgendeinen Besitz, wie, weiß ich nicht, um irgendein geklautes Bild oder einen Koffer voller Geld, wo man denkt, ja gut, ist zwar blöd, wenn die Verbrecher den halt haben, aber ich meine, so ein Krankheitserreger,
ja, willst du nicht einfach,
ist, so eine Biowaffe ist halt Mist,
wenn
man die verliert.
Richtig.
So. Also schon hängt halt viel dran. Und das muss ich sagen, haben sie im Hörspiel wirklich gut umgesetzt. Es folgt ja sehr, sehr nah eigentlich dem Buch. Gerade so erste Hälfte ist fast identisch. Ja. Und hinten raus wird natürlich die Ermittlungsarbeit ein bisschen gekürzt und verdichtet, was aber auch völlig in Ordnung ist.
Ja, nee, man sagt jetzt nicht, oh, wieso ist das jetzt rausgelassen, das ist jetzt irgendwie doof, sondern alles, was jetzt weggekürzt ist, auch so die Personen hier, der Finanztyp und auch der Journalist und sowas, ne, das kann man, das kann man wirklich geschenkt weglassen. Ne? Das ist jetzt nicht, also es ist schön, dass das im Buch auftaucht, wenn man da einfach noch mal ein paar mehr Zusammenhänge noch mal serviert bekommt und so, aber noch ein paar mehr Infos. Aber das ist top umgesetzt.
Finde ich auch. Und ja, es ist schade, dass es kein Pizzaessen mit Tante Mathilda und Onkel Titus gibt, dass sie halt nur namentlich erwähnt werden, aber keinen Sprechanteil haben im Hörspiel. Aber dann lest halt das Buch.
Genau.
Also so, aber für die Geschichte an sich ist es nicht wichtig.
Richtig. Schön.
Und insgesamt, also ich meine, abgesehen davon, dass man Goodwin halt als Sprecher nicht braucht, außer André Marx selber und gut, vielleicht
André Mininger.
Der Fanclub. André Mininger, Entschuldigung. André Mininger natürlich. Aber der darf das so, der schreibt sich ja auch selber rein, das hast du ja eben berichtet, von daher.
Ja, genau. Das ist schon cool.
Gute Sprecherleistung finde ich halt auch. Also sowohl bei den drei Fragezeichen, die fand ich gerade, Oliver Rohrbeck fand ich wieder sehr überzeugend als frierender.
Ja, das war toll.
Justus.
Und auch Peter und Bob, als sie dann verzweifelt so nach ihm rufen. Ne? Also man nimmt ihn wirklich so diese Justus. Ne? Also es ist wirklich so, wo bist du denn nur, Mann?
Ja,
also man hört dann wirklich, das musst du auch mal hinkriegen. Ne? Da wirklich so die Verzweiflung so zu transportieren, dass du dir gerade echt verdammt Sorgen machst um den, ne?
Ja, und gut finde ich halt auch halt den Drago und auch Kotta. Und die anderen sind demgegenüber vielleicht ein bisschen farblos, nicht wirklich schlecht, aber ein bisschen farblos, aber vielleicht muss man auch Abstufungen haben. Wenn alle so mega präsent sind, wirst du ja vielleicht auch verrückt.
Ja, genau. So. Und also das ist dann, ne, also klar, die Cecile, die hätte noch mal ein bisschen markanter sein können, ne, so als Schauspielerin zum Beispiel. Die Deborah, die, weiß ich gar nicht. Doch, die hat das eigentlich auch ziemlich gut gemacht. Die war mir auch gleich unsympathisch. Also das hat sie auch eigentlich gut umgesetzt, also so ihre unsympathische Rolle.
Ja, und die Heavy-Metal-Frau auch, dass sie halt unfreundlich war.
Richtig.
Wir haben nicht rausgekriegt, warum die verschwitzten Klamotten jetzt halt wichtig waren.
Richtig, warum waren die verschwitzten Klamotten wichtig?
Also ich habe überlegt, vielleicht, als sie noch nicht wissen, wer ist der Zweite, wenn man dann irgendwie so, hier riecht so ein bisschen nach müffelndem T-Shirt, dass man dann
da
denkt,
hätte man den Osbo errochen, ne, so unter der Eisenmannmaske. Warte mal, riecht's hier nicht nach Osborn?
Genau, wahrscheinlich war es drin und es ist vielleicht einfach vergessen worden. Wir unterstellen das Ben Nevis jetzt einfach mal.
Ja, genau.
So,
wir können ihn ja leider nicht fragen. Das bleibt man euch ja tatsächlich ja schon wieder schuldig, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Wenn es dann doch der Nevis ist, den können wir natürlich nicht befragen, weil wir einfach nicht wissen, wer es ist. Und also das wird wahrscheinlich ein Mysterium bleiben. Aber vielleicht habt ihr ja Ideen, Anregungen, vielleicht habt ihr ja irgendwie, also die es gelesen haben oder jetzt durch unsere Besprechung Ideen. Lasst uns gern dran teilhaben.
Aber man erinnert sich halt an ein Kapitel, was verschwitzte Klamotten oder toter Vogel heißt und so.
Genau. Ja. Da waren es nur noch zwei. Schön.
Auch das. Also von daher, es lohnt sich immer, selbst wenn das Buch ähnlich ist wie das Hörspiel. Also hier war es wirklich, ich fand einen Mehrwert, das Buch zu lesen. Also ich weiß noch, bei den Puppen habe ich mich ja sehr gelangweilt, weil es so wirklich eins zu eins war.
Weniger halt, ne?
Aber hier hat es trotzdem Spaß gemacht.
Mhm. Auf jeden Fall. Und ich freue mich halt total, dass sich das so umgekehrt hat. Also es ist total krass, dass erst so, dass ich erst dachte, ach du, was ist das denn? Ne? Und dann aber ja, mega cool. Ja, so habe ich mich richtig gefreut, dass es dann doch so viel Spaß gemacht hat, sich damit zu beschäftigen und das mal aufzudröseln und was für eine coole Geschichte das eigentlich ist, so in allen Facetten.
Und auch das hast du ja vorhin schon bemerkt, das Hörspiel lohnt sich halt auch wirklich wegen der tollen Musik. Ja. Die ist ja auch wie ein Protagonist. Und also gerade diese Eisenmann-Musik, ich muss noch mal drauf achten, ob sie es einfach noch mal woanders wiederverwertet haben, aber hier fand ich es schon sehr besonders.
Mhm. Also wie gesagt, das ist also ein so ein Thema, das kommt auf jeden Fall noch mal vor. In anderen Hörspielen nur noch ein bisschen intensiver. Also das war so ein bisschen, sag ich mal, abgeschwächter. Für den Rahmen total angemessen. Und das kenne ich aber noch aus anderen Hörspielen. Da gefällt es mir auch schon ziemlich gut. Es gibt ja so einige Musikstücke, die immer mal wieder auftauchen, die ich ziemlich cool finde. Also auch bei Toteninsel zum Beispiel gibt es da auch so ein Thema, das ich echt mega, mega gut finde und mich immer wieder freue, wenn das irgendwo noch weiterhin vorkommt, weil das da sehr oft vorkommt tatsächlich. Und also Chapeau.
Ja, guck, da ist der Eisenmann doch gut weggekommen bei uns.
Wirklich. Lohnt sich auf alle Fälle. Also lest das Buch, hört nochmal ins Hörspiel rein oder ja, seid zufrieden mit unserer Besprechung.
Ja, das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort. Seid zufrieden mit dem, was wir euch präsentieren, liefern, darbieten.
Ja, oh, danke Katrin, das war echt so schön, dass du das auf die Liste gebracht hast, ja, das Buch, weil das hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Klar, wie gesagt, kennt man den, ne? Man hat von ihm gehört und aber das wäre jetzt nicht so naheliegend bei mir gewesen, deswegen freue ich mich sehr, dass wir das jetzt gemacht haben.
Und sagt ihr uns auch gerne, wie ihr unsere Folgenauswahl findet und gerne auch noch Details zu unseren Folgen, an denen wir uns abarbeiten können.
Genau, schreibt uns gerne eine E-Mail unter dgdb@freenet.de oder auch auf Instagram könnt ihr uns schreiben. Lasst uns Lob da.
Und bewerten und bepunkten und beherzen und besternen, da freuen wir uns auf jeden Fall und sind dann als nächstes mit unserer Juli-Folge am Start, am 1. Juli.
Da ist ja schon Sommer, yay!
Ist das ja schon wieder halb rum.
Wahnsinn, verrückt, oder? Ja, dann freut euch dann schon mal wieder auf den 1. Juli, nachdem ihr jetzt die Folge genossen habt. Und
wir lesen auch den nächsten Fall.